Just quite quickly, please.
Fast Life.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Money, money, money. Always sunny. In the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Herrschaften, Sportradar 360, Big Show 697, ich jammer jetzt gleich mal ein bisschen herum, nein, ich jammer nicht, bisschen krank, wollen wir nicht übertreiben, kleines bisschen krank, nicht weiter schlimm, bevor wir unser heutiges Programm mal ankündigen, ich hätte nicht gedacht, dass mich nochmal irgendwas Sportliches so dann doch aus der Bahn wirft und als ich am Sonntag in der Früh schickt Heiko Olderb in die Gruppe, die wir haben mit Jürgen Schmieder, die Nachricht, dass Luka Doncic getradet wurde aus Dallas nach Los Angeles. Und ich krieg auch eine ähnliche Nachricht von unserem Hörer Stefan. Das hat mich echt aus der Bahn geworfen. Nicht, dass es wurscht wäre, es ist nur Sport. Nicht, dass es nicht wurscht wäre, es ist nur Sport, aber es wird heute natürlich auch behandelt und ich habe das weitergeschickt an meinen Sohn, der ein paar Stunden später dann aufgewacht ist und Robin schreibt nur zurück, das bricht mich. Ja, so sprechen die jungen Leute, aber es bricht mich auch ein kleines bisschen. Nochmal, es ist nur Sport, völlig unwichtig, aber dann trotzdem irgendwie schon semi-belastend. Na gut, Money Rules. Heute unser heutiges Programm. Es geht los mit Fußball, mit Sven Heiß, der Premier League. Dann gehen wir weiter nach Leipzig zu Guido Schäfer, um über Mainz und über Rasenballsport zu plaudern. Michael Körner danach, wo wir ein bisschen über Basketball, aber über viele andere Dinge auch plaudern, wie immer mit Körni, unter anderem über den BVB und den Valomaten. Handball bringen wir zum Abschluss mit Uwe Semrau, WM und aber Bundesliga und auch über zwei Trainer wird gesprochen. Motorsport danach mit Stefan der Voss-Heinrich und mit Eddie Milke. Ski, Alpin, Weltmeisterschaft. Tom Heberlein ist dabei für ein Segment, das wir aufgenommen haben nach dem Teamwettbewerb und vor dem Super-G der Frauen. Danach die NFL mit Walter Reiterer in Wien und mit Nicolas Martin. Rugby, danach Part 8 mit, das hat Nicola aufgenommen, mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung, Six Nations und Deutschland. Danach noch, und da sind wir wieder beim Thema du jour, der Woche vielleicht des Jahres, Luka Doncic und der Trade. Sepp Dumitru, der NBA-Chefkoch und hinten raus noch ein eigentlich kurz angedachtes Tennissegment mit Paul Häuser, weil der, nicht er, aber die ganze Familie krank ist. Ich auch nicht ganz fit und sind dann doch goldene 16 Minuten geworden zum Tennis hinten raus. Das alles in der Big Show 697, Sportradio 360. Ja, die Big Show 697 geht los mit einem Anruf in London. Da wird sich heute vieles auch drum drehen und London, das heißt selbstreden. Sven Heiß von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, lieber Sven.
Danke dir, Jens. Grüß dich.
Ich weiß gar nicht, womit wir beginnen sollen. Ach doch, ich beginne mit Florian Wirtz, der ja gestern Abend, und es war nur der erste FC Köln, der sich wacker geschlagen hat im deutschen Pokal, aber Florian Wirtz hat wieder doch sehr bemerkenswert gespielt und wir in unserer kleinen deutschen Bubble, ich frage mich immer, ja, natürlich, der FC Bayern hätte ihn gerne, aber ist denn Florian Wirtz in England, ist das überhaupt ein Thema? Ich vermute ja, aber wie groß ist dieses Thema?
Das Spiel habe ich auch angeguckt, Jens, gestern.
Gut.
Ich hatte parallel noch Arsenal gegen Newcastle laufen, im League Cup Halbfinale, aber da gab das Spiel im deutschen Pokal deutlich mehr her. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dass ich eigentlich viel mehr Leverkusen gegen Köln gucke als Newcastle gegen Arsenal. Und da war bekanntermaßen dann Florian Wirtz natürlich auch einer der Hauptprotagonisten. Ich glaube, es geht darum, wie Florian Wirtz seine zukünftige Karriere plant. Dann war er ja immer sehr verwurzelt in Deutschland und hat das irgendwie für sich Schritt für Schritt angegangen, ohne jetzt sofort einen großen Transfer im jungen Alter zu tätigen, wie das vielleicht ein paar andere Kollegen getan haben. Hätte war ja immer sehr klar, dass er in Leverkusen noch bleiben möchte. Und ich glaube, es liegt jetzt einfach daran, wie lange er sich noch vorstellen kann, für Leverkusen zu spielen und ob er dann eher den Schritt zum FC Bayern wählt oder ins Ausland. Wenn er ins Ausland gehen möchte, glaube ich, finden sich in der Premier League genügend Abnehmer und die könnten ihn vermutlich auch bezahlen.
Ja, so, einer, der den Schritt gewagt hat und du hast gestern, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung oder was sogar heute in der Süddeutschen Zeitung drüber geschrieben, ist der für mich eigentlich das größte Rätsel der Fußball-Bundesliga, Mathis Tell oder seine Berater sind das größte Rätsel. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, wo glaubt er seine Perspektiven zu wissen. Er hat schon genug Chancen bekommen. Jetzt ist er dann doch in Tottenham gelandet. Manchester United war auch im Gespräch. Jetzt nur mal ganz grundsätzlich, du schreibst ja auch Tottenham, keine gute Saison, viel Spektakel. Wie lange wird man sich das noch anschauen und welche Rolle wird Mathis Tell da spielen?
Ich glaube, dass es halt davon abhängt, wann natürlich irgendwann die Ergebnisse kommen. Momentan habe ich das Gefühl, dass dieses Spektakel den Trainer an Postecoglou noch im Club hält, weil man sich das einfach gerne anguckt. Wir haben ja da häufig darüber geredet, dass halt der Spielstil sich komplett gewandelt hat gegenüber den Tagen von José Mourinho und Antonio Conte. Und in gewisser Weise ist ja Fußball dann doch Unterhaltung und es macht einfach Laune, den Spurs zuzuschauen. Dass das natürlich irgendwann nicht mehr nachhaltig ist, wenn die Ergebnisse ausbleiben, das ist ja klar. Aber jetzt die Transfers im Winter, die deuten darauf hin, dass Postecoglou nach wie vor den Rückhalt genießt, weil man versucht jetzt der Verletzungsmisere darüber zu begegnen, dass man eben neue Spieler kauft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass heute Abend für Tottenham viel auf dem Spiel steht, weil es einfach einen Titel benötigt nach dieser ewig langen Zeit. Und wenn es jetzt erneut nicht gelingt, dann kommen wir natürlich an irgendeinen Punkt, wo natürlich die Frustration der Fans überhand nimmt. Bei der Situation von Mathis Tell, glaube ich, ist es einfach eine Frage gewesen, welche Perspektive er für sich selbst sieht. Ich glaube, er ist irgendwann mal klar darüber geworden, dass er vermutlich regelmäßig spielen muss, um sich weiterzuentwickeln, vor allem auch von Beginn an. Die Chance hat er beim FC Bayern offenbar nicht in der Form gesehen, wie er sich das selber vorstellt. Tottenham hat dann früh Interesse signalisiert. Ich glaube, dann hat er für sich noch überlegt, ob es vielleicht nicht noch einen besseren Verein in England gibt, der Interesse an ihm hat. Wenngleich das natürlich wieder ein Wagonspiel ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel zum FC Arsenal gehst, dann ist dir halt nicht garantiert, dass du jede Woche wieder 90 Minuten spielst. Insofern glaube ich, dass am Ende des Tages er verstanden hat, dass er einen Verein braucht, wo er vor allem regelmäßig zum Einsatz kommt. Die Perspektive hat er bei den Spurs gesehen, deswegen hat er sich, glaube ich, dahin ausleihen lassen. Und wenn ich den Trainer auf der Pressekonferenz richtig verstanden habe, hat Tottenham offenbar auch die Option, ihn dann längerfristig zu verpflichten.
Ja, Tottenham, du sprichst das an, heute gegen Liverpool, für die es extrem gut läuft in diesem Jahr mit Arne Slot. Wie wichtig nimmt Liverpool diesen Carabao Cup, ist es, glaube ich, um den es geht heute? Spielen die da mit der Mannschaft 1B oder wird da niemand sein, dessen Namen man schon irgendwann mal gehört hat?
Ich glaube, dass es vollkommen egal ist, wie dieser Cup da heute Abend heißt. Ich glaube, da könnte die Champions League ausgespielt werden oder irgendein Kirmes-Wettbewerb. Das Spiel ist von enormer Bedeutung für beide Seiten. Weil wenn du so eine souveräne Saison hast wie Liverpool, dann willst du ja, dass am Ende irgendetwas dabei rauskommt. Ja. Du willst was in der Hand haben. Und ob das dann jetzt in erster Linie mal der Champions League Pokal ist oder der League Cup Pokal, ist egal. So, und heute Abend besteht die Chance, dass wenn sie Tottenham schlagen und diesen 0-1 Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, dass sie im Finale stehen und haben dann gegen Newcastle eine sehr gute Chance, in zwei Monaten den ersten Titel abzuräumen. Wenn das heute Abend allerdings schief geht, dann dreht sich ja das alles komplett um. Dann sagt man, es war eine grandiose Saison bis hierhin, aber der erste Titel ist schon mal weg. Und dann stehst du automatisch in den anderen Wettbewerben noch mehr unter Druck. Insofern hat das sowohl für Liverpool als auch für Tottenham heute Abend eine enorme Bedeutung. Und ich glaube, es wird auch ein sehr gutes Fußballspiel werden.
Jetzt muss man natürlich sagen, realistischerweise, also ich glaube, kommende Woche ist dieses Nachholspiel endlich gegen Everton. Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Und dann sind aber, wenn das gewonnen werden sollte, sind es ja 9 Punkte Vorsprung auf Arsenal. Also von der Meisterschaft her, ich glaube, wir haben vor zwei Wochen gesagt, it's the championship to lose für den FC Liverpool.
Definitiv, Jens. Aber schau dir die Saison vom VfB Stuttgart an. Du verlierst in der Liga in Mainz, du verlierst in der Champions League, gehst raus, verlierst du nochmal gegen Gladbach und keiner möchte wissen, was passiert wäre, wenn sie jetzt im DFB-Pokal Augsburg nicht geschlagen hätten. Die Dinge können sich extrem schnell drehen. Und wenn du es jetzt mal aus einer anderen Perspektive siehst, heute Abend geht Liverpool raus, dann würde man Fragen stellen, ja, wie kann es sein, dass es gegen Tottenham passiert? Und dann verlierst du eventuell nächste Woche das Merseyside-Derby. Am Mittwoch ist übrigens das letzte im Goodison Park, weil die im Sommer das Stadion wechseln. Und dann auf einmal sind es nur noch 6 Punkte. Und obwohl die Saison so souverän sind und obwohl sie immer noch auf dem Weg zur Meisterschaft sind, würde sich sofort das ganze Narrativ drehen. Und deswegen glaube ich, dass es für Liverpool heute Abend sehr wichtig ist, schon mal dieses Finale im League Cup auf der sicheren Seite zu haben, so wie das in der Vorsaison bei Jürgen Klopp war. Man hat damals den League Cup gewonnen und obwohl es danach nicht hinten raus nicht mehr so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, der Pokal war am Ende da. Und darum geht's letztlich.
Okay. Ich bin am Sonntag am frühen Abend aus Wien zurückgekommen und habe mir dann die zweite Hälfte zwischen Arsenal und Manchester City angeschaut, sehr sehr interessiert angeschaut. Ich gehe mal davon aus, Sven, du warst im Stadion und der Ausgleich von Erling Haaland, der dann gebührend gefeiert wurde und kaum hat sich Haaland wieder eingefangen gehabt, da spielt Phil Foden diesen Pass in die Mitte, Arsenal schießt das 2-1 und gewinnt damit 5-1. Wie ist denn, das muss KI generiert gewesen sein, weil ich dann ein Interview von Miguel Arteta gesehen habe, das kann er so nicht gesagt haben, aber wie ist denn das Verhältnis zwischen Arteta und seinem unter Anführungszeichen Lehrmeister Pep Guardiola? Wie wichtig war dieser Sieg, dieser hohe Sieg, dieses 5-1 für Arteta, gerade im Hinblick auf dieses Verhältnis mit Guardiola?
Ich glaube, die Beziehung zwischen Mikel Arteta und Pep Guardiola muss man trennen. Da gibt es auf einmal die persönliche Ebene und einmal die berufliche Ebene. Auf der persönlichen Ebene glaube ich, dass Arteta Guardiola für einen Genie hält. Und drunter wird das nicht machen, wenn du ihn dazu befragst. Dafür haben die beiden zu lange bei Manchester City zusammengearbeitet. Da hat, glaube ich, Arteta auch zu viel mitgenommen. Er wollte ja da auch zu City hin, um sich dort zu entwickeln. Und unter dem, was Guardiola gemacht hat. Insofern glaube ich, dass auf dieser menschlichen Ebene keiner ein schlechtes Wort über den anderen verlieren wird. Auf der beruflichen Seite ist es natürlich so, dass sie jetzt in maximaler Konkurrenz zueinander stehen. Und ich glaube, man kann nicht leugnen, dass Arteta den Eindruck hinterlässt, dass er schon seinen Lehrmeister unbedingt schlagen möchte. Da ist er ja auch nicht der Erste. Das geht ja vielen so praktisch. Und der ist ja zu Arsenal gekommen, um in gewisser Weise City von dieser Dauerdominanz zu lösen und endlich auch einen Titel zu gewinnen. Das hat halt bislang nicht funktioniert. Dazu kam noch, dass vor allem die schmerzhaftesten Niederlagen natürlich gegen Guardiola entstanden sind. Und er versucht natürlich jetzt seit geraumer Zeit eine Mannschaft zu entwickeln, die in der Lage ist, City zu schlagen. Und darüber hinaus hat sich das natürlich dann hochgeschaukelt, weil diese Partien dann immer von sehr viel Intensität, auch ein bisschen von Hitzigkeit geprägt waren. Und da bleibt natürlich am Ende eines Spiels immer was hängen. Und ich glaube jetzt bei diesem 5-1 für Arsenal ist dann komplett rausgekommen, wenn man mit diesem Ergebnis so ein bisschen sich revanchieren konnte für all die Niederlagen, die man zuletzt erlitten hat. Das Bittere für Arsenal, und das ist natürlich die Pointe der Geschichte, dass jetzt, wo sie endlich City distanziert haben, das Tor zur Meisterschaft immer noch nicht offen steht, weil jetzt der FC Liverpool vorbeigezogen ist. Das ist so ein bisschen das Karma des Clubs.
Das wäre so gerade der nächste Punkt gewesen, den ich anspreche. Jetzt haben sie endlich überholt und in diesem Jahr deutlich. Ich glaube auch nicht mehr, dass sich da bis Ende des Jahres was ändern wird. Aber Liverpool ist so konstant, dass das Arsenal dann doch nicht vorbeikommt und endlich mal wieder die Premier League gewinnt. Gibt es, ist das noch anstehende Treffen zwischen Arsenal und Liverpool in London oder wird es in Liverpool ausgetragen?
Ich sehe nur eine Chance für Arsenal momentan. Lieber Jens, das ist Dubai. Dubai muss es richten für Arsenal.
Sonst wird es extrem
schwierig. Ich glaube, sie sind schon auf dem Weg dorthin, wenn ich es richtig verstanden habe. In der Vorsaison war es so, dass das Arsenal aufgrund der Niederlagen im Pokal dann ein bisschen eine spielfreie Zeit hatte. Das haben sie genutzt, um ins Wintertrainingslager nach Dubai zu fliegen. Als sie daraufhin zurückgekommen sind, haben sie eine enorme Siegesserie hingelegt. Meines Erachtens deswegen, weil der Druck weg war. Sie waren in der Meisterschaft um viele Punkte distanziert. Man hat nicht mehr so richtig was von Arsenal erwartet und dann haben sie sich in einen absoluten Lauf gespielt. So muss es jetzt in dieser Rückrunde wieder gehen. Also sie sind im FA Cup ausgeschieden gegen Manchester United. Im League Cup haben sie jetzt gegen Newcastle verloren. Sprich, es gibt jetzt am Wochenende eine spielfreie Zeit für Arsenal und offenbar versucht Arteta das zu kopieren, was ihm da in der Vorsaison gelungen ist. Fairerweise muss man sagen, die Ausgangslage ist relativ identisch, weil in der Liga hängen sie auch wieder zurück, in den Pokalwettbewerben sind sie draußen. Vielleicht können sie aus dieser Situation heraus nochmal oben rankommen. Ich glaube, das wird allerdings nicht der Fall sein, weil Liverpool im Vergleich zur Vorsaison wesentlich stabiler ist und zum anderen Arsenal auch momentan mit so vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, dass die Qualität der Mannschaft es aus meiner Sicht momentan nicht hergibt. Da reden wir über Ausfälle von Gabriel Jesus, von Bukayo Saka. Gestern hat sich offenbar noch Martinelli verletzt. Deswegen wollte ja Arteta unbedingt, dass da im Angriff nachgelegt wird. Aber das ist in den vergangenen Tagen nicht passiert. Jetzt muss es also drüber richten.
Ich blicke immer gern, wie du weißt, zu Crystal Palace und verlieren zu Hause.
Ich auch übrigens.
Ja, und verlieren zu Hause. Ich glaube, Brentford war es, fahren aber dann nach Manchester. Und egal, wie schlecht es Manchester United geht, aber ich glaube, Oliver Glasner richtig zu zitieren, zumindest sinngemäß, ein Sieg in Old Trafford ist halt nach wie vor immer noch was Besonderes. Und dieses 2-0 muss allen Fans von Palace heruntergegangen sein, wie warmes Olivenöl.
Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass Oliver Glasner bislang noch nicht im Old Trafford gewonnen hat, oder?
Also ich weiß nicht, ob er immer mit Stuttgart mit Frankfurt mal dort war. Vielleicht war er mit Frankfurt mal dort und hat gewonnen, aber ich glaube nicht.
In Barcelona war er mal, daran erinnere ich mich. Aber im Old Trafford, glaube ich, ist er noch nicht vollständig gewonnen. Nein, das ist ein großer Sieg, sowohl für den Club als auch für Oliver Glasner. Und das Spannende ist doch, dass sie vor ein paar Tagen den Linksverteidiger Ben Chilwell vom FC Chelsea verpflichtet haben. Und weißt du, was der gesagt hat auf die Frage, warum er jetzt sich Palace anschließt, also einem vermeintlich kleineren Club? Er hat gesagt, schau dir mal die Bilanz des Clubs an. Also da muss ich ja nicht mal überlegen, um da sofort zuzusagen. Schau, wie sie Fußball spielen und wie sie momentan dastehen. Und das hat mich dann kurz nochmal dazu animiert, dass ich dann nachgeguckt habe. Und wenn du dann tatsächlich nachschaust, dann stellst du fest, vergangenen 7 Spiele, eine Niederlage, angesprochen von dir gegen Brentford. Also das läuft, das funktioniert, sie sind mittlerweile im Tabellenmittelfeld angelangt und wenn sie so weiter punkten würden, mit dem Schnitt, den sie zuletzt hatten, wenn man das auf die Saison hochrechnen würde, dann könnten sie um Europapokalplätze mit, denn du darfst ja nicht vergessen, sie hatten ja einen Saisonstart, wo sie ja mehrere Spieltage lang überhaupt gar nicht gepunktet haben. Die waren ja in einer ganz schweren Krise, waren ja fast unten in der Abstiegszone drin. Und dass sie jetzt nach 24 Spieltagen 30 Zähler gesammelt haben, ist alle Bonheur. Und jetzt geht es darum, ob sie vielleicht die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hinkriegen können. Also bislang waren sie immer nur 10. Es könnte der neunte Platz werden. 6 Punkte ist der Rückstand auf Fulham. Ich traue das Palace in jedem Fall zu.
Und was dann bei meinem Wien-Besuch ein bisschen untergegangen ist, ein 7-0 von Nottingham Forest gegen Brighton. Das wird Fabian Hürzeler natürlich nicht runtergegangen sein wie lauwarmes Olivenöl, aber ist das genau dieser Rausch, in dem Nottingham sich jetzt seit Wochen befindet, den Arsenal braucht, um noch das Premiership angreifen zu können? Ist doch unfassbar eigentlich. 7-0 in der Premier League. Ich erinnere mich, Southampton hat, glaube ich, was 9-0. Ralf Hasenhüttl hat, glaube ich, 2 sehr, sehr hohe Niederlagen überlebt. Ich meine, es wäre 9-0 gewesen. Du weißt das besser als ich. Aber 7-0 Nottingham Forest. Also jeder muss Nottingham Forest mindestens, glaube ich, im Moment schon als das zweitliebste Team haben in England.
Du, die werden genauso umarmt wie damals Leicester City, als sie Sensationsmeister 2016 geworden sind. Vielleicht sollten wir mal auf eine Expedition in die Midlands gehen. Irgendwas muss da in dieser Gegend offenbar vorhanden sein, warum da ein Traditionsclub nach dem anderen da auf dem Boden zurück aufersteht und dann die Premier League aufnimmt. Großartig, weil du gesagt hast, das benötigt Arsenal. Das werden sie jetzt nicht hinkriegen, weil diese Historie von Nottingham Forest, die kann Arsenal momentan in dieser Form, in dieser Konstellation nicht aufbieten. Wenn du dich in so einen Lauf spielst, weil du eigentlich weg warst, weil niemand was von dir erwartet hat, weil letztes Jahr fast abgestiegen ist. Ich glaube, nur aus diesem Material kann sich dann so eine Geschichte zusammensetzen. Und stellvertretend, dieser Torjäger Chris Wood, 33 Jahre alt, kommt aus Neuseeland, ist jetzt der drittbeste Torjäger der Premier League, hat 17 Treffer in 24 Spielen erzielt. Sag mir mal, wie realistisch das grundsätzlich ist, dass da jemand aus Neuseeland hier rüberkommt und dann in dem Alter mit dem Verein so eine Bilanz hinlegt, absolut großartig. Und ich habe ja damals schon gesagt, ich glaube, sie ziehen das durch. Und die Chancen, dass sie da mindestens mal auf einem Europapokalplatz am Ende landen, sind echt groß. Und ich traue es ihnen auch zu, dass es vielleicht mit der Champions League klappt. Und wenn du mal so eine Kameradschaft in der Mannschaft hast, im Verein, und dann so ein Lauf und diese Leichtigkeit vorhanden ist, und dann kommt noch diese Historie und die Fans, das trägt dich unglaublich. Und all das Ganze ist momentan in Nottingham zu besichtigen. Ich würde sagen, die Aussichten des Vereins, die sind ähnlich grandios wie der Blick vom Nottingham Castle aus.
Dann lass mich aber abschließend fragen, ist es zulässig, hier eine Parallele zu ziehen, weil du Leicester City angesprochen hast. Jamie Vardy war ja auch nicht mehr ganz frisch damals, als Leicester zum Titel geschossen hatte. Vielleicht war er noch nicht 33, aber Geschichte wiederholt sich, ja oder nein?
Das Zitat ist so gut, dass man im Sport sagen muss, ja, sie wiederholt sich und hoffentlich wiederholt sie sich. Das ist ja jetzt auch schon in einigen Fällen bewiesen worden, dass das immer wieder Clubs mit einer großen Historie dann mal ein paar schwere Jahre durchleben und dann wieder zurückkommen. Ich glaube auch, dass diese Zusammensetzung der Mannschaft ist sehr interessant. So jemand wie Chris Wood, der jahrelang ja kaum beachtet worden ist und so weiter. Und dass der dann in dieser Konstellation dann auch den Großen ein bisschen so ein Schnippchen schlägt. Das hat was im Sport. Und deswegen drückt man denen ja natürlich auch die Daumen. Und die Parallelen, die sind ja offensichtlich. Du schaust, wie sie verteidigen. Alle Mann sind da hinten drin. Die Linien sind sich aus. Eine brutale mannschaftliche Geschlossenheit. Der Trainer Nuno Espirito Santo, der es ein bisschen so angeht wie damals Ranieri, total im Hintergrund, moderiert das Ganze sauber weg. Das ist ein guter, kompakter Defensiv- und Konterfußball. Dann hast du schnelle Außen, vorne hast du einen Torjäger. Im Mittelfeld haben sie richtig gute Spieler wie Morgan Gibbs-White. Das ist ja damals auch bei Leicester ein bisschen unterschätzt worden. Man hat ja gesagt, oh, man kennt diese Spieler überhaupt nicht und die sind durch die Decke gegangen. Und wenn du da natürlich genau hingeguckt hast, hast du gesehen, okay, wir sind ja etliche Spieler, die eine enorme Qualität haben, wie damals N'Golo Kanté zum Beispiel, hat er dann auch eine beachtliche Laufbahn bei Chelsea hingelegt. So ist es bei Nottingham auch. Und da geht es natürlich dann darum, für die nächste Saison, wie kann es gelingen, die wichtigsten Spieler zu halten. Da würde es natürlich gut tun, wenn du dich für einen internationalen Wettbewerb qualifizierst. Der Unterschied zu Leicester, um das vielleicht noch zu erwähnen, ist, dass ich glaube, dass der Eigentümer Evangelos Mainakis diesen Club unbedingt in der Spitzengruppe etablieren möchte. Der sagt nicht, das ist eine grandiose Saison und dann gehen wir uns wieder damit zufrieden, 14. in der Tabelle zu werden. Nein, der will da bleiben. Bei Leicester damals hatte man das Gefühl, dass der Club total überrumpelt ist und es einfach genossen hat, da oben zu sein, aber insgeheim schon wusste, dass es vermutlich irgendwann mal wieder ein anderes werden gehen wird.
Wer hätte das gedacht mit den Big Four oder meinetwegen Big Six, dass Nottingham hier so reinpfuscht. Wir bleiben dran, Sven. Wir rufen alle zwei Wochen beide an. Das ist hiermit beschlossen. Ich freue mich sehr, dass du immer für uns Zeit hast. Danke dir. Kurze Pause in der Big Show 697. Mit Fußball sind wir noch nicht ganz fertig.
Ja, hallo, grüßt euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 697, Sportradio 360. Weiter geht's mit Fußball, es geht weiter in Leipzig mit Guido Schäfer. Guten Morgen, lieber Guido. Guten Morgen ist gut. Servus, servus, Guido.
Ja, ist doch. Bei mir ist 11 Uhr. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, bevor wir zu Leipzig kommen, lass uns doch einen Blick auf deine alte Liebe werfen, auf Mainz, wo es in dieser Spielzeit extrem gut läuft. A, warum tut es das aus deiner Sicht? B, ab wann hast du daran geglaubt, dass es so gut laufen würde?
Ja, nach der letzten Saison, als uns der liebe Bo Henriksen gerettet hat, ich spreche jetzt mal von uns als alte Mainzer, habe ich schon an eine sorgenfreie Saison gedacht, auch darauf gehofft, dass es dann so gut läuft, war am Anfang auch nicht absehbar. Ich glaube, die ersten 4 Spiele haben wir auch nur 3 Punkte oder so geholt. Aber dann hat sich gezeigt, dass diese Mannschaft einen guten Geist hat, eine gute Mentalität hat und mittlerweile auch ein paar ganz gute Fußballer mit Ameri und Co. Und was sie natürlich jedes Spiel auf den Platz bringen, ist eine Giftigkeit, eine Athletik. Es ist unangenehm, gegen Mainz 05 zu spielen. Die hängen dir ständig im Knick. Und dann kommt es, wie es gekommen ist. Dann hat man auch mal ein paar Spiele in Serie gewonnen. Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, die von den letzten 4 Spielen haben wir, glaube ich, 3 verloren.
Johnny Burkhardt ist ja einer der wichtigsten Spieler dort. Warum ist er noch in Mainz? Weil er eben auch öfter mal verletzt ist und deshalb noch nicht interessant ist für Leverkusen oder für Dortmund. Warum ist Johnny noch in Mainz?
Du hast doch die Antwort schon gegeben. Unser Johnny Walker, wie ich ihn gerne nenne, der ist ein wunderbarer Typ. Er kommt ja auch aus der Gegend, aus der Mainzer Gegend. Der hatte mal vor, wann waren das, 2-3 Jahren, eine Verletzungspause von fast einem Jahr. Und seitdem, er ist zwar wieder fit, aber so richtig konstant, was sein Körper angeht, ist er nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das ein grundsätzliches Problem ist. Er arbeitet ja sehr an seinen Muskelketten, an der Stabilität. Aber es geht natürlich auch nicht, dass du alle 3 Wochen dir eine Zerrung holst. Wenn der Mann fit ist und ist gesund, dann ist es natürlich ein Mann, der auch für andere Vereine spielen könnte, die noch besser situiert sind als Mainz 05. Die Eintracht wollten ja schon holen. Also aus unserer Sicht, aus Mainzer Sicht, ist es fast schon irgendwie positiv, dass er sich alle paar Wochen hinten links da irgendwas zerrt. Aber ich wünsche ihm natürlich Gesundheit. Und wenn der dann auf Monat hinweg jedes Spiel machen kann, dann schießt er dir Tore, der legt Tore vor, der ist sehr, sehr schlau, der stellt seinen Körper gut rein und hat auch immer einen Blick für einen besser postierten Mitspieler. Also ich wünsche ihm das Beste und wenn er denn fit bleibt, dann kann er auch im Sommer für 20 Millionen weg. Wir brauchen ja immer Geld in Mainz.
Nicht nur Mainz, auch Sturm Graz braucht Geld. Das ist dann mein Verein. Warst du übrigens in Klagenfurt, als Sturm gegen Leipzig gespielt hat?
Nein, das war beklagenswert, um mal bei diesem Wortspiel Klagenfurt zu bleiben. Ja. Ich habe aber vorher mit dem Peter Packul telefoniert, der ja Trainer ist in Klagenfurt, habe mich mal erkundigt, wie das Stadion ist. Die haben ja neuen Rasen verlegt gehabt und hat mir so ein paar Inside-Informationen gegeben. Und er sagt, Sturm Graz macht in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig. Das weißt du viel besser als ich. Tolle Entscheidung getroffen, sportlich und finanziell. Also Hut ab, die haben ja Red Bull Salzburg den Rang abgelaufen und mussten jetzt auch natürlich verkraften den Weggang der sportlichen Leitung mit dem Sportdirektor und dem Trainer. Also Hut ab vor Sturm Graz. Bei dem Spiel gegen RB fand ich sie jetzt nicht so besonders prall, aber das hat gereicht, um Leipzig zu schlagen.
Ja, das, also nach vorne hin wird es halt sehr dünn. Die haben halt auch den besten Stürmer abgegeben nach Monaco im Winter mit Mika Birez und das ist dann sehr, sehr schwierig. Ja, jetzt sind meine Sympathien für Leipzig ja auch bekannt und ich hege besondere Sympathien für Xavi. Ich habe mich aber schon ein bisschen geschreckt, dass Leipzig ihn gekauft hat um eine sehr, sehr hohe Summe. Jetzt kannst du sicherlich sagen, waren es 81 oder waren es doch, doch nur 50 Millionen? Das kann ja nur mit der Hoffnung verbunden sein, dass man ihn dann für mehr verkauft und dass sich der Junge nicht verletzt.
Also du musst unbedingt anfangen bei der Leipziger Erfolgszeitung. Du blickst ja total hinter die Kulissen. Also der Deal auf den ersten Blick war ja so, zumindest einige, die nicht so ganz tief hinter die Kulissen schauen, dass man jetzt um Xavi herum eine Mannschaft aufbaut, auf Jahre hinweg. Das ist natürlich Unsinn. Die haben 50 Millionen bezahlt und hoffend, wie du es schon sagst, dass er jetzt auch eine glänzende Rückrunde spielt und dann im Sommer, entweder im Sommer für 80 Millionen oder 90 Millionen verkauft wird oder dann noch eine Saison spielt, die noch besser wird. Also es geht eigentlich tatsächlich darum, ihn irgendwann zu Geld zu machen und dass man da jetzt so die Hand drauf hat. Das große Ziel ist natürlich, mit ihm jetzt in der Rückrunde die Champions League zu erreichen und dann in der darauf folgenden Saison nochmal eine wunderbare Spielzeit hinzulegen, auf das Xavi dann spätestens 2026 wechselt, weil 2027 wäre er ablösefrei.
Jetzt weiß ich noch, Christopher Nkunku war ja auch ein Spieler, dem ich sehr, sehr gut zugeschaut habe. Du hast über Nkunku nur das Beste zu erzählen gehabt. Ja. Gilt das auch für Xavi?
Also das sind Spieler, die muss man einfach lieben, weil die wollen immer den Ball, verstecken sich nie, auch an weniger guten Tagen probieren sie alles und sind auch doch irgendwie auch Teamspieler. Also ich finde auch, dass sie sich nie geschont haben oder nicht schon. Die gehen auch in Zweikämpfe und werden ja unzählige Mal gelegt. Xavi hat sich jetzt bei Union Berlin eine blöde Schwalbe erlaubt, aber der Mann wird auch so oft gefault. Vielleicht war es ja eher so eine Schutzschwalbe, die gab es ja auch mal. Ja, nein, das sind gute Jungs. Ich glaube, ein Kungu war sogar so vom Wir-Gefühl her, vom Teamgedanken her noch ein bisschen besser, sehr, sehr, sehr beliebt in der Mannschaft. Xavi hat da schon so ein paar Solo-Einlagen. Für ihn ist völlig klar, dass er jetzt mit der Vertragsverlängerung auch die Elfmeterschießen darf, die Standards und auch die gegnerischen Standards dazu.
Wie gut ist diese Mannschaft, Guido, Stand jetzt? Weil ich meine, die Bayern und Leverkusen sind besser als der Rest. Ich glaube, ja, da gibt's ja. Frankfurt gefällt mir auch gut. Stuttgart schwächelt ja gerade ein bisschen. Aber wenn du 3-0 in Bochum führst und das Spiel nicht gewinnst, ja, das ist besorgniserregend ein bisschen.
Ja. Ach ja, du, besorgniserregend ist eigentlich, seit RB existiert, ist es immer wieder mal besorgniserregend in Phasen der Saison. Ich glaube, es gibt vieles zu erklären, nicht alles zu entschuldigen. Natürlich darfst du in Bochum nicht einen 3-0 Vorsprung aus der Hand geben. Das geht nicht. Aber das spricht auch dafür, dass erstens die Mannschaft, die momentan auf dem Platz steht, nicht so gut ist, wie viele denken. Und dass sie zweitens eben auch nicht gefestigt sind. Das 3-0 war ja auch ein Witz, dass sie überhaupt 3-0 führen zur Halbzeit, war ja auch nicht verdient. Aber dann baust du dir eine Baustelle auf, in der Peter Gulaschi da hinten so einen Scheißball spielt und dann zündest du das Stadion an. Nichtsdestotrotz musst du natürlich die 3 Punkte holen. Aber wie gesagt, sie haben unfassbar viele Verletzte gehabt. Die kommen zwar jetzt nach und nach zurück, aber ein Xavi oder ein Raum, die sind natürlich schon nicht in der Form, in der sie vor ihren Verletzungen waren. Und der größte Ausfall, und das wird vielleicht bei manchen ein wenig unterbelichtet gesehen, ist nach wie vor Xaver Schlager. Mhm. Xaver Schlager ist für mich der Kitt des Spiels. Er ist unfassbar wichtig im zentralen Mittelfeld und jetzt fällt er weitere Wochen aus. Also das ist ein Ausfall, das wäre wie wenn Leverkusen auf Granit Xhaka verzichten müsste. Es tut mir auch leid für den Xaver, aber ja, ich weiß nicht, ob er in der Saison nochmal auf die Füße kommt. Aber mit Xaver Schlager ist die Statik des Spiels eine andere. Und ich habe in der letzten Pressekonferenz mal spitz den Marco Rose gefragt. Und ich bin ja sonst eigentlich, ich bin ja praktisch Hofberichterstatter, wie alle behaupten. Also Marco, mit der Zentrale Amadou Haidara und Arthur Vermehren, tut mir leid, momentan ist das Bundesliga Mittelmaß, wenn man das freundlich umschreibt. Und in dieser so wichtigen Mittelfeldzentrale, wenn du da keine Top-Leute hast, kannst du auch kein Top-Fußball spielen. Naja gut, dann hat er beim nächsten Spiel dann den Baumgartner hingestellt und den Seiwald bei Union Berlin. Das war genauso bescheiden.
Ja gut, ich meine, Xaver Schlager weiß ich ja auch. Als Österreicher fühle ich da den Schmerz ja gleich doppelt, weil er auch bei der EM nicht dabei war. Dann kommt er zurück, jetzt ist er wieder verletzt. Sehr, sehr schwierig. Weil du Marco Rose ansprichst, Ich mag Marco Rose seit immer schon, seit mir Martin Konrad von Sky Sport Austria gesagt hat, der Rose, das ist ein guter Typ, der ist sehr loyal. Werden Gladbach-Fans vielleicht ein bisschen anders sehen, aber ja, ich halte mich da an Martin. Durch diese neue Rolle von Jürgen Klopp hat sich irgendwas verändert am Status von Markus Rose?
Marco,
oh ja, habe ich Markus gesagt? Nein, Marco Rose.
Oh, sorry. Ja, du wolltest ihn küssen. Markus, ja, ist schon klar. Nein, auf jeden Fall ist natürlich mit Jürgen Klopp eine Menge Expertise und Strahlkraft in dieses ganze Konstrukt da reingekommen, in den Red Bull-Kosmos. Und es ist nicht so, dass Jürgen Klopp jetzt die schützende Hand über seinen ehemaligen Kapitän hält. Die sind ja 2004 zusammen die Bundesliga aufgestiegen. Klopp Trainer, Rose Kapitän. Sondern ich glaube oder weiß, dass Klopp überzeugt ist von Marco Rosens Arbeit, von Marco Roses Herangehensweise, und er hat ganz genau auch beobachtet, welche Probleme liegen auf Roses Schreibtisch und welche Probleme sind ihm nicht in die Schuhe zu schieben. Und es ist für Marco Rose natürlich gut, dass Klopp da ist, weil das ein Mann ist, der alles im Fußball gesehen hat, alles erlebt hat. Er ist mit Borussia Dortmund zweimal Meister geworden und dann stand er zur Winterpause mal auf Platz 18 mit so einer Meistermannschaft. Also der weiß, was alles verrutschen kann im Fußball. Und er weiß aber auch, dass man dann nicht zu sprunghaften Handlungen neigen sollte. Er ist ja damals auch Trainer bei Borussia Dortmund geblieben. In Liverpool lief es auch nicht immer toll. Er war immer durchgängig der Mann, an dem sich alle orientiert haben. Und ich glaube, dass mit Marco Rose und RB Leipzig, das sollte eine Fortsetzung finden. Allzumal jetzt auch erkannt wird, was brauchen wir noch, was nach diesem Umbruch. Jetzt haben sie wieder ein paar typische Red Bull-Transfers gemacht mit 18-, 19-Jährigen. Und jetzt kehren die nach und nach ins Training zurück, die bis auf Xaver Schlager. Und zur Wahrheit dieser Saison gehört ja, die haben vom ersten Tag an nie richtig trainieren können. Die haben so ein komisches, schwindliges Trainingslager in New York gemacht weil sie sich da irgendwie für die DFL postieren sollten oder positionieren sollten. Also ein regelmäßiges Training im Wortsinn, Dinge einstudieren, war nie zu denken. Und jetzt wird mal wieder trainiert. Die englischen Wochen sind weggefallen, weil sie ja galanterweise aus der Champions League ausgeschieden sind. Und es kann nur besser werden. Und es wird auch meiner Meinung nach besser.
Wie oft sieht man noch Oliver Minzlaff, wenn überhaupt, in Leipzig? Wie viel Einfluss hat er noch seit seinem Wechsel in die Red Bull-Spitze?
Ja, über den Herrn Minzlaff läuft natürlich nach wie vor vieles. Hm. Also die großen Entscheidungen werden nicht ohne Oliver Minzlaff getroffen. Allerdings muss man auch sagen, seit Marcel Schäfer da ist, der Sportgeschäftsführer, sind auch ein paar Dinge passiert, die dann wirklich auch Schäfer, und das soll ja auch so sein, zu verantworten hat. Ich glaube schon, dass einige im Verein, vielleicht sogar Oliver Minzlaff, in dieser schwierigen Phase im letzten Jahr vor den beiden Spielen gegen Eintracht Frankfurt, hätten die vielleicht schon mal über einen neuen Trainer nachgedacht. Aber Marcel Schäfer hat sich nach meinen Informationen zumindest ziemlich stark gemacht für Marco Rose. Er hat keine kurze, sondern eine lange Zündschnur und er ist lange im Geschäft. Überleg mal, wie lange der hinter dem Niko Kovac in Wolfsburg stand.
Ja.
Und ich finde das gut. Ich finde es auch richtig, weil Marco Rose und RB Leipzig, ein Leipziger bei einem Leipziger Bundesliga-Verein, das kann nur auseinandergehen, wenn wirklich ganz Schlimmes passiert. Und das ist meiner Meinung nach noch nicht der Fall.
Dann lass uns den Kreis noch schnell schließen. Wir haben in Mainz begonnen, wo ja, als wir erstmals miteinander sprachen, Bo Svensson noch Coach war. Ja. Für mich ist Bo natürlich schon jemand, der mit der Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht, beziehungsweise wie er auch Fußball spielen lässt, der würde schon gut nach Leipzig passen, aber das wollen wir jetzt gar nicht so. Kannst du gerne vertiefen, aber hat es dich überrascht, dass das mit Union Berlin eben nicht gepasst hat?
Naja, also ich weiß ja nicht, wer da alles zuhört bei uns beim Superradio. Also Union Berlin mag ich 0,0. Dieser Verein, das nur am Rande mal, dieser Verein tut immer so, als wenn er besonders wäre und alles wunderbar, Stadion selbst gebaut, die Zahlen mit Haselnüssen. Und also ich mag die nicht schon seit 2002, als sie uns Mainzer im letzten Saisonspiel der zweiten Liga mit Hass und Niedertracht begegnet sind. Und wir sind dann nicht aufgestiegen. Okay, man kann da bei Union verlieren. Damals ist Bochum aufgestiegen. Aber dieser Hass, diese Häme, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und diese besondere Art der Gastfreundschaft, auf die kann nicht nur ich sehr, sehr gerne verzichten. Also ich finde das Allerletzte, wenn sich da dieser Kommunikationschef Christian Arbeit an den Mittelkreis stellt vor dem Spiel gegen RB und erzählt dann, wie scheiße RB ist. Also es ist unfassbar, was ich da rausnehme. Und als Bo Svensson, mein alter Freund, da hingegangen ist, habe ich gesagt, Bo, also hätte es nicht bitte ein anderer Verein sein können. Bitte nicht diese, oh, hör auf. Und da habe ich so, weil ich den so mag, habe ich immer gesagt, komm, nach 7 Spielen hatte der 14 Punkte. Weißt du das übrigens?
Ja,
nach 7
ja,
Spielen,
ja,
14
ja,
Punkte. Ja, und dann ging's bergab. Und ich glaube, dort ist es auch schwer zu arbeiten für einen Trainer. So wie ich das mitbekommen habe, muss der Trainer dem Präsidenten, der Zingel oder wie der heißt, immer erklären, was er für eine Aufstellung hat und warum er dies und das gemacht hat. Also da ist das Patriarch, wird da noch gelebt. Aber das darf man natürlich nicht offiziell sagen. Die Journalisten, die sich mit Union Berlin beschäftigen, lieben diesen Verein und werden nie im Leben irgendetwas Negatives verlauten lassen. Also ich mag diese Attitüde dieses Vereins überhaupt nicht. Nichts gegen die Trainer, die Spieler, alles top. Aber immer so tun, wir sind anders und wir sind besonders. Nee, seid ihr nicht. Ihr habt an vielen Stellen einfach kein Benehmen.
Ist denn Bo Svensson, das ist abschließend, ist Bo jemand, den wir, denkst du, schon bald in der Bundesliga wiedersehen könnten? Oder ist Bo jemand, der vielleicht auch mal, keine Ahnung, nach England zum Beispiel möchte?
Ach, der Bo ist das ist so ein guter Typ, guter Charakter, geradeaus halt. Und er sagt auch, was er denkt. Er braucht schon auch Leute um sich, die ihm vertrauen, die mit ihm den Weg, das hört sich jetzt pastoral an, aber die mit ihm den Weg gemeinsam gehen. Ich weiß das nicht, ob er jetzt unbedingt in der Bundesliga wieder auftaucht, aber der hat schon eine gesunde Distanz zu dem Fußballgeschäft auch. Ich kann mir bei ihm vieles vorstellen, verschiedene Ligen vorstellen. Es geht darum, dass ein Verein da sein muss, mit dem er Spaß und Erfolg haben kann und wo er mit den Menschen offen umgehen kann. Der wurde ja auch immer verschrobener so im Umgang. Du hast gemerkt, dass er nicht glücklich ist, ja, in dem, was er tut. Ja, also ich wünsche ihm alles Gute. Er ist einer der wenigen ganz kerzengeraden Typen in diesem seltsamen Geschäft Profifußball.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Guido Schäfer. Guido von der Leipziger Volkszeitung. Kurze Pause in der Big Show 697.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 697, Sportradio 360. Michael Körner, guten Morgen.
Guten Morgen, verschnupfter Jens.
Ja, also ich denke mir immer, wenn andere Leute mir sagen, ich bin krank, ich kann heute nicht, dann sage ich, jammer doch nicht herum, jetzt jammer ich selber herum. Aber der Ausflug nach Wien, er war wie immer grandios. Ich war das erste Mal im Café Korb. Kennst du das Café Korb?
Nee.
Hat mir Götze empfohlen, ist direkt in Tuchlauben, quasi am Hodenmarkt, ganz nah am Stephansplatz, ein Klassiker, ein Literaturcafé quasi gewissermaßen und nur ein halbkrantiger Kellner, da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Ich hatte auf einen ganz krantigen Kellner gehofft, der war nur halbkrantig.
Ja.
Aber es war sehr, sehr nett, aber ich bin mit einer sehr, sehr gediegenen Erkältung aus Wien zurückgekommen und haben mir zweimal jetzt schon Vic Medi-Night reingeschmissen und heute noch ein drittes Mal. Ich hoffe, das passt dann einigermaßen.
Ja, mehr als dreimal soll man nicht, habe ich immer.
Ja. Michael, wie viel Vic Medi-Nights hast du dir reingeschmissen, als es dann klar war, dass Niko Kovac beim BVB unterschrieben hat?
Ja, da muss ich zu härteren Dingen greifen. Also, da hat Vic Medi-Night dann nicht mehr geholfen. Im Grunde ging es mir wie großen Teilen der BVB-Anhängerschaft, dass ich mit der Personalie, dass ich die sehr befremdlich finde. Also, ich weiß nicht, ob ich es hier nochmal ausführen muss.
Nein. Aber nur die augenblickliche Befindlichkeit. Ich habe ja auch Stimmen gelesen, die sagen, genau der richtige Mann, weil jetzt braucht Struktur. Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht in der Kabine.
Ja, also diese Feuerwehrmentalitäten, da kann ich nun gar nichts mit anfangen. Also das ist überhaupt nicht mein Ding, wie man einen Verein führen sollte. Und wenn sie schon wirklich einen Feuerwehrmann haben wollen, der Julian Brandt jetzt sagt, du läufst 8-mal um den Trainingsplatz, statt gar nicht, dann gib ihm halt einen Vertrag bis Ende der Saison. Und da muss er halt damit leben. Wenn er dann nicht will, dann aber. Ich weiß nicht, was in dem Vertrag drinsteht. Wenn da nicht drinsteht, dass es ein Out gibt bei nicht erreichter Champions League Qualifikation, dann gute Nacht, Marie. Also das kann ja nicht sein. Ich weiß es nicht. Ist ja nicht offiziell gemacht, ob das Out drinsteht oder nicht. Aber ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Sind denn deine Inside-Informationen so, dass Julian Brandt beim Training darauf verzichtet, rund um den Platz zu laufen?
Nee, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Da gibt es keine Insights. Er ist allgemein einer der Spieler, die in der Kritik stehen, aufgrund seiner Einstellung, sage ich mal, oder aufgrund seiner Art, auf der Art, wie er Fußball spielt, dass er ein Goldfüßchen hat, das ist ja unbestritten. Also mein Trikot, da hinten steht Brand drauf, das habe ich nach langer Überlegung auch getan, vor einiger Zeit, natürlich die Kohle- und Stahl-Edition. Aber das ist nun einer, dem ich normalerweise wirklich gerne zuschaue. Wenn der nicht um Trainingsplatz läuft, beziehungsweise wenn er diese Lethargie ausstrahlt auf dem Platz, das hat er teilweise, dann ist natürlich Kritik an ihm berechtigt und dann wird er wahrscheinlich auch unter einem Trainer wie Kovac die Konsequenzen tragen müssen. Kovac ist ja jemand, der gerne dann mal, wenn er neu irgendwo anfängt, ein, zwei Spieler suspendiert, um so ein Zeichen zu setzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Brandt dazugehört, aber
gut, der Schatz. In München hat er sich mit Thomas Müller, wenn ich mich richtig erinnere, verscherzt und das ist keine gute Idee.
Nee, das ist eine ganz schlechte Idee. Ja.
Das sollte man eher nicht machen.
Ihr kennt alle Abkürzungen zum Tegernsee, also das ist gefährlich.
Wenn du denn dir jetzt, also ich überlege gerade, du sagst, du hast Julian Brandt auf deinem Trikot, ich überlege natürlich für den SK Bundegammer Sturm Graz aus der aktuellen Mannschaft, ja, vielleicht nehme ich Ota Kitteschwili, bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir sehr sicher, wenig historisch nehmen würde. Ich habe eine Top 3, die ich mir auf den Rücken hauen würde. Lauter Kroaten im Grunde genommen, nämlich Ivica Vastic, Božo Bakota und Zvonko Breber in dieser Reihenfolge. Aber historisch gesehen beim BVB, wen Wer wäre auf deinem Rücken verewigt im historischen BVB-Trikot?
Naja, Dede wäre natürlich weit vorne. Dede ist so ein bisschen der Inbegriff.
Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Wäre ich nie drauf gekommen.
Dede?
Ja, nie.
Naja, also er hat ja viele Jahre für den BVB gespielt. Er hat im Grunde das verkörpert, was weitestgehend so ein bisschen als diese BVB-Mentalität dargestellt wird, nämlich ehrliche Arbeit, mit aber mit filigranem Touch, also eben auch brasilianischer Einschlag. Da wäre er sicherlich bei mir weit vorne. Ja, also Chapuisat.
Ach, ja, ja, Stefan Chapuis. Denn mit dem konnte ich mich nie anfreunden. Ich glaube, es war die Frisur oder die Nationalität, eins von beiden. Aber irgendwas hat mir bei Chapuisat nicht gepasst.
den fand ich schon immer cool. Ich meine, allein, ja, also, nee, das war schon, das sind so die beiden, die ich, so, bei mir geht's auch tatsächlich immer, muss ich offen zugeben, auch so ein bisschen um die Sympathie. Da ist DD unbestritten. Also das ist so, das war so der netteste Typ, den man sich vorstellen konnte. Und der ist ja immer noch da. Also der kommt ja auch noch zu irgendwelchen Jubiläumsspielen. Letztes Jahr war er da. Und da wird ja immer noch mehr gefeiert von als alle anderen. Also das ist schon hängen geblieben bei den Leuten, dass der wirklich 100% über seine Jahre gegeben hat.
Ich hätte Marcio Amoroso da, aber der war wahrscheinlich zu kurz da, ja. Und dann hat natürlich den BVB dann auch in den Ruin getrieben, mehr oder weniger. Aber das ist jetzt jemand, wo ich sage, okay, da fällt mir, also Lars Ricken übrigens nicht.
Lars Ricken jetzt auch nicht unbedingt. Also na gut, das eine so, ne, klar, er steht natürlich im Wesentlichen für das Champions League Tor. Hm. Amoroso weiß ich, das ist sehr fußballerisch bei vielen als, also ich habe einen Spätzle, der ist auch glühender Amoroso-Fan, dann sage ich immer, okay, hat der mal ein Kopfballtor gemacht? Nein, er konnte es. Aber das für mich war der immer so ein bisschen der, also das war für mich einer, der eigentlich nicht zum BVB gepasst hat, so von der Art her. Dieses leicht ja, großkotzige oder sowas irgendwie. Er war so immer ein bisschen der, er wusste schon, wie gut er ist irgendwo und sowas mag ich ja nicht. Ne? Also Menschen oder Sportler, die das so ein bisschen raushängen lassen, wie gut sie sind. Ja, ich mag eher so ein bisschen Understatement in jeder Hinsicht.
Ein bisschen humble wäre schön.
Ja, oder? Humble und meine, man darf ja damit nicht mehr drüber reden, aber früher war es so, wenn man Frauen getroffen hat oder wenn man wusste, die sieht sehr gut aus, aber die lässt es nicht raushängen, sowas fand ich auch immer total schön. Also, oder auch bei Männern. Also es gibt ja auch Männer, die extrem gut aussehen. Und nicht so wie so ein Gockel durch die Stadt marschieren. Das finde ich immer. Also Understatement ist meine eine Geschichte, mit der ich mich sehr gut immer anfreunden kann.
Lass mich eine Frage noch klären, ganz kurz, bevor wir zur Euroleague mal schauen. Geht's dir ähnlich wie mir, dass ich kann's nicht erwarten, bis dieser Wahlkampf vorbei ist? Ich kann aber andererseits, weiß ich schon, dass zwei Tage nach diesem Wahlkampf der bayerische Ministerpräsident glaubt, es ist schon wieder Landtagswahlkampf und dass sich genau nichts ändern wird. Ja, hast du dieses Gefühl auch? Also der ist ja im Dauerwahn, möchte ich fast sagen.
Ja, also prinzipiell bin ich eigentlich ein Freund von Wahlkämpfen. Ich mag das, also ich bin ja politisch extrem interessiert. Und mag das eigentlich ganz gerne, mich dann, also zum Beispiel heute kommt der Wahl-O-Mat raus, ne? Heute
Mittag. Ach so, heute erst, okay. Ja, ja.
Genau. Und das ist für mich, also ich fieber da seit Tagen drauf hin. Das ist jetzt kein Witz. Ich will ihn unbedingt machen, weil meine Wahlentscheidung auch noch nicht gefallen ist und ich mich, wie so viele andere, so schwer tue, wie schon seit langem nicht mehr. Ich mag auch Wahlplakat, diesen Irrsinn, dass da irgendwelche Menschen Gesichter hängen mit irgendwelchen Wörtern darunter. Mein Favorit ist ja dieses Jahr von der Partei.
Das habe ich dir gesagt, bitte. Das habe ich dir gesagt, vor zwei Wochen. Kein Weltkrieg ohne Deutschland.
Kein Weltkrieg ohne Deutschland, muss ich sagen, hast du sehr gut. Also ich habe noch kein besseres entdeckt, muss ich ehrlich sagen. Nee, also gut, dass man Söder-Wahlkampf ist nochmal was anderes, ne? Also das ist schon speziell, was der macht, auch mit seinen S-Fotos.
er kniet nieder vorm Denkmal und das nächste Foto ist das mit einer Wurst. Ich meine, was ist da los?
Er sitzt zu irgendeinem Lufthansa-Essen und postet wie so ein kleines Kind, das esse ich nicht. Also der ist schon speziell, der Typ. Ne? Also das ist natürlich...
And not in a good way, wenn ich das hier sagen darf. Aber
ja, er biedert sich halt so dermaßen an, dass man, also wenn ich da, was ich nicht verstehe, ist, die haben ja alle Medienberater. Ja, also ich habe auch einen Bekannten, also in meinem Bekanntenkreis ist auch ein Politiker. Ja, und der hat auch Instagram und der nutzt das auch sehr viel. Und der nutzt das auf eine völlig falsche Art und Weise, weil er sich im Wesentlichen selbst, also man sieht fast immer nur Fotos von ihm. Da habe ich auch gesagt, sag mal, Junge, du musst das Social Game mal überprüfen. Also das ist super lame für alle, wenn immer nur deine Visage zu sehen ist. Und beim Söder, und das verstehe ich halt beim Söder nicht, der hat ja Berater. Da ist ja einer angestellt und der bekommt Geld, um ihm zu sagen, unsere Medienkampagne sieht aus wie folgt. Und der hat irgendwann mal gesagt, du musst dich dem Volk annähern. Du darfst nicht wie der König von Bayern darüber kommen. Das heißt, du gehst zu McDonald's, setzt dich dahin und sagst, ich liebe McDonald's und ich esse den Big Mac übrigens auf folgende Art und Weise. Ich nehme die obere Hälfte und dann die untere Hälfte. Sobald der Medienberater das ausspricht, müssen doch alle Alarmzeichen angehen, dass das in der heutigen Welt umgedreht wird in irgendwelche Memes, so erreichst du ja nicht die Social Media Welt. Das geht ja nicht. Also das, ich verstehe nicht, dass er scheinbar von wirklich brutal schlechten Medienleuten umgeben ist. Dass er das macht, wenn er das alleine wäre. Ja, ich, Markus Söder, gehe raus, mach das, ich habe eine Idee. Ich esse den Big Mac ja immer anders. Und das zeige ich jetzt mal allen. Da würde ich sagen, okay, da hat er halt einen kleinen Schnutzi im Hirn, aber der hat ja Leute um sich herum, die gucken sich das an und sagen, mach, los, mach, go, post. Das kapiere ich.
Es ist nicht einfach, aber nur dazu abschließend, das heißt, wenn der Wahl-O-Mat dir dann sagt, du bist am ehesten bei Partei X, dann tendierst du auch zu Partei X, außer diese Partei X schließt sich per se aus.
Ja, das ist glücklicherweise noch nicht passiert, dass da oben irgendwas steht, wo ich dachte, ach du liebe Zeit. Es stand aber schon mal, kann ich ja so sagen, es stand schon mal Volt da oben.
Mhm. Ja? Ja, bist ein junger Kerl, Michael, Entschuldigung. Ja,
bin junger Kerl und ich habe das tatsächlich auch mal im kommunalen Bereich, da kann man ja, der Wahlzettel bei
der
ist so krass, du wählst ja irgendein Bezirk, da gibt's ja 47 Stimmen, der Wahlzettel ist so groß wie mein Arbeitszimmer, also wenn ich den ausbreite, das sind irgendwie 8 Quadratmeter und da habe ich irgendwo mal so eine Voltstimme verbuddelt. Also das, und ich da mache ich mir auch den Spaß, gebe ich offen zu, dass ich die Menschen, die da draufstehen, dann auch mal kurz google. Ja, oh, und mal gucken, wo sind die denn? Wer ist das denn? Sind die bei LinkedIn? Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant, weil, um ehrlich zu sein, wäre ich auch gerne in der Politik. Ich wäre auch gerne Politiker.
Nee,
ja?
ich nicht.
Ich hätte das, glaube ich, auch früher angehen müssen. Ich habe dann mal vor 2-3 Jahren eine Politikerin hier aus der Umgebung angeschrieben, die im Bundestag sitzt. Mhm. Und habe ihr gesagt, also gute Frau, ich bin politisch interessiert. Ich weiß nicht, ich wäre auch gerne irgendwie Politiker, aber ich bin jetzt auch schon Mitte 50. Kann man irgendwie das abkürzen, den Weg? Ich will jetzt nicht noch. Ich will nicht jetzt ganz unten anfangen und unterm Sonnenschirm in der Kaufingerstraße stehen und irgendwelche Flyer ausgeben. Könnte ich vielleicht direkt hier irgendwo. Und da hat sie mir eine sehr nette Mail zurückgeschrieben. Ich soll dann doch mal zu dem nächsten Treffen kommen, der jetzt nicht unterm Sonnenschirm in der Kaufingerstraße war, aber nebenan, also schon so ein Basisding. Was ja in Ordnung ist, ne? Du kannst ja nicht einfach sagen, ich überspringe 3 Stufen. Aber ja, da habe ich jedenfalls, also das finde ich dann schon mich mal mit so, ich beschäftige mich dann schon damit, wo das Kreuzchen hinkommt. Und ich freue mich auch auf heute Mittag, ich werde bestimmt Wahl-O-Mat Nutzer 001 sein.
Ja, ich versuche in der unteren zweistelligen Region zu bleiben. Aber ich darf nicht wählen.
Realomat auch. Hast du von dem schon gehört?
Nee, was ist das?
Der Realomat, der ist wohl schon online, da wollte ich gleich mal gucken. Habe ich heute Morgen und auch gestern von gehört. Das ist im Grunde sowas Ähnliches wie der Wahl-O-Mat, aber der Wahl-O-Mat orientiert sich ja an den tatsächlichen Parteiprogrammen. Mhm. Ja, also da durchwurstet ja die, was immer das ist, KI, nicht KI, das Programm durchwurstet die jeweiligen Wahlprogramme und entscheidet dann so. Und der Realomat nimmt die tatsächlichen Entscheidungen der Parteien in der letzten Wahl, der letzten Periode zur Grundlage. Also die halten sich ja nicht immer daran, was da im Wahlprogramm steht, sondern schweifen dann ab wegen Koalitionsvereinbarungen oder wegen Hasse nicht gesehen. So, und das finde ich ganz interessant. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber das wird nach unserem Gespräch hier mein erster Move sein. Ich werde den Realomaten aufsuchen und mich an der Realpolitik der Parteien mal messen lassen.
Macht das bitte. Wir auch und ihr auch. So, der FC Bayern München im Moment auf Position 6, Michael, aber es ist ja nichts in Stein gemeißelt, in dieser verrückten Euroleague. Und ich sehe zum Beispiel, dass vor ein paar Wochen haben wir gesprochen, hast du gesagt, dass dir Paris gut gefällt. Die sind jetzt hinter Bayern. Ja, haben ein Spiel weniger, ein Sieg weniger. Barcelona ist hinter Bayern. Real Madrid ist hinter Bayern. Hast du schon ein Team, wo du sagst, okay, das ist tatsächlich das Beste in der Euroleague? Oder ist diese ganze Gemengelage so dicht geworden? Sind die Mannschaften alle so eng beieinander, dass man da keine ordentliche Aussage treffen kann?
Doch, das kann man. Das beste Team momentan ist Olympiakos Piräus. Da würde ich mal sagen, da geht momentan kein Weg dran vorbei. Die haben gestern gespielt und erste Hälfte in Paris, da muss ich sagen, Respekt. Also das war richtig, richtig gut. Das ist so die Mannschaft. Das Problem ist ja im Basketball, alles gut und schön, aber am Ende entscheiden ja im Grunde bei zwei Spielen, nämlich im Halbfinale und Finale, die Tagesform. Das ist ja nur ein Spiel.
Ja, ja.
Also das ist ja der Wahnsinn in dem Fall bei der Euroleague, dass nicht am Ende Best of Seven gespielt wird oder Best of Five, sondern ein Spiel. Und deswegen kann da alles Mögliche passieren. Aber Bestandsaufnahme momentan, würde ich sagen, ist Olympiakos das Maß aller Dinge. Barcelona hat sich extrem gefangen. In den letzten Wochen ist auch deutlich besser geworden. Über Panathinaikos müssen wir nicht reden. Die können auch an einem Tag alles schlagen. Die Bayern machen das wirklich sehr ordentlich. Die spielen ja heute Abend gegen Asvel Villeurbanne und können im Grunde eine wirklich sehr wichtige Heimspielwoche krönen, sich da oben festzusetzen. Was mir bei den Bayern wirklich gut gefällt, also das ist wirklich offensichtlich, dass ihnen diese neue Halle gut tut und dass sie da wahnsinnig gerne spielen und dass sie einfach so wenig Zweifel an dem haben, was sie da machen. Ja, also Herbert weiß, verlässt sich da schon recht hart auf seine Guards. Jetzt ist Booker verletzt. Hat man jetzt erstmal auch nicht gemerkt gegen Mailand, wird man eventuell heute gegen Asvel auch nicht merken. Aber das kommt wahrscheinlich noch. Wobei ich glaube, dass es noch eine Nachverpflichtung geben wird bei den Bayern. Denn auch wenn Booker jetzt im besten Fall nur 2 Monate ausfällt, das sind schon viele Spiele, ne? Der kommt dann halt zu, wenn die Euroleague Playoffs beginnen oder so, ob der dann auch direkt wieder 100% fit ist, weiß man auch nicht. Also, das machen die beiden aber wirklich gut. Also, ich hab Gordon Herbert auch gesagt, seine größte Errungenschaft, die ihm geglückt ist in dieser Saison, ist einfach diese Identität. Ja, also in den letzten Jahren wusste man ja nie so genau, was machen die da eigentlich? Also ja, die laufen von links nach rechts, aber meistens auch relativ langsam. Hm. Jetzt weißt du wenigstens, sie laufen deutlich schneller von links nach rechts und ballern möglichst viel vorne drauf. Das ist nicht immer ideal, aber es trägt sie. Ja, also es ist aber natürlich, es ist auf Kante genäht, aber auf eine erfolgreiche Art und Weise. Also es fehlt ihr natürlich schon ein Inside-Spiel in der Offensive, gibt's gar nicht. Da ist nix. Kein Big Man, der da irgendwie den Ball hinpasst und dann mach doch mal. Gibt's nicht. Insofern hängt da sehr viel von den Guards ab oder jetzt eben Lucic, Giffey, die natürlich auch einen sehr guten Job machen. Aber ja. Für den ganz großen Wurf ist es etwas zu dünn, glaube ich. Nur der ganz große Wurf ist halt erstmal noch ein Stückchen weit weg. Und für den Fall, dass sie wirklich unter den ersten 6 da sind und ihnen ein Gegner in den Playoffs entgegengeworfen wird, der ihnen gut taugt, sowas wie Paris zum Beispiel, wo sie einfach 40 Minuten mitrennen, dann kann das schon was werden mit dem Final Four.
Und wenn sie aber im Final Four sind, ist es komplett unwahrscheinlich, dass sie wirklich 2 Sahnetage erwischen und das Ding gewinnen können.
Ja. Nee, also das ist ja eben die Geschichte, ne? Also wenn du einen Sahnetag hast, Obst, Edwards und noch ein, zwei andere alles da rein dödeln, der Gegner, wir haben das bei Olympiakos gesehen in der Vergangenheit, so in so eine leichte Schockstarre verfällt. Wir haben das gesehen gegen Real Madrid im Finale, wo sie auch eigentlich favorisiert waren, vorne waren und plötzlich friert ihnen der Arm ein. Also ist möglich, weil so ein Halbfinale, so ein Best of One ist natürlich auch eine absolute Nervensache. Ne? Wenn du da reingehst und denkst, ja, let it fly, kann es vielleicht gut gehen. Ne? Also.
Ja, grandios. Und jetzt zum Rauschmeißer noch Folgendes. Das letzte Mal, als ich so schockiert war von einer Nachricht aus der Sportwelt, war ungelogen, als es hieß, Roger Federer geht von Nike weg und geht zu Uniqlo, wo er für 10 Jahre pro Jahr 30 Millionen Dollar bekommt. Aber als ich am Sonntag in der Früh über verschiedene Kanäle mitbekommen habe, dass die Mavericks Luka Doncic traden, also das hat mir nicht gefallen. Ich spreche dann später noch mit Sepp ausführlich drüber, aber das war für mich so klar, dass er ewig dort bleiben wird, Michael. Nichts scheint ewig zu sein. Wie ist es dir gegangen oder was? Ist dir sowas mittlerweile Wurst?
Nee, also das, um Himmels Willen, das ist ja nun wirklich einer der spektakulärsten Trades überhaupt der Sporthistorie, also in jedem Fall der NBA-Historie. Was mich so ein bisschen wundert, und frag doch mal den Sepp danach, was, dass mir etwas zu wenig darüber diskutiert wird, was die neuen Besitzer der Dallas Mavericks, die Familie Anderson, mit dem ganzen Thema zu tun haben können. Es ist ja nicht mehr das Team von Mark Cuban, genau, der hat ja einen Großteil seiner Anteile an die Familie Adelson verkauft. Und da gibt es so ein paar Sachen, die es aus meiner Sicht wert sind, sich mal näher anzuschauen, weil die Adelsons, die wollen ja in Texas so ein großes Casino-Imperium hinbauen, also so eine Art Mini-Texas, Mini-Vegas. Und da werden ihnen so ein paar Knüppel in den Weg geworfen. Wenn man sich da mal so ein paar Hintergrundberichte zu Gemüte führt, dann kommt man sehr, sehr schnell auf die Möglichkeit, dass diese Besitzer den eigentlichen Stein des Anstoßes ins Rollen gebracht haben, um dem Verein und der Stadt zu signalisieren, wir können den Verein auch schwächer machen. Und dann kommt hier nämlich niemand mehr hin und dann ziehen wir nämlich von Dallas nach Las Vegas. Puff. Puff. Weil es ist ja sowieso eine Franchise für Las Vegas im Gespräch. Das ist eigentlich relativ sicher. Und die Frage ist ja eher, zieht da jetzt irgendein Verein hin oder machen die was Neues? Weil es wird ja auch schon wieder diskutiert, ob man die NBA erweitert. Und ja, also eine Sache haben die neuen Besitzer geschafft, nämlich dass ihnen die Fans richtig, dass die jetzt richtig sauer sind. Und auf mittlere Sicht haben sie das Team sicherlich schwächer gemacht. Für diese Saison vielleicht noch nicht, aber für die kommenden dann schon. Also, und das ist natürlich sehr, sehr spekulativ, was ich jetzt sage, aber es gibt namhafte Journalisten, die haben sich dieses Themas angenommen. Und das wird aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig diskutiert, dass der Owner oder die neuen Besitzer da einfach im Hintergrund ordentlich mitgemischt haben. Und zwar die ganz große Keule Richtung Stadt und Verein geschwungen haben. Und das vielleicht in Vorbereitung auf einen möglichen Umzug nach Las Vegas.
Tja, wenn ich lese, dass sie biggest spender für Trump, glaube ich, sind im Wahlkampf, dann...
Ja, das ist eine Familie über 800 Ecken. Habe ich da auch mal so einen kleinen Einblick bekommen. Also die sind ja in der Gambling-Szene in den USA ganz, ganz dick. Ne? Also die sind da super so Casino-Magnate, wie nennt man das? Ne?
Ja, ja, ich glaube, kann man sagen, ja.
In Europa gibt es die Räderkönige, das heißt die Riesen. Und in den USA gibt es Casino-Magnaten. Genau, und das sind welche, das sind also Multimilliardäre, denen zig Casinos gehören. Und mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Ne? Also das ist Business, Business, Business. Und Statue vor der Halle von irgendeinem Deutschen, who the fuck? Also ja, da haben die jetzt nicht so wahnsinnig viel mit in der Mütze.
Das ist es. Michael. Schön. Ja. Wir freuen uns auf den Wahlomaten.
Die Welt
ist ganz schlimm.
nicht gut.
In zwei Wochen sprechen wir uns wieder, dann wenige Tage vor der Wahl. Und ich werde den Wahlomat auch gemacht haben, obwohl ich ja nicht wahlberechtigt bin. Ich durfte.
Ja, aber das verstehe ich gar nicht. Du darfst doch gar nicht wählen.
Ich sage, ich mache ihn trotzdem. Einfach nur, um es zu wissen. Und ich habe mich ja bei der
Stadt. Aber weißt du was, Jens? Ganz im Ernst, das möchte ich bitte noch sagen. Bist du jemand, der beim Wahlomat auch mal so ein paar Mühe bescheißt?
Ja, natürlich.
Ja. Und das ist eben auch ein kleiner, man merkt ja an manchen Fragen, wohin der Wind kommt,
ja,
oder wohin er weht, ne, so ungefähr. Und da muss man dann schon sehr, sehr ehrlich zu sich selbst sein, auch mal dahin klicken, obwohl man weiß, irgendwie ist das ein Knopf, der gefällt mir nicht so gut. Also, aber ich mach's jetzt mal. Das machen ja doch nicht alle, ne?
Ja, ich werde versuchen, ehrlich zu sein. Ich darf ja doch nicht werden. Und die Stadt München wollte mich übrigens gar nicht als Wahlhelfer, weil ich Österreicher bin. Ich habe mich da beworben und dann hieß es, sie haben als Nationalität österreichisch eingegeben, damit kommen sie nicht in Frage. Und sage ich, na okay.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, ich habe meinen.
Und das ist so deutsch, dass es mir schwindelig wird, ja. Sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, da müssen wir erstmal, das müssen wir sacken lassen. Pause. Ja.
Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 697, weiter geht es mit dem Handball wie jede Woche. Ich freue mich so, Uwe, dass du für mich immer Zeit hast. Guten Morgen, lieber Uwe Semra.
Ja, irgendwie passt mir der Tag. Guten Morgen.
Es ist gut. Ja, leider, wir hatten Götzi auch eingeplant, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Götzi gestern Abend, Mittwochabend, musste sich 3 Stunden lang mit Mattia Bellucci gegen Daniil Medvedev abplagen. Ich meine, das ist absolut verständlich, dass einen so etwas dahin rafft, Uwe.
Aber ich habe Ausschnitte aus diesem Spiel gesehen und es war äußerst unterhaltsam, ne? Und Bellucci hat wirklich Medvedev bis aufs Blut gereizt und sogar am Ende die Konsequenz gefunden, das zu gewinnen. Also es war sehr interessant.
Ja, und 2-mal abgeschossen am Netz vorhin. Und trotzdem war die Verabschiedung von Daniil danach echt freundlich. Naja, wir wollen aber natürlich über den Handball sprechen, Uwe. Dass Dänemark Weltmeister geworden ist, das war uns dann irgendwann schnell klar. Wenn du jetzt ein Trio Infernale aufmachen möchtest an 3 Mannschaften, die nicht zufrieden nach Hause gefahren sind, und ich gebe dir Deutschland und Norwegen als 2 Mannschaften, die sich sicherlich mehr erwartet hatten, gab's noch eine 3. Mannschaft, wo du glaubst oder weißt, das hätte besser laufen können?
Ja, auf jeden Fall Schweden, ne, muss man sagen, dass die hätten sich auch wirklich erhoffen können, ins Viertelfinale oder weiterzukommen. Also das war für die Mannschaft, die ja in den letzten Jahren mehr als dran waren, ne? Mit einer Goldmedaille bei einem großen Turnier und so. Also das war für die auch zu wenig, muss man ganz klar sagen. Und die sind alle von Portugal gespatzt worden, ne? Also Spanien gehört da ja auch dazu. Wobei bei Spanien, das muss ich sagen, auch so ein bisschen einkalkuliert ist, weil sie wirklich jetzt die jungen Leute dort auch einsetzen und ein bisschen auf Risiko gesetzt haben. Also das muss man differenziert betrachten. Aber bei Schweden war die gesamte Garde natürlich unterwegs und für die war das auch zu wenig. Also die würde ich in diese Top 3 mit reinsetzen.
Ich habe erst spät begonnen, mich mit den Franzosen auseinanderzusetzen und habe dann festgestellt, hoppla, so viele Leute kenne ich da gar nicht mehr in dieser Mannschaft. Ich meine, Dicker Mem, ja, gerne, aber ansonsten haben die Franzosen das auch in Kauf genommen, nur unter Anführungszeichen die Bronzemedaille zu gewinnen und um den Titel jetzt nicht so konkret mitzuspielen.
Naja, also es war ja schon, das Halbfinale hätten sie auch gewinnen können, so ist es nicht. Aber wenn man sieht, wo sie herkommen mit diesem Sekundentod gegen Deutschland bei den Olympischen Spielen, ist die Bronzemedaille jetzt gar nicht so schlecht, finde ich. Gleichwohl wirft das Spiel der Franzosen ein paar Fragen auf und ihre taktische Flexibilität war im Halbfinale, sagen wir mal, kam zu spät zum Tragen, ja, mit eine Deckung, die sie dann umgestellt haben, die gut funktioniert hat. Das hätte einem früher einfallen können, aber hinterher ist man immer schlauer und ich finde, die Substanz dieser Mannschaft ist intakt. Wenn die sich einspielen und wieder in diesen Wettkampfmodus schalten. Sie haben für meinen Begriff ein bisschen Probleme auf der Torhüterposition.
Ja, danke, Rubi. Ich wollte es ansprechen.
Das ist nicht mehr die Klasse seit Omer. Da wäre es dann schon schön, wenn da genau wie bei anderen Nationen ein junger Mann mal wieder auftauchen würde. Also das ist vielleicht ein Pferdefuß für die Zukunft. Aber der Stamm der Mannschaft rund um die Kamem, Fabregas, Remili ist intakt, ist auch noch jung genug, um mehrere Jahre miteinander zu spielen. Sie müssten nur diesen Emerick Mien, diesen wirklich tollen Aufbauspieler auf der Mitte, mehr ranlassen. Das ist mir zu wenig, muss ich sagen. Dieses Konzept der beiden Linkshänder im Rückraum, alles schön und gut, hat aber nicht final funktioniert. Also man kann da ein paar Stellschrauben drehen und dann sind sie auch wieder ein Goldmedaillenkandidat.
Gut. Die Dänen, und das ist abschließend jetzt zur WM, ich glaube, ihr habt das im Kommentar mit Pascal auch erwähnt, es ist schon erstaunlich, dass Dänemark mit 10 Toren führt und Nikolaj Jakobsen halt trotzdem seine erste Aufstellung spielen lässt, aber wahrscheinlich, weil die Jungs das auch wirklich wollen, oder? Gitzel geht nicht freiwillig raus und sagt, ach komm, wir haben es eh schon gewonnen.
Solange er fit ist und er Bock hat zu spielen, finde ich, muss man auch auf seine Stars hören. Das sind die, die Medaillen gewinnen am Ende. Er hat es nicht nötig gehabt, eine Turnierökonomie einzuflechten und zu sagen, wenn das Spiel entschieden ist, setze ich die zweite Garde drauf. Ich brauche sie ja vielleicht auch womöglich, wenn sich einer von denen, die sich da ins Getümmel werfen, verletzt wird, was ja immer sein kann bei diesem Spielstil. Aber sein Tiki-Taka-Handball hat funktioniert bis zum Ende und er hat sie erst in der 5 Minuten vor dem Ende rausgenommen. Und dann durften andere ran. Aber ich sag mal, über Dänemark irgendwo ein Haar in der Suppe zu finden, ist schwierig im Moment. Das ist einfach das Maß der Dinge. Und sie definieren auch den Handball in der Konsequenz perfekt so, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Nämlich weg vom großen Spielentwurf. Wir setzen jetzt mal mit langen Laufwegen den Spielzug an und dann kommen 6, 7 Leute herbeigelaufen und vollenden dieses taktische Gesamtkunstwerk. Das ist Quatsch. Es wird 2 gegen 2, 3 gegen 2, 1 gegen 1 gespielt. Es sind diese kleinen Momente, wo in Nanosekunden entschieden wird, wie es weitergeht. Und das machen die Dänen perfekt. Das hat der SC Magdeburg, wie ich finde, auf internationaler Bühne so richtig salonfähig gemacht, auch mit dem Champions League-Titel und den vielen Erfolgen. Und das findet sich ganz viel in dem dänischen Spiel wieder. Und da sind sie einfach im Moment sind die Besten. Diese vielen kurzen Doppelpässe, die wir zum Beispiel gesehen haben, das kann keine andere Mannschaft. Und da muss man sich ein bisschen dran orientieren. Und Pascal hat immer wieder implementiert, dieses schnelle Spiel nach vorne, nach dem Ballgewinn oder auch wenn du ein Tor bekommen hast, musst du einfach machen, machen, machen. Und wenn du es nicht kannst, musst du es üben, üben, üben.
Ich hake jetzt mal kurz auf meiner Liste ab, was ich dich fragen wollte. Erstens, Dänemark-Magdeburg. Gibt es so einen Zusammenhang? Zweitens, wie haben dir die Doppelpässe gefallen? Uwe, du nimmst mir die Wörter aus dem Mund. Das ist fantastisch. Es ist großartig. So, dann an diesem Wochenende geht's allerdings jetzt, wir machen den Bogen jetzt zur Handball-Bundesliga. Es geht ja schon weiter mit Kiel gegen Magdeburg. Ich meine, manche sagen, viel besser wird's nicht in der deutschen Bundesliga. Ich glaube, beobachtet zu haben, dass dann doch die Spitzenteams, gab es irgendwelche gröberen Ausfälle für die deutschen Spitzenteams bei dieser WM oder sind die relativ unbeschadet, die Spitzenspieler, da rausgekommen?
Ich meine mich an eine Session zu erinnern, wo wir gesagt haben, lass uns mal beobachten, wie es direkt nach der WM weitergeht, denn da passiert immer viel und genauso ist es passiert für die MTM-Elsung, die jetzt ad hoc noch einen schwedischen Spieler verpflichtet haben. Dort gibt es 4 substanzielle Ausfälle und da muss man jetzt sehen, wie es weitergeht. Sie haben 4 Punkte Vorsprung vor Berlin, Kiel und Hannover. Das ist noch ein schönes Polster. Das gilt es jetzt zu verteidigen. Sie spielen jetzt erstmal gegen Göppingen, während die Konkurrenz Kiel gegen Magdeburg gegeneinander antreten muss. Berlin spielt gegen Potsdam, das ist auch unverfänglich. Aber wie sie das jetzt kompensieren, das ist jetzt die wahre Meisterprüfung für Melsungen, wie sie das hinkriegen, auch in den Spitzenspielen. Und wenn sie da schwächeln, dann ist für die Konkurrenz dahinter tatsächlich noch was drin. Außerdem ist es so, dass dieser ganze Block, und da gehört natürlich auch Flensburg dazu, kämpft um Platz 2. Ne? Das muss man ja auch sagen. Die erneute Qualifikation für die Champions League. Ne? Und dann wirst du halt vielleicht nur Meister vom Rest des Feldes. Aber das ist sehr, sehr interessant, was auch hinter Melsungen passiert, wer sich wie positioniert. Und da gehört dieses Spiel der Kieler gegen Magdeburg schon dazu. Sorry, die haben 7 Minuspunkte. Also Melsungen hat 3 Punkte de facto derzeit Vorsprung. Und ob sie den verteidigen können, das muss man jetzt echt sehen, wie der Wiedereinstieg ist.
Jetzt ist Nikola Bilic für den THW Kiel nicht ganz so wichtig wie für die Österreicher. Ist der Bilic schon wieder dabei am Wochenende oder fällt der länger aus?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich glaube nicht, dass er schon dabei ist.
Ja, ja. Aber warum baue ich diese Brücke? Weil der österreichische Nationaltrainer, da würde mich deine Einschätzung auch interessieren, also Aleš Pajovic, ich finde, er hat mit den gegebenen Mitteln extrem viel rausgeholt. Er hat natürlich aber auch eine Situation gehabt, wo von ihm nicht viel erwartet wurde. Und der geht jetzt nach Flensburg, wo die Situation eine komplett andere ist, nämlich dass man dort erwartet, mindestens Zweiter zu werden, im besseren Fall aber Erster. Wie beurteilst du diese Personalie?
Sehr gut. Also ich glaube, dass das ein sehr guter Trainer ist. Der hat in Österreich aus geschmackloser Rama eine Süßrahmbutter gemacht mit seiner Mannschaft. Finde ich wirklich klasse, den Typ. Ich kenne ihn schon lange als Spieler. Das war eine coole Socke. Also eines der beeindruckendsten Spiele habe ich erlebt 2000 in dem alten Dom Sportova in Zagreb, als es darum ging, dass Slowenien oder Kroatien sich für die Olympischen Spiele qualifiziert und Aleš Pajovic hat in einem Hexenkessel in der Höhle des Löwen ganz abgezockt Tor für Tor gemacht für Slowenien und hat die Kroaten hinter sich gelassen im Alleingang. Damals hat er mich schon beeindruckt und als er dann Trainer wurde, habe ich auch den Weg so ein bisschen verfolgt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Mann und eine Verpflichtung, die ich in dieser Situation den Flensburgern gar nicht zugetraut habe. Und damit haben sie sich aus diesem Schlamassel ganz schön rausgezogen, denn der steht so ein bisschen abseits dieser Trainerdiskussion, wo man ja vielerorten erwartet hatte, dass aus dem eigenen Stall die Trainerposition besetzt wird. Das haben sie nicht gemacht, den Fehler haben sie nicht gemacht, sondern holen jetzt extern einen Typen, der eine sehr gute Reputation hat und dessen Arbeit der letzten Jahre gerade mit Österreich sehr geschätzt wird.
Aber der Umstand, ich meine, meine Einschätzung, dass er jetzt unter Druck steht, weil in Österreich hat er, glaube ich, sich selbst Druck gemacht, das ja, aber man hat ja nichts von ihm erwartet. Jetzt erwartet man was in Flensburg.
Natürlich, dass er in diesen Kampf um Platz 2 nochmal eingreift, dass er die direkten Duelle mit der Spitze gewinnt, gar keine Frage, dass er diese Mannschaft ein bisschen auf Kurs bringt. Also den Druck hast du in Flensburg natürlich schon. Ja, die gehören ja immer noch zu den ersten Adressen in Deutschland und da muss er liefern, gar keine Frage. Aber das gilt auch für ihn.
So, ein Wort noch zur Bundesliga. Martin Schwalb in Erlangen. Natürlich brauchen Dinge immer bis sie anlaufen, aber bist du hier in irgendeiner Art und Weise zuversichtlich, dass Erlangen den Klassenerhalt schaffen wird? Sie haben ja noch 18 Spiele, um das zu bewerkstelligen.
Also auch da muss man sagen, jetzt kann man erst die Arbeit beurteilen. Jetzt hat er auch ein paar Wochen Zeit gehabt, um mit dem Rest der Truppe zu trainieren und sie einzustellen. Und jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. Ich sag mal, jetzt in diesem Februar muss was passieren mit Erlangen, sonst sind sie wirklich weg vom Fenster. Aber bislang war es natürlich enttäuschend. Ja, die spielen jetzt gegen Flensburg. Da bin ich mal gespannt, was da passiert in dem Heimspiel. Aber die sind jetzt schon 3 Punkte hinter Bietigheim. Also das wird ein Ritt.
Und Uwe, du hast ja bei der WM und in der frühen Phase, wir haben uns alle an den Italienern erfreut. Ich habe, glaube ich, nur ein Spiel von ihnen gesehen und jetzt lese ich, aber ich weiß nicht, ist es schon unterschrieben, dass Bob Hanning Nationaltrainer in Italien wird?
Ja, das ist so.
Was kann Bob Hanning dort? Ich meine, Bob Hanning ist doch ein Mann, der Unfassbares geleistet hat in der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Warum glaubst du oder warum weißt du, dass er nach Italien geht?
Er hat ein bisschen Zeit übrig. Und wer Bob Hanning kennt, das ist ganz schwierig für ihn.
Das passt ihm nicht.
Ganz schwierig für ihn. Und ich glaube, dass er abseits dieses Amtes dem italienischen Verband wertvolle Impulse geben kann, wie man gerade in Norditalien da Anschluss finden kann in Europa. Also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass er auch im strukturellen Bereich für frischen Wind sorgen kann. Und erinnern wir uns also an diese wirklich tolle Europameisterschaft 1998 nach Italien, muss dann halt in irgendeiner Form auch wieder mal ein Turnier hinkommen, damit man diese Jungs vor Ort sehen kann, ob in Kooperation mit Österreich oder vielleicht auch mit Slowenien oder so mal eine Euro ausrichten. Das wäre genau das richtige Mittel, um Handball da mal wieder zu präsentieren. Ich denke, diese ganzen Mittel sind jetzt erstmal durch die Olympischen Spiele, da hat der italienische Sport genug mit zu tun, gebunden. Aber wenn die Aufmerksamkeit mal wieder frei wird für andere Dinge, muss Handball da auf internationaler Ebene auch ein Thema sein. Denke ich mal. Und also das hat ja Bob Hanning ursächlich alles angeschoben, dass diese Turnierkultur in Deutschland so etabliert wurde wie jetzt. Ne? Dass wir regelmäßig immer wieder große Turniere in Deutschland haben, weil wir es können, weil wir die Struktur haben und weil das einfach immer im Blickfeld der Jugend und der Kinder ist. Ne? Und ich denke, da gibt es Mechanismen, die er vielleicht Italien auch initiieren kann.
Aber warum, Uwe, das ist wirklich die abschließende Frage, warum funktioniert das nur noch in Deutschland? Hat Frankreich zum Beispiel nicht genug Hallen? Was ist mit Spanien? Weil die nächste WM ist in Deutschland. Dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die übernächste ist eigentlich auch in Deutschland, halt ein bisschen mit Dänemark. Was ist mit Frankreich zum Beispiel? Was ist mit Spanien? Warum kann dort alleine keine WM offensichtlich mehr stattfinden?
Ja, weil das einfach solche riesigen Konstruktionen geworden sind, wo du so viele Hallen brauchst, wo du auch im Nachgang mit dem President's Cup zum Beispiel ja immer noch sehr viele Spiele abwickeln musst. Und da ist Deutschland einfach Veranstaltungsweltmeister. Und darauf greift die EHF und die IHF immer wieder gerne zurück. Außerdem sind die Bewerbungen substanziell, das muss man auch sagen. Ne? Es ist ja nicht so, dass Deutschland immer als einziger sich bewirbt. Ne? Also man hat jetzt auch, ist so gut vernetzt, dass man immer wieder Ideen entwickelnd auch mit Nachbarn zusammen, ne? So wie bei den Frauen, da gibt's jetzt das Turnier zusammen mit den Niederlanden. Ja, also da ist man auch nicht eitel und sagt, wir müssen das alles alleine ausrichten. Manchmal ist die Kooperation der bessere Schluss, den man zieht aus der Situation. Aber Deutschland hat prinzipiell den großen Vorteil, dass es so zentral liegt und für alle anderen Nationen, wenn sie denn zum Turnier wollen, dort kurze Wege haben, um hinzufahren. Ja, und manchmal kommt die Bahn ein bisschen später, aber es ist auch relativ leicht, von einer Stadt in die nächste zu wechseln. Bei diesem Turnier, wo dann 1000 Kroaten in Zagreb am Flughafen stehen, um nochmal nach Norwegen zu fliegen, war es natürlich Wahnsinn, diese Interaktion. Ja, und es waren im Prinzip zwei getrennte Turniere bis auf den Finaltag. Ne? Und also Länder, die miteinander nichts zu tun hatten, wo es keine Interaktion zwischen diesen Fans auch gab, ja, kann man ganz kritisch sehen, ja, was da passiert ist. Und das ist dann, wenn das in Deutschland stattfindet, eben nicht so. Ne? Da begegnen sich die Leute, ja. Und sei es nur irgendwo am Bahnhof, weil einer Verspätung hat, ja. Und das ist der große Vorteil von Deutschland, was diese Turniere im Basketball, im Eishockey, vor allen Dingen im Handball angeht. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern.
Tja, und Handball-Hochburg wird natürlich München sein, denn auch die beiden Supercups, Uwe, finden jetzt ja neuerdings oder ab diesem Jahr im SAP-Garten statt, spannenderweise. Aber gut, nehmen wir natürlich.
Wunderbar, weil man in der Vergangenheit ja auch immer gesehen hat, dass Spiele der Nationalmannschaft oder auch Turniere in München gut funktionieren. Also ja. Da sind so viele Menschen, die allgemein Sport interessiert sind, die gehen natürlich auch zum Handball. Und das ist, was die Vereinskultur angeht, immer noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Aber vielleicht findet durch solche Spiele auch so ein bisschen ein Umdenken in dieser Region statt.
Das hoffen wir seit Jahrzehnten, Uwe. Und ich hebe die Hoffnung nicht auf. Danke dir. Mein, was steht an diesem Wochenende an, Uwe? Wann gibt es endlich wieder Turniere?
Gibt es ganz klar, aber am Sonntag ist auch die Champions League der Frauen bei mir ein Thema mit Ludwigsburg und darum werde ich mich dann mal kümmern. Aber ein Wochenende mit Handball auf jeden Fall.
Gut so. Das war's mit Uwe Semra. Danke dir. Kurze Pause in der Big Show 497. Ah, also was haben wir? 697.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Ja, Big Show 697, weiter geht es mit dem Motorsport. Weiter geht es zum einen mit Eddie Wilke im hohen Norden in Bremen. Grüß dich, Eddie.
So sieht's aus, schönen guten Tag.
Und weiter geht's mit Stefan der Washeinrich in Tübingen. Servus, Stefan.
Ich grüße euch und moin, moin.
Ja, wir müssen ein paar Dinge abarbeiten. Bei Eddie müssen wir das Bahnradfahren abarbeiten, aber The Voice, wir beginnen mit dir, weil wir natürlich aus die Rallye Monte Carlo, die jetzt doch schon ein paar Wochen fast schon zu Ende, vor ein paar Wochen zu Ende gegangen ist. Wir haben nie mehr drüber gesprochen. Hätten wir über die Rallye Monte Carlo ausführlich sprechen müssen, The Voice?
Das können wir ja jetzt nachholen. Das ist ja kein Problem. Das ist das Gute, dass es bei dir wöchentlich im Motorsport Talk zur Sache geht. Monte Carlo, klassischer Auftakt der Rallye-WM. Zum ersten Mal seit vielen Jahren kein Sebastian mit der Nummer 1 am Start. Also weder Sebastian Loeb noch Sebastian Ogier. Sondern diesmal haben wir mit Thierry Neuville einen Belgier, Deutsch-Belgier, der tatsächlich fünfmal Vize-Weltmeister war und es im letzten Jahr 2024 endlich beim großen Finale geschafft hat, sich zum Rallye-Weltmeister zu küren. Und für den begann es gleich wirklich schlecht, denn die Monte, seinem ersten Start nun als Weltmeister, da lief überhaupt nichts. Fahrfehler gemacht, Reifen haben nicht richtig funktioniert. Es ist ja in den Seealpen über Monte Carlo immer sehr, sehr knifflig, gerade die Wahl des richtigen Reifens. Das wissen wir seit den seligen Zeiten eines Walter Röhrl, einer Michel Mouton. Das ist seit Jahrzehnten so. Du brauchst gute Eisspione, die tatsächlich dir da auch aktuelle Informationen noch geben. Und da hat es also für ihn überhaupt nicht gepasst. Vielleicht war er auch ein bisschen übermotiviert, ist durchaus möglich. Aber klar ist, bei diesem Fräsen am Limit kann ein Fehler schnell passieren, vor allem wenn es auf der einen Seite massiven Fels gibt. Und auf der anderen Seite geht es dann tief in Schluchten runter, wie das bei der Monte in großen Teilen der Strecke so ist. Es gab am Ende den 10. Sieg von einem, den der Eddie auch sehr, sehr gut kennt, nämlich Sebastian Ogier. Der 10. Sieg bei der Monte Carlo. Einmal war es allerdings nicht Teil der Rallye-Weltmeisterschaft. Aber mit 9 WM-Laufsiegen hat er den Rekord von Sebastian Loeb auch eingestellt, der auch unter anderem bei der Deutschland-Rallye sehr oft schon gewonnen hat. Und er fährt ja auch 2025, der Sebastian Ogier, nur eine Teilzeitsaison bei Toyota. Das heißt, er hat nicht bei allen WM-Läufen die Chance, seine Erfolgsbilanz weiter auszubauen. Das war wirklich souverän. Es ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass es quasi vor seinem Haus stattfindet. Er ist ja in Gap groß geworden. Und da kennt er sich auf diesen Pisten unglaublich aus. Er scheint auch die richtigen Instinkte zu haben und ist in keinster Weise langsam oder alt. Er hat allen anderen einen aufs Haupt gegeben. Und zwar von Freitag an. Es hat also wirklich wunderbar gepasst. Ein bisschen blass war ein Jungstar, der ja im eigenen Team bei Toyota fährt, nämlich Kalle Rovanperä. Der war ja auch schon zweimal Weltmeister in ganz jungen Jahren. Der jüngste Titelträger aller Zeiten. Der hat sich im letzten Jahr ein bisschen zurückgezogen. Es war ihm zu viel Reiserei bei 14 WM-Läufen plus die gesamten Tests. Hat gesagt, ich fahre auch nur Teilzeit. Jetzt ist er als Vollzeitfahrer wieder zurück und hat noch ein bisschen Probleme gehabt mit den neuen Reifen, die in diesem Jahr tatsächlich zur Anwendung kommen. Es gibt ja auch, ähnlich wie in der Formel 1 und wie bei der MotoGP, auch in der Rallye-WM einen Alleinausrüster. Und da haben wir jetzt mit Hyundai eine neue Marke und Mannschaft, die ja auch im Umfeld der DTM schon mal Ausrüster war. Aber die haben das wohl offenbar gut gemacht. Unisono Lob von allen Fahrern, dass die Südkoreaner, die ihre Rennfabrik in Deutschland haben und sehr viel Erfahrung in den kleineren Rallye-Klassen schon gesammelt haben, nun auch in der Königsrallye-Disziplin offenbar einen tollen Job gemacht haben. Es war eine spektakuläre Rallye wieder mit Hunderttausenden von Fans, Bengalo, alles was man braucht, was man aus den Seealpen so kennt und auf Col de Turini. Also es war ein Auftakt nach Maß.
Eddie, chime gerne ja. In. Ja, bitte, Eddie. Hau rein, Eddie.
Ja, ich habe geguckt natürlich, weil mein Freund Sebastian Ogier, ja, Stefan hat's gesagt, 10. Sieg. Und so wie ich den Sebastian kenne, wird das in seinem Wohnzimmer, und das hat Stefan mir auch richtig geschrieben, nicht der Letzte gewesen sein. Also der ist da zu Hause, das ist für ihn was ganz Besonderes, auch wenn er mit Andrea Kaiser mittlerweile in München lebt. Ja, also Sebastian Ogier, ich glaube, Teilzeitprogramm hin, Teilzeitprogramm her. Dass wir die Andrea eben auch eingetrichtert haben, aber von dem sehen wir schon noch was.
Eddie, ganz kurz, dein Wochenende, du warst ja in der Halle in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere.
Richtig, ausverkauftes Haus am Samstag, Velodrom, das ja leider auf 2 Tage verkürzte 6-Tage-Rennen Berlin. Die Szene kriselt so ein bisschen, das Rennen in Bremen sind nur 4 Tage, das in Berlin sind nur 2 Tage, aber dieser finale Tag am Samstag mit dem Sieg von Theo Reinhardt und Roger Kluge. Theo Reinhardt, Berliner, 34 Jahre jung, der ist als zweifacher Weltmeister, dreifacher Europameister, dreifacher Olympiateilnehmer für Deutschland, auch im Vierer, sein allerletztes Rennen gefahren und ich durfte es moderieren. Kann man sich bei mir auf dem Instagram-Channel ein bisschen angucken. Das war ein Fest des Radsports und das hätte auch euch gut gefallen, also auch dem Stefan als Motorsportler durch und durch. Das war Racing vom Allerfeinsten. Ja, dann gewinnt der noch sein letztes Rennen, ist gefeiert worden. Es war tränenreich, aber es war hochemotional.
Ja, teure Tränen werden. Ich weiß nicht, ob geweint wurde am 65. Geburtstag von Heinz Kienegartner, The Voice, aber der ist jetzt auch 2-3 Tage her.
Heinz Kienegartner. Wir sind gleich alt. Also Heinz Kienegartner und ich sind fast gleich alt. Insofern gab es da tatsächlich ein paar Tränchen. Heinz kenne ich auch seit Jahrzehnten, so wie Eddie eben auch überall seine Kontakte hat, seine Sportkontakte in den langen Jahren seines Reporter-Daseins. Und die bleiben ja auch. Das sind ja auch die Erlebnisse besonderen Charakteren, die tatsächlich auch weit über die Tagesergebnisse hinauf von großer Wichtigkeit sind und einem eben auch sehr viel zurückgeben. Heinz ist einer von denen, den ich schon, als er tatsächlich noch Puch gefahren ist, doch bevor er Rallye-Weltmeister, also Motocross-Weltmeister geworden ist, schon kannte. Bruder habe ich gekannt, die Söhne, vor allem den Hannes, der ja im Rollstuhl sitzt nach einer Wirbelsäulenverletzung, alles über Motocross. Und dann, muss man sagen, hat der Heinz ja sehr viel mehr noch getan, als nur österreichischer Sportler des Jahres in den 80er Jahren zu werden, als Motorsportler, sehr ungewöhnlich gegen damals Niki Lauda und Co. Man muss sagen, er hat im Grunde KTM mitgerettet, denn er war tatsächlich bekannt mit dem Stefan Pierer und hat den dann zur insolventen Firma KTM geschleppt, hat da die Kontakte gemacht und das war ja nun jahrzehntelang eine Riesenerfolgsgeschichte. KTM inzwischen größter europäischer Motorradhersteller und auf der Weltkarte tatsächlich eine Nummer. Es gibt da, was die Zukunft angeht von KTM, sehr viel positive Signale. Also es ist noch nicht endgültig grünes Licht gegeben, aber ein Investorendeal steht in Aussicht. Und ich glaube, die Sorgen, Eddie, die wir uns ja über KTM noch im Dezember gemacht haben, wie viele andere Beteiligte natürlich auch, die Sorgen sind immer noch ein bisschen da. Aber es gibt sehr viel gute Meldungen. Wir können eigentlich mit relativ gutem, mit positiven Gefühlen in die Zukunft schauen. Siehst du es auch so?
Also Fakt ist, sie fahren, haben wir ja bei der Dakar gesehen, mit ihrem Gesamtsieg überragend. Und sie fahren auch in Sepang in Malaysia mit ihren 4 MotoGP-Motorrädern. Da waren nämlich gestern und auch heute Morgen, heute war Testtag 2, Pedro Acosta ist auf 7 gefahren, Brad Binder ist auf 11 gefahren. Und auch Maverick Vinales und Enea Bastianini haben die KTMs an den Start gebracht auf 16 und 17. Da muss man noch ein bisschen abwarten. Ich habe geguckt, ab heute Morgen 6 Uhr, ich bin so bekloppt, ich stelle mir tatsächlich den Wecker. und guckt dann Live-Timing, wird ja nicht live gecovert, diese Testfahrten, der aber in diesen 3 Tagen, am kommenden Wochenende ist er dann in Bangkok, große Präsentation und dann sind auch Testfahrten weiterhin, bevor es dann Ende des Monats mit der MotoGP-Saison losgeht. Aber man muss sagen, der gestrige Auftakt der MotoGP-Saison 2025 war ein schwarzer Tag, denn der Weltmeister Jorge Martin ist 2-mal gestürzt, ist nur ein paar Runden gefahren mit seinem neuen Motorrad, mit der 1 drauf, mit der Aprilia. Aber dann hat es ihn 2-mal hingeschmissen und beim 2. Mal, ja, Knochenbrüche an der Hand, Knochenbrüche am Fuß. Und Jorge Martin war nicht der Einzige. Und das lässt mich so ein bisschen mit Fragezeichen im Blick zurück. 3 Fahrer, die gestern gestürzt sind, sind auf dem Weg nach Hause, nach Europa, um sich operieren zu lassen, damit sie eventuell zum Saisonstart noch wieder fit werden. Nämlich Raúl Fernández auf der Trackhouse Aprilia, also ganz schwarzer Tag für Aprilia gestern. Jorge Martin, der Weltmeister, und auch Fabio Di Giannantonio, der eine 2025er Ducati eingesetzt hat und dann eigentlich auch schnell war, aber dann ist er bei den nach den eigentlichen Trainingssessions angesetzten Startversuchen, die haben da extra immer noch so einen 15-minütigen Slot, wo sie Starts probieren dürfen, danach hat er dann Wheelie nicht unter Kontrolle halten können und obwohl er ja gerade über den Winter oft im Krankenhaus war und sich die Schulter hat operieren lassen nach Stürzen im letzten Jahr, ja, jetzt hat er die nächste Operation vor sich, denn er muss am Schlüsselbein operiert werden, was er gestern gebrochen hat. Also bitterer Tag für die MotoGP, 3 gesetzte Stammfahrer inklusive des Weltmeisters nach einem Trainingstag auf dem Weg nach Hause. Schlimmer hätte es eigentlich nicht kommen können. Ganz kurz zum Ergebnis. Franco Morbidelli war heute der schnellste, fährt ja jetzt bei Valentino Rossi, auch eine 2024er Ducati und sehr, sehr auffällig, Fabio Quartararo, gestern schnell, heute schnell auf der Yamaha. Also Yamaha hat einen Riesensprung gemacht, auch Miguel Oliveira und Jack Miller in den Top 10. Das macht richtig Mut und für mich die Sensation überhaupt ist der Nachfolger im Grunde genommen von Marc Marquez im Gresini-Team. 19 Jahre jung, Aufsteiger aus der Moto2 als Rookie, Fermin Aldeguer, gestern in den Top 5, heute in den Top 5. Marc Marquez im Übrigen gestürzt, nur 14. Pecco Bagnaia gestürzt, nur 5. Also die Werks-Ducatis zünden noch nicht das Feuerwerk, was von vielen erwartet war. Aber das so die News aus Sepang mit dem schnellsten Franco Morbidelli und Fabio Quartararo, Spitzname Fabio Fantastic. Also bei Yamaha hat man was gefunden, die haben den Anschluss geschafft. Ja, ich freue mich mehr und mehr auf das letzte Wochenende des Monats Februar, denn da geht's in Thailand dann endlich mit der Renn-Action auch in der MotoGP wieder los.
Was ist der Grund, der Voice, oder gibt's da überhaupt einen Grund? Ich meine, riskieren die Fahrer bei der ersten Testfahrt schon so viel? Haben sich die Motorräder verändert? Der Weltmeister, gut, der fährt jetzt auf einer anderen Maschine, aber ist das der ausschlaggebende Grund?
Es waren wohl die Temperaturen, die Reifen nicht richtig, vor allem den Hinterradreifen nicht richtig zum Grip, zur Haftung. Ich glaube, das war ganz offensichtlich das Hauptproblem. Da wird auch gerade viel diskutiert. Klar ist, dass aber der Reifenausrüster wieder verschiedene Mischungen mitgebracht hat. Ich glaube, dass das passieren kann. Müssen wir zugeben, bei Jorge war es eine blöde Verkettung von Umständen und er ist saublöd hoch katapultiert worden bei seinem Highsider und dann in einem blöden Winkel tatsächlich auch noch auf dem Kopf, auf dem Asphalt gelandet. Also die sind ja nun tatsächlich quasi wie Katzen gewohnt, dass er stürzen. Eddie hat es ja gerade gesagt, auch Pecco Bagnaia, auch Marc Martin sind heute gestürzt, denen ist nichts passiert. Das gehört natürlich dazu, aber leider dieser Winkel gestern war saublöd und wenn man weiß, vor allem Mittelfinger und Mittelfußknochen gebrochen. Das ist ein Teil am menschlichen Körper, der nicht so wahnsinnig gut durchblutet ist. Das dauert normalerweise ziemlich lang, was nicht heißt, dass die nicht wieder fahren können in absehbarer Zeit. Aber du wirst eine Weile noch damit zu tun haben, auch was Schmerzen angeht. Das war wirklich eine Verkettung von saublöden Umständen. Und so hätte man sich den Auftakttag der MotoGP-Saison mit diesen 3-tägigen Tests in Sepang in Malaysia wirklich nicht gewünscht. Es war sehr viel kühler als letzten Jahr und deswegen wahrscheinlich tatsächlich diese Stürze. Noch eine Nachricht vielleicht tatsächlich zur KTM, denn KTM hat nicht nur Eddie, wie gerade Eddie es gesagt hat, die Dakar in diesem Jahr souverän mit Daniel Sanders gewonnen, und damit den Honda-Erfolgsweg der letzten Jahre beendet, sondern sie haben auch im amerikanischen Supercross, und jeder, der sich im Supercross auskennt, weiß, die AMA Supercross-Meisterschaft in den USA, da ist die Crème de la Crème dabei. Das sind die allerbesten. Die war auf viele Jahre deutlich stärker besetzt als die Supercross-Weltmeisterschaft. Und man muss sagen, dass da tatsächlich in beiden Klassen, in der 450er und in der 250er, KTM auch führt. Das heißt, sportlich, ready to race, scheint wirklich zu funktionieren. Das hat KTM vorher in Jahrzehnten nie geschafft, in beiden Klassen in den USA zu führen. Und da ist es tatsächlich so, win on Sunday, sell on Monday. Das heißt, wenn du da tatsächlich Motorräder verkaufen willst, dann tritt dort an und zeig Qualität, zeig Erfolg. Dann werden sie die Motorräder am nächsten Tag unter den Nagel wegreißen. Und ich glaube, dass das tatsächlich dieser Weg von KTM über sportliche Erfolge, der sie so groß gemacht hat, wird sie jetzt, glaube ich, auch durch die Krise führen. Oder, Eddie?
Ja, das ist so. Ich bin auch in Kontakt mit Pete Beirer. Da reden wir schon ein bisschen über den Saisonauftakt, weil wir bei Sky eine KTM im Studio haben, stehen werden von Brad Binder und Bike. Und Pete Beirer ist gerade unterwegs. Oder vielmehr, mittlerweile ist er schon angekommen. Ich habe gestern mit ihm das letzte Mal geschrieben. Der ist auf dem Weg in die USA zum nächsten Trockrennen. Und ja, die machen da weiter. Und ja, Racing ist da in der DNA. Und das wird auch hoffentlich im Jahr 2025 so weitergehen.
Es geht los am 2. März mit der MotoGP. DTM startet ein bisschen später, Formel 1 hat auch noch ein bisschen Zeit. Wir werden dennoch auch in den nächsten Wochen Themen finden. Danke, Eddie.
Wir haben noch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil auch da habe ich hingeguckt, neben meinen Verpflichtungen beim Radrennen in Berlin. Bathurst, Australien. Für mich historisch, weil ich bin mit beiden befreundet, Sheldon van der Linde und Kelvin van der Linde in ihrem allerersten Einsatz zusammen mit Augusto Farfus auf dem BMW M4 GT3 gewinnen den Klassiker in Bathurst. Und Stefan weiß auch ganz genau, dass das ein epischer Sieg war. Der erste BMW-Sieg seit vielen, vielen Jahren in Australien auf dieser Mini-Nordschleife. Und dann ja zwei Brüder, die wir aus der DTM sehr, sehr gut kennen, die wir ja, so hört man, beide nicht in der DTM sehen werden in diesem Jahr, obwohl BMW seinen Fahrerkader für die DTM noch nicht bekannt gegeben hat. Aber nachdem es in Daytona klappt, nicht geklappt hat mit dem Sieg von Kelvin van der Linde im GT3-Auto, der ist da ja von der Corvette abgeschossen worden, Sieg mit dem Bruder in Australien, also geht gut los, die Ära BMW für Kelvin van der Linde. Das schreibt man sich natürlich in die Geschichtsbücher und ich weiß, dass Mama und Papa in Südafrika sehr, sehr stolz und sehr, sehr happy waren. Stefan, zwei Brüder auf einem Auto, Gesamtsieger in Bathurst, das ist schon was Besonderes, ne?
Das ist was ganz Besonderes. Und wie gut die tatsächlich sind, wissen wir ja. Dass sie zusammen auch so gut sind auf so einer Rennstrecke, zusammen mit Augusto Farfus, der ja auch lange DTM-Vergangenheit hat, ewig dort gefahren ist. Das ist natürlich schon klasse, aber wunderbar. Und besonders gefreut hat mich tatsächlich, dass bei diesen fast 2000 Kilometern Renndistanz, die da zu fahren waren, da Valentino Rossi auch ein super Rennen gefahren hat, kleinen Fehler gemacht hat bei einem Boxenstopp und deswegen bei einem Überholmanöver gelbe Flagge quasi missachtet hat. Und trotzdem wurde der Zweiter. Also auch Valentinos Jahr mit BMW in diese Saison geht wunderbar los. Man muss sagen, das ist natürlich schon mal ein ordentlicher Schub für die Münchner. Denn Bathurst ist inzwischen, obwohl es erst das als GT-Rennen ein paar Jahre gibt, inzwischen auch schon ein Klassiker. Und wir haben ja auch schon letzte Woche gesagt, dass unglaublich viele Piloten tatsächlich direkt von Daytona nach Australien geflogen sind. Durch diverse Zeitzonen. Die wollten sich's da eben auch geben. Und BMW 1-2, Doppelsieg vor Mercedes und Ferrari und der ganzen anderen Elite, das ist schon mal ein Auftakt nach Maß.
Ich würde mir hoffen, dass BMW sich selbst in Sachen MotoGP noch ein bisschen mehr einen Schub gibt. Und wir schauen. Danke The Voice, danke Eddie für diese Woche. Wir hören uns wieder. Kurze Pause in der Big Show 697.
Hey, this is Anna Scanner and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 697. Wir schalten nach Saalbach. Erstmals. Noch ist nicht viel passiert, aber Tom Eberlein ist schon mittendrin. Tom, wie ist es bis jetzt? Die ersten 1,5 bis 3 Tage. Wie lange bist du schon dort?
Ich bin seit Sonntag da. Bin am Sonntag reingefahren.
So, und du hast schon diesen Teamwettbewerb miterlebt, dazu kommen wir gleich. Du hast da auch die Eröffnungsfeier miterlebt, dazu kommen wir auch gleich. Aber ganz schnell noch, weil wir das letzte Woche nicht besprochen haben, ist dieses Thema, dass Linus nicht einverstanden war mit der Kurssetzung im Slalom seines Trainers in Schladming. Ist das nochmal aufgekommen oder ist das tot?
Na, das ist jetzt tot. Sie haben das intern geklärt. Der Wolfi Meier hat ja auch zu verstehen gegeben, dass das jetzt nicht besonders glücklich war, was die Kurssetzung angeht. Aber ja, also es ist intern geklärt worden, das war jetzt kein Thema mehr.
Jetzt habe ich mir gestern diese ganze Show am Nachmittag angeschaut. Ich fand ja die Idee ganz nett, dass man zwischen den einzelnen Runden im Teamwettbewerb die Show-Acts einspielt. Zuerst mal deine Einschätzung, wie ist das vor Ort rübergekommen?
Das ist vor Ort sehr gut rübergekommen. Es waren gestern 13.500 Zuschauer da, also es war nicht ganz voll. Aber für den Dienstagnachmittag fand ich das schon sehr nett und ich fand es auch, ehrlich gesagt, gut, dass sie das so eingebettet haben. Also ich halte nichts von so großen bombastischen Eröffnungsshows, die man dann noch irgendwo hinsetzt oder so. Ich finde, sie haben das sehr gut eingebunden. Das war eine lockere Atmosphäre, die Stimmung war gut. Und damit hat man auch, finde ich, den Teamwettbewerb, der ja immer ein bisschen so stiefmütterlich behandelt wird, auch ein bisschen aufgewertet. Also ich fand's gut, dass sie das so gemacht haben, muss man sagen.
Ja, also Fernsehen ist natürlich, wenn man den Vergleich zieht mit der Eröffnungsfeier von Olympia 2012 in London, da sind wir nicht ganz hingekommen. Ich fand's okay. Was ich natürlich bemerkenswert fand, ist, wie gut die Piste dann am Ende noch benannt war. Hat das vielleicht auch damit was zu tun, dass an der Piste wirklich in diesen längeren Pausen dann auch noch gearbeitet wurde?
Ja, sie haben natürlich schon große Rippen dann drin gehabt. Also das war dann, ich will jetzt nicht sagen, das war eine Bobbahn, aber man hat schon gemerkt, dass da viele drüber gefahren sind. Grundsätzlich muss man sagen, dass die sich hier natürlich extrem ins Zeug legen. Also es ist kommt vielleicht im Fernsehen nicht so rüber, aber so viel Schnee liegt jetzt hier auch nicht. Also der Gegenhang ist schon weitestgehend braun. Ja, also das, was ich viel bemerkenswerter fand, ist, wie steil dieser Zielhang der ja eigentlich ist, also auf dem dann auch dieser Wettbewerb gefahren wurde. Das war schon sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Also das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass dann da schon ziemliche Rillen und Riefen, wie ja manche Leute sagen, drin waren. Aber sie haben das Beste daraus geholt. Also die geben sich hier wirklich alle Mühe. Es ist auch keiner, der sich jetzt über die Piste beschwert.
Also wer es nicht gesehen hat, für mich doch überraschend mit dieser Aufstellung, dass Italien dann gewonnen hat vor der Schweiz. Deutschland natürlich Arschkarte gezogen, schon ganz früh raus. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Deutschen das schon ernst genommen haben. Wenn du Linus fahren lässt und wenn du Lena Dürr fahren lässt, dann nimmst du die ganze Geschichte ernst.
Man muss natürlich auch sagen, dass die Deutschen keine anderen haben. Also das vielleicht noch am
Rande erwähnt. Emma Eicher, die Emma hätten sie reinschicken können. Die Emma
ja, die hätten sie, ja, die soll sich aber auf die Abfahrt konzentrieren. Hat sie gestern auch nochmal selber betont, dass sie das machen möchte oder dass das intern so beschlossen wurde, dass sie sich auf die Abfahrt konzentrieren soll. Die hat ja dann doch ein ziemlich heftiges Programm und ja, also... Sie waren gut aufgestellt. Auch dieser Fabian Gratz ist ja sehr gut gefahren. Der hat insgesamt die zweitbeste Zeit gefahren in diesem ganzen Wettbewerb. Da ist also keiner mehr hingekommen. Also einer war besser, logischerweise Thomas Tummler. Aber ja, der hat sich gut verkauft. Und ja, sie haben das schon ernst genommen, weil sie halt die Chance sehen in einem Wettbewerb, wo nicht alle ihre Topstars aufbieten, da vielleicht was zu reißen und da ja schon mal ein bisschen Druck rauszunehmen, schon mal sagen zu können, hey, wir haben eine Medaille, wir können das Ganze jetzt ein bisschen entspannter angehen und es geht nicht dann alles auf die letzten beiden Rennen, also auf das letzte Wochenende, wo dann die beiden Slaloms stattfinden, wo Lena Dürr und Linus Strasser dann möglicherweise retten müssen, was vielleicht nicht mehr zu retten ist.
Ja, aber was für die Deutschen gilt natürlich umso mehr für die Österreicher. Da hatte ich von der Aufstellung her den Eindruck, Also wir Österreicher, wir haben es am ernstesten genommen, weil mit Steffi Brunner und mit Julia Scheib die zwei besten Riesentorläuferinnen nach meinem bescheidenen Dafürhalten dabei waren. Raschner und Brennsteiner auch gut. Fliegen erste Runde raus. Zumindest am TV hat man nicht gemerkt, dass die Stimmung danach abgebrochen wäre. Wie war's vor Ort?
Schaust du ORF?
Nein, ich habe Eurosport. Ich habe mit Tino Heuber bei Eurosport mir das angeschaut.
Also der Stimmung hat jetzt nicht den großen Abbruch getan, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ja nicht nur Österreicher auf den Tribünen sind. Nee, das war schon okay. Wenn man allerdings die Stimmung bei den Österreichern hinterher ein bisschen angeschaut hat, dann war das schon knapp vom Weltuntergang. Also im ORF, da wurden schon, herrscht ein bisschen Begräbnisstimmung und wenn man heute ein bisschen so die Zeitungen liest, ist dann halt ja von Fehlstart, erstes Rennen, erste Enttäuschung, Höchststrafe die Rede. Der Kurier hat eine sehr nette Schlagzeile gewählt: Mensch, ärgere dich, statt vier gewinnt. Oh, also das war schon sehr nett. Ja. Nein, das ist bei den Österreichern natürlich schon nicht besonders gut angekommen, dass sie da gleich rausgeflogen sind. Der Herbert Mandl, also der Pin-Chef, hat ja auch vorher gesagt, dass das so ein bisschen so ein Stimmungsaufheller oder so ein Stimmungsschub sein soll. Ist schief gegangen. Und außerdem muss man bemerken, ihr seid Sechster geworden, ne? Wir sind Fünfter geworden.
Gut. Also wie geht's dir damit? Also man hört, es geht am Dienstag los, es geht natürlich bis zum nächsten Samstag. Ist das okay für dich? Jetzt gibt's Mittwoch, gab's nur einen Trainingstag, Donnerstag geht Super-G los. Ist die Veranstaltung zu lang oder passt das so?
Ach, das ist immer schwierig zu sagen. Also grundsätzlich finde ich es gut, dass sie diesen Teamwettbewerb, dass sie dem mehr Aufmerksamkeit verschaffen, indem sie den hier, wie ich finde, ja sehr geschickt in diese Eröffnungsveranstaltung damit reingezogen haben. Das ist schon, finde ich, ein ganz netter Auftakt. Für die Slalomläufer ist es halt ein bisschen blöd, weil die reisen jetzt erstmal wieder ab, kommen das nächste Woche wieder. Ich finde es jetzt nicht zu lang. Also das ist schon okay. Also gut, 11 Wettbewerbe in 13 Tagen. Ja, dann das ist schon okay. Du brauchst auch immer ein bisschen Luft, dass du halt, falls irgendwie tatsächlich was verschoben werden muss, dass du da noch ein bisschen einen Puffer hast. Ich finde es okay. Also das war gestern ein netter Auftakt. So richtig los geht's dann halt erst morgen. Am Donnerstag geht's los, genau. Und insofern, ja, passt es schon. Also ich finde, es ist nichts Ungewohntes. Gut, beim letzten Mal waren es halt zwei Wettbewerbe, noch diese Parallelrennen. Aber ja, alles gut. Ich finde es okay.
Ich habe ein bisschen reingeschaut in die Pressekonferenz von Lindsay Vonn und möchte da sagen, wenn du sagst, diese Pressekonferenz hat vor 10 Jahren stattgefunden, glaube ich es auch. Sie hat sich nicht verändert mit ihrer Mütze, die sie da aufhat. Sie scheint angriffslustig zu sein. Warst du da auch dort? Ich finde es schon cool, dass sie, ich fand die Idee schon cool, dass sie zurückkommt, aber ich finde es jetzt echt cool, dass sie wieder da ist.
Also diese Pressekonferenz war natürlich eine typische Lindsay Vonn Pressekonferenz, ungefähr 16, 17 Kamerateams, der Pressesaal sehr gut gefüllt. Sie war auch gut vorbereitet, muss man dazu sagen. Also es wurden am Anfang erstmal von ihrer Pressefrau 4 Fragen gestellt, damit sie, was sie sich vorbereitete, Antworten wahrscheinlich rausgeben konnte. Es war sehr unterhaltsam und ja, es ist natürlich gut, dass sie da ist. Sie lenkt Aufmerksamkeit auf diese WM, sie lenkt Aufmerksamkeit auf den Skisport generell. Und wenn man so das Interesse mal ein bisschen anschaut, dann ist sie halt schon ein Zugpferd. Das ist unbestritten. Und sie sagt ja auch immer, viel und sie sagt auch immer Sachen, die unser eins gut in Texte oder in Schlagzeilen umbauen kann. Es ist gut, dass sie da ist.
Hast du, die ersten Ergebnisse waren natürlich dann vor allen Dingen in St. Anton, auch den Umständen geschuldet ein kleines bisschen, aber wollen wir ja nichts wegnehmen. Die waren ja sehr gut. Cortina, wo sie normalerweise sehr gut fährt, war nicht gut. Letzte Rennen in Garmisch eher so mittel. Glaubst du, dass sie eine realistische Chance hat? Und vielleicht hat sie im Super-G zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon was gerissen. Wie schätzt du ihre Chancen ein, sportlich?
Also, ich glaube nicht, dass sie um die Medaillen mitschert. Sie sagt zwar, sie ist bereit, um die Medaillen zu kämpfen, aber ich glaube nicht, dass sie eine reelle Chance hat. Also, es ist gerade das zweite Abfahrtstraining auch zu Ende gegangen. Also, sie ist schon weit weg von der Spitze. Sie hat auch bei aller Kampfeslust, die sie da offenbart hat, schon auch großen Wert darauf gelegt, festzuhalten, dass für sie diese Saison eigentlich nur ein einziger Testlauf ist.
Ja.
Dass sie in Wahrheit schon jetzt schneller unterwegs ist, als sie sich's gedacht hat, dass sie aber noch auch ja Materialprobleme hat, dass sie mit ihrem Skischuh Probleme hat. Das hat sie nochmal einfließen lassen, ob das jetzt letztendlich nur, ja, so.
Bisschen ja, Selbstschutz.
Bisschen Selbstschutz ist, sei mal dahingestellt. Sie hat auch gesagt, dass ihr die Abfahrt jetzt nicht so liegt, weil entgegen der ursprünglichen Annahme sie ja doch keine Gleiterin ist. Also ich würde es für eine sehr große Überraschung halten, wenn sie tatsächlich eine Medaille gewinnt. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Sie hat auch gesagt, sie wäre fein damit, wenn sie hier auch nur Zehnter wird, weil, wie gerade schon erwähnt, sie diese Saison als Aufbau für die Olympischen Spiele betrachtet.
Ja, ich glaube, irgendwann wird sie sich entscheiden müssen, Risiko zu gehen, und ich fürchte halt, dass sie dann mal in die Landschaft stecken wird, so richtig, und dann wird sie halt wieder, ja, es ist ja nicht, wäre nicht das erste Mal. Roman Stelzl, um den zu zitieren, hat immer gesagt, je schlechter sie in Form war, umso mehr Risiko ist sie gegangen. Vielleicht hat sich das mit 40 ja geändert. Kannst du bitte für mich und auch für die anderen Interessierten nochmal erklären, wie das jetzt mit diesem Wettbewerb ist? Eine fährt Abfahrt, die andere fährt Slalom. Fährt da pro Nation nur ein Team oder fährt da pro Nation, fahren da vier Teams? Ich habe das nicht ganz verstanden, weil sie hat ja gesagt, sie wird mit Michaela fahren, würde aber natürlich auch mit Paula Molzan fahren, weil die ja beide aus dem gleichen Kuhdorf kommen.
Also, da mal erst vorausgeschickt, sie wird nicht mit Michaela Schifrin fahren, weil Michaela Schifrin gestern per X mitgeteilt hat, dass sie nur Riesenslalom und Slalom fahren wird. Das hat sie gestern offiziell gemacht. Also damit ist dieses Dream Team, auf das wir vielleicht alle gehofft haben oder auf das sich alle gefreut haben, schon mal geplatzt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese Teamkombination, wie es heißt, besteht aus einer Abfahrerin und einer Slalomläuferin, bei den Männern natürlich analog dazu aus einem Abfahrer und einem Slalomfahrer. Man kann so viele Teams aufstellen, wie man will, maximal vier. Also es wird vermutlich keine Nation auf vier kommen, gehe ich jetzt mal fast von aus. Aber du kannst dieses Kontingent voll ausschöpfen. Okay, es ist nicht so, dass nur ein Team pro Nation an den Start geht, sondern du kannst mehrere schicken.
Okay, gut, es wäre ein dreifacher Schweizer Sieg, wäre möglich und wahrscheinlich, und wahrscheinlich auch noch.
Du musst natürlich dann schon mal sagen, also bei den Männern, könnten sie drei zusammenbringen, bei den Frauen, ja, wird schon ein bisschen knapper.
Na, du fährst mit Van Almen und Juul, du fährst mit Danguid Neef und Odermatt, und bei den Frauen hast du Rast und Holdener im Slalom und Sutter und Gut in der Abfahrt. Also zumindest zwei.
Ja.
Zwei würden sich da schon gut machen. Jetzt hat
das ist richtig.
Tom, lass uns zum Schluss kommen, aber letzte Woche hat ja der Roman auch gesagt, er als alter Vorarlberger, der jetzt in Oberösterreich wohnt, seine Kinder sind ganz narrisch nach Marco Odermatt, und ich habe die Erfahrung ja auch in Kitzbühel gemacht, auch die österreichischen Kinder, also Odermatt ist ja der beliebteste Skifahrer, auch bei den Kids vor allen Dingen, eben weil er so grandios skifährt und weil er auch dazu überaus noch ein netter Kerl ist. Spürt man Marco Odermatt in Saalbach überhaupt? Weil die Schweizer, das hatte ich beim Hahnenkammrennen, habe ich schon immer den Eindruck, die Schweizer, die separieren sich in einer Art und Weise, das finde ich erstaunlich. Also man spürt sie gar nicht, dann gehen sie an den Start und gewinnen einfach.
Ja, das kann man, glaube ich, schon so sehen. Also es ist jetzt, ja, ich komme auf Lindsay von zurück. Also ich glaube, wenn Marco Odermatt gestern da gesessen wäre, wäre das Medienaufkommen nicht so groß geworden. Und wenn ich das jetzt mal auf Deutschland übertrage, ich meine, wir gucken ja auch immer ein bisschen, was interessiert unsere Kunden, was interessiert unsere Leser. Du kommst mit von und mit Schiffrin weiter als mit Odermatt.
Leider.
Also ja, das ist bedauerlich, weil er einfach ein sehr guter Skifahrer ist, weil er noch dazu ein sehr netter Kerl ist, weil er auch sich nicht scheut, mal klare Ansagen zu machen oder auch mal Einblick in sein Seelenleben zu geben. Ich finde, das ist eine super interessante Type, aber ja, er ist halt nicht so präsent, wie es jetzt Schiffrin oder von sind. Und insofern, ja, fliegt er auch hier im Moment noch unter dem Radar. Das kann sich natürlich dann am Freitag schlagartig ändern, wenn er dann Gold im Super-G gewinnt.
War es nicht so, dass es wirklich abschließend, aber der hat doch damals in vor zwei Jahren in Courchevel, das war die erste Abfahrt, die er gewonnen hat, oder kriege ich da was durcheinander?
Nein, das ist richtig.
Okay, ja gut. Schauen wir mal. Also ich dachte natürlich auch beim Hahnenkammrennen, dass er die Abfahrt ziemlich sicher gewinnen wird und dann war er sehr, sehr weit davon entfernt. Wir sind gespannt. Ah ja, das muss ich auch noch fragen. Was ist, weil Guido Heuber gestern der Eurosport was erzählt hat, aber warum sind die Kanadier gestern nicht angetreten? Haben die wirklich zu wild gefeiert nach Kitzbühel, dass sie kein Team aufstellen konnten? Das hat Guido zumindest uns erzählt.
Da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich überfragt. Das weiß ich nicht. Also wir haben uns auch gewundert, aber ja, vielleicht haben sie tatsächlich nicht genügend zusammengebracht oder wollen sich auf andere Dinge konzentrieren. Ich weiß es nicht. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
Alles klar. Tom, ich danke dir herzlich. Zurück ins Pressezentrum mit dir. Du hörst wieder von uns. Kurze Pause.
Alles klar.
6:97.
Hier ist Corbinian Holzer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 697, weiter geht es mit der National Football League und wie jede Woche mit dabei, zum einen Nicolas Martin. Servus Nicolas.
Hallo.
Und dann freue ich mich nach längerer Zeit mal wieder Walter Reiterer in Wien begrüßen zu dürfen. Servus Walter.
Ja, hallo, grüß dich. Ich habe wieder Änderungen.
Ich habe, die erste Frage hat nichts mit Football zu tun, aber ich bin bei meinen Eltern in der Steiermark. Ich habe die kleine Zeitung heute aufgeschlagen, dieses Gewese, dass der ORF und alle Tageszeitungen und diese Ski-WM betreiben, ist regt mich jetzt schon auf und die Ski-WM ist erst 3 Tage alt. Wie geht's dir, Walter?
Ja, also ich schaue das ja relativ gern, weil ich Masochist bin und Österreich im Skifahren momentan jetzt nicht so die Macht ist, wie sie mal in der Vergangenheit war. Da haben uns ja die Schweizer und die Norweger und auch zum Teil die Amerikaner, auch zum Teil Deutsche den Rang abgelaufen und wir laufen da hinterher. Und es ist wirklich so, dass der ORF mittlerweile live berichtet von den Trainings.
Ja,
also sie zeigen das Training, lassen eine Uhr mitlaufen und wir gewinnen Trainings, ja. Also wir sind Zweiter und Erster im Training geworden, was so viel heißt wie wir werden wieder keine Medaillen in den Speed-Disziplinen machen. Also es ist sehr, sehr populär, sagen wir es mal so, in Österreich. Die Leute schauen sich das auch wie wild an. Man sieht es ja auch an den Zuschauerzahlen. Skifahren ist einfach, vor allem bei einer WM, dann Heim-WM in Saalbach-Hintergehen, ist halt dann einfach echt ein Ding. Ne?
Ja, jetzt schauen wir mal, Nicola, wie viele Leute es schaffen, in der Nacht von Sonntag auf Montag dann nach New Orleans zu schalten. Zumindest gib uns, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, Nicola, aber gib uns mal 2 Gründe, warum man das nicht versäumen sollte.
Naja, die Kansas City Chiefs haben die Chance, Geschichte zu schreiben, indem sie das erste Team werden, das 3 Titel am Stück holt. Ja, also ich meine, wir haben oft Dynastien gesehen, aber tatsächlich 3 Titel am Stück, also Threepeat, hat keiner geschafft. Jetzt werden natürlich Fußballfans sagen, ja gut, aber die Bayern, ja, aber das, die NFL ist halt gebaut eigentlich, dass sowas nicht passiert. Es ist ein spannendes Duell zwischen 2 Top-Teams, die beste Defense der Liga bei den Eagles, dann auf der anderen Seite Andy Reid, Patrick Mahomes und so die ganzen, diese ganze Offense bei den Chiefs und natürlich die Spagnolo bei den Chiefs. Also das wird ein packendes Spiel. Wir haben es ja schon vor 2 Jahren erlebt. Ich sehe keinen Grund, dass es dies Jahr nicht spannender sein sollte. Also alle Gründe einzuschalten und einfach wer sonst irgendwie und den ganzen Quatsch auszublenden mit Taylor Swift und die Schiedsrichter sind ja hier pro Chiefs und den ganzen Mist. Ja, dann schaut auch einfach ein Footballspiel an und genießt es, weil das dürfte gut werden.
Jetzt haben sich, Walter, nach allgemeinem Dafürhalten die Chiefs ja vom ersten Spieltag an so ein bisschen durchgewurschtelt. Das war ja jetzt nicht so, dass die alle überrollt hätten, so wie die Patriots das mal vor vielen Jahren gemacht haben, um dann nur gegen die Giants zu verlieren. Muss wieder diese blöde alte Bauernregel von wegen dem Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss, kann da das in diesem Fall gelten und kann das Pferd Kansas City Chiefs an diesem Sonntag hoch genug hupfen, damit es eben auch zwei Jahre nach 38-35 war es, glaube ich, vor zwei Jahren, zwei Jahre nach diesem Sieg wieder hoch genug hupft?
Also das sind jetzt mal mehrere Fragen. Zum einen glaube ich, die Chiefs wären in der Regular Season gerne mal ein bisschen höher gesprungen, als sie konnten. Also sie haben wirklich offensiv Probleme gehabt mit Personal und auch mit der Art und Weise, wie sie das Spiel angelegt haben. Sie haben aber die Dinge gewonnen. Kurios noch oft mal. Quarterback lässt den Ball im entscheidenden Moment fallen. Der gegnerische, es gibt einen Blocked Field Goal. A win is a win am Ende. Und so ganz unverdient kann das nicht daherkommen, wenn man zum dritten Mal in Folge einer Super Bowl spielt, zum vierten Mal in fünf Jahren, da drinnen steht. Also, Entschuldigung, wie oft sind sie jetzt drin stand? Sie haben zweimal verloren, ne? Also einmal haben sie verloren gegen den Brady und dann noch ein Conference Championship. Also das sind ja alles keine Zufälle und ich glaube jetzt nicht, dass die Chiefs da gesagt haben die ganze Zeit, na, wir springen nur so hoch, wie wir müssen. Ich glaube, dass sie da schon Probleme haben mit ihrer Offense. Die sind aber weitgehend gefixt worden. Wenn man sich anschaut, was im Playoff passiert ist, dass dann plötzlich Leute, die man im Jahr nicht so gesehen hat, wie einen Herrn Worthy, dann da sind, dann ist der Herr Kelce mal verschwunden, dann taucht der Herr Kelce wieder in einem anderen Spiel auf und macht das in den entscheidenden Touchdown. Also das ist schon ein Team, das sehr viele Waffen jetzt noch besitzt. Dass sie struggled haben heuer in der Saison, ist unbestritten. Man hat es ja mehrfach abgeschrieben. Man hat gesagt, sie werden gegen Houston aussteigen. Nach Houston haben wir gesagt, sie werden gegen die Buffalo Bills aussteigen. Jetzt sind sie in der Super Bowl. Also ich sehe das schon als Team, das Winning Gain in sich hat. Also die sind genetisch dazu veranlagt, Super Bowls zu gewinnen. Ähnlich wie Brady und New England Patriots. Also mich erinnert das alles sehr an die Nuller- und Zehnerjahre.
Ja, ich habe tatsächlich irgendwie meine Vorbereitung geschaut. Das letzte Artikel, den ich gefunden habe, 2019, Walter, Andy Reid is a playoff choker.
Jo, na. Also bei den Philadelphia Eagles war er das, ja. Aber da hat man ihn ja verjagt quasi, da. Also damals vor vielen Jahren. Weil man war ja jahrelang Trainer bei den Eagles und schlussendlich hat man gesehen, mit ihm wird man keinen Erfolg haben. Und dann ging er zu den Chiefs und hat jeder gesagt, naja, dann ist er halt bei den Chiefs. Tja, da ist er jetzt.
Diese zwei Wochen Pause, die es jetzt gab nach den Conference Championship Games, Nicola, hat das hat da eine Mannschaft einen Vorteil davon gehabt, weil irgendjemand jetzt voll fit zurückgekommen ist? Oder sind die beiden Mannschaften genauso, wie wir sie vor zwei Wochen letztmals gesehen haben?
Ich habe jetzt keine größeren Verletzungen auf dem Schirm. Wir dürfen halt nur nicht vergessen, bei diesen zwei Wochen, das ist halt nicht wie wenn von der Regular Season in die Playoffs geht und wirklich die Zeit hast, das selber einzuteilen und irgendwie die Ruhe hast, da auch die Playoffs vorzubereiten. Jetzt sind sie schon letztes Wochenende angereist nach New Orleans und die ganzen Presseverpflichtungen. Also das sind keine normale zwei Wochen. Ja, da ist ein bisschen mehr los als sonst. Der Gameplay, natürlich hat man da zwei Wochen sich intensiv Tape vom Gegner anzuschauen und sich auf alles Mögliche vorzubereiten. Das gilt aber natürlich für beide Mannschaften. Beide Mannschaften haben da gerade auf der Defense-Coordinator-Seite mit Vic Fangio und mit Steve Spagnuolo ziemliche Experten ihres Fachs da sitzen. Von daher, da wird kein Stein nicht umgedreht worden sein und irgendwie so und auch jedes unwichtige Play irgendwie viertes Quarter, dritter und fünf, was spielen sie da, einmal analysiert werden und dann reingenommen werden. Das ist man kennt sich, man hat sie ja schon vor zwei Jahren gegeneinander gespielt im Finale und wir wissen, wie knapp das da war und jetzt bin ich gespannt, ich bin wirklich gespannt, wie das wird, aber so jetzt wirklich, ich habe keinen von den Verletzungen auf den Listen, die irgendwie da groß relevant sind. Was wir allerdings gesehen haben im Championship Game, verglichen mit den zwei Spielen davor, ist natürlich, dass Jalen Hurts nach seiner Verletzung zum Ende der Saison jetzt wieder richtig in Fahrt gekommen ist. Das wird jetzt auch so ein bisschen die Herausforderung für die Chiefs Defense, den in Schach zu halten.
Walter, jetzt Nicola hat es ja schon angesprochen, aber ich unterrichte auch in einer Klasse so nebenbei, die sind in einer Art und Weise NFL verrückt. Es wäre eine Freude. Du hättest eine Freude mit denen, Walter. Ja. Einer ist allerdings Raiders-Fan, der andere ist ganz, ganz schlimmer 49ers-Fan. Also ist ja nicht schlimm, wenn man 49ers-Fan ist. Aber diese Geschichte von wegen, dass die Schiedsrichter im Grunde genommen die Chiefs immer immer ein kleines bisschen bevorteilen. Ich weiß, man kann es nicht sagen, aber findet sich dafür vielleicht sogar faktische Hinweise, dass das zumindest der Champion einen kleinen Bonus haben könnte?
Man findet Calls, die falsch waren, die zugunsten der Chiefs gehen. Man findet Calls, die falsch waren, die zugunsten der Bills gehen. Man findet Calls, die falsch waren, die zugunsten aller anderen gehen. Es ist jetzt so, dass dann polarisiert wird, aber wenn man nur die Dinge wie das Forstern wird von dem Bills von der Perspektive und von den Chiefs-Fans von der anderen gezeigt. Im Endeffekt haben sie denn dieses Four-Thumb sich wie lang? 7 Minuten angeschaut und haben dann schlussendlich gesagt, the ruling on the field stands as called und diese Strafen, die es da gegeben hat, die Patrick Mahomes auch jetzt einmal nicht ganz sportlich mitprovoziert hat mit dem Sliden, die will man ja in Zukunft reviewable machen. Das heißt, das wäre dann weg, dieses Spielchen, das er da treibt mit den Defendern, das ich jetzt da nicht besonders cool finde, dass er das tut. Aber er nutzt halt diese Regel aus und das ist auch wieder eine Parallele zu den New England Patriots. Dann ist das weg, dass die Chiefs generell übervorteilt werden, dass die Liga gerickt ist, manipuliert ist, dass es da Schiedsrichter gibt, der da absichtlich die Chiefs ins Finale pfeifen. Und das ist vollkommener Quatsch. Da gibt es viel zu strenge Richtlinien, viel zu strenge Kontrollen. Die Schiedsrichter werden ja überprüft. Und dass die 32 Owner, die ja die Liga sind, ein Interesse hätten, also bis auf die Chiefs, dass die Chiefs jedes Mal die Super Bowl gewinnen, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist eher unwahrscheinlich. Insofern halte ich das für Quatsch. Ich warte das. RG3 hat das gesagt, glaube ich, auf Fox gestern. Sorry, dein Team ist einfach nicht gut genug. Nichts ist manipuliert. Und das ist es.
Okay.
Glaube ich auch.
Wenn Walter jetzt...
wenn wir den dritten und vierten Versuch reden, die dann, wo man sich das nochmal angeschaut hat per Video, es gibt halt im Video nichts, wo du ganz klar siehst, ja? Undisputable Video Evidence, ja? Also wenn das Ding andersrum, wenn das jetzt ein Bills vierter Versuch gewesen, wenn das jetzt ein Cheese vierter Versuch gewesen wäre und der Videoschiedsrichter geht dahin und dreht das, die gleiche Szene, ja, dann ist der Aufschrei wieder groß, ja, it's rigged for the Chiefs, ja, also von daher, also,
aber umgekehrt wär's, wir hätten die ein Ruling on the Field, wäre das Ruling on the Field ein First Down gewesen,
wär's auch geblieben, ja. Ja. Ja, genau, da ist halt nicht genug, dass du es ändern kannst und dann sind es halt Millimeterentscheidungen und als jemand, der schon mal an der Kette gestanden hat, hinter so einem Schiedsrichter teilweise, also das ist nicht einmal einfach, den Ball zu sehen, ja, und die Leute, die dann sagen, ja, warum hat ein Tennis das Hawkeye, wieso hat Football das nicht, ja, aber beim Tennis das Hawkeye, der Ball ist halt drin oder ist nicht drin, beim Football ist halt, wo ist der Ball in dem Moment, wo ein anderes Körperteil den Boden berührt, das ist halt eine Nummer komplexer aufzulösen, als wo, auf welcher Position war der Ball.
Ja. Aber habe ich nicht weiter jetzt gehört.
Ein Bild nicht aufgelöst.
Ja. Ja. Naja, ich meine, da gilt ja das Gleiche wie mit dem VAR. Ja, man wird einen Frame finden, wo ein Spiel im Abseits ist, bei engen Abseitsentscheidungen wird man einen Frame finden, wo er nicht drinnen ist, ja, weil dieses halt schwer festzustellen ist. Aber Walter, habe ich nicht letzte Woche erst gelesen, dass die NFL jetzt einen Chip in den Ball rein implantiert, damit man dann genau weiß, wo dieser Ball war und dass dieses menschliche Element da rausgenommen wird. Habe ich da was falsch gelesen vielleicht?
Ja, Chip in den Ball ist die eine Sache, das andere ist, wo ist das Knie? Weil man muss dann Chip ins Knie auch geben, gell?
Ja,
also ich meine, wenn es so ist, wenn es steht, ja, haben wir natürlich schon irgendwie dann feststellen, solange er stehend ist, ob er drüber war oder nicht, mit Hilfe einer Technik, aber du hast ja andere Dinge auch noch im Football als rein, wo ist der Ball, ne? Ja, wenn der vor ihm im Knie unten ist, wäre der schon down.
Ja.
Das heißt, der menschliche Faktor wird da nicht ganz auszuschließen sein. Man muss ja auch sehen, wo der Spieler ist und in welcher Position und Situation er sich befindet.
Und der muss ja auf dem Boden sein. Das heißt, wenn das Knie einen Gegenspieler berührt, ist er ja nicht down. Ja, also das ist eine Komplexitätsstufe größer als reines, wo ist
Tennis.
Der Ball?
Tennis ist logisch, oder? Tennis ist klar.
Ja, aber selbst Fußball, also du weißt also, ob der Ball im Tor war oder nicht, kannst du messen, ja. Das ist ja nicht, das Tor bewegt sich nicht, aber der Football ist da dynamischer.
Na, okay. Komplexe Angelegenheit. So, ich bin mit meinen Schülern auf das Thema Super Bowl gekommen im Rahmen des Marketingunterrichts, weil es natürlich darum ging, die TV-Quoten in den USA und da gibt es eine wunderschöne Statistik, dass von den 15 meistgesehenen TV-Programmen aller Zeiten die Mars-Landung 1969, Mars wäre noch spannender gewesen, Mondlandung 1969, da sage ich, das konnte man noch nicht so genau messen, aber danach kommen, glaube ich, 14 Super Bowls. Aber, Walter, der Fan als solcher schaut sich das natürlich nicht im TV an, sondern wird von dir durch die Nacht geführt, wenn ich deinen Social Media Posts das richtig entnehme. Wo wirst du am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, deine Expertise, wahrscheinlich sogar mit einem kongenialen Partner, unter Beweis stellen? Mal wieder.
Ja, wir sind bei der großen Super Bowl Party in Wien, im Wiener Marriott Hotel, eingeladen worden, das Spiel zu kommentieren, Michael und ich, und freuen uns riesig drauf, weil wir sind so ähnlich wie die Studiosituationen bei Puls 4, waren mitten im Publikum, da wird ein Studio aufgebaut, also das steht schon, am Samstag haben wir dann die erste große Generalprobe. Die Technik haben wir voriges Jahr schon ausprobiert, ich habe voriges Jahr schon dort kommentiert, das hat super funktioniert. Wir haben überhaupt 3 verschiedene Original, beziehungsweise Töne da in dem, bei der Party. Zum einen einmal ist RTL in der Cascade Bar, da haben wir die RTL-Übertragung laufen, dann haben wir im kompletten Raum noch den US-Ton und abgeschirmt von denen im Restaurant dran, der Michael und ich, und wir sprechen aber insgesamt zu allen dann in den Pausen Hotel Marriott, und das wird ein super Abend, weil weil es einfach klasse ist, mitten unter den Leuten zu sitzen und so ein Spiel zu kommentieren, und ich gehe auch davon aus, dass das Spiel ein ziemlicher Hammer wird, in der Hoffnung, dass es so ähnlich wird wie 2023. Das war ja schon eine klasse Super Bowl. Übrigens die letzte, die Michael und ich im Fernsehen kommentiert haben. Also wir setzen dort nahtlos fort, wo wir aufgehört haben. Auch mit denselben Quarterbacks.
Hast du deinen Erfahrungen, was das Feedback angeht über die letzten Jahre? Ist denn die österreichische Football-Community a little bit more educated geworden, oder waren die das sowieso schon immer, die Leute, die sich wirklich für den Football interessiert haben?
Ah ja, das war schon ziemlich gut aufgebaut. Also da hat es ja lange Vorbereitung schon gegeben. Der OF hat das mehrere Jahrzehnte übertragen, und da gab es schon ein bisschen Expertise. Also vor allem dann in den 0er, 10er Jahren hat das zugelegt, und bin auch der Ansicht, dass in Österreich sehr viele Leute, die ohne Zahlen zu haben, den Game Pass sich zugelegt haben mittlerweile, um sich die US-Übertragungen anzuschauen. Ja. Ja, also ich durchaus ein fachkundiges Publikum bereits vorhanden. Das ist relativ rasch gegangen in den letzten Jahren.
Gut, dann freuen wir uns auf dieses Spiel. Nicola hat es ja heute noch nicht ganz überstanden. Er wird gleich mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung über Rugby sprechen. Aber wir brauchen jetzt natürlich noch einen Tipp. Und Walter fragen wir nicht, wer den gleich anstehenden Super-G der Frauen gewinnen wird bei der Ski-WM in Saalbach. Es wird nicht Conny Hütter sein, so viel kann ich sagen. Wahrscheinlich ist in einer Dreiviertelstunde sind wir schon Lügen gestraft. Aber Michael, dein Kaffeesud heute in der Früh in Wien hat dir was gesagt, was den Sonntag anbelangt?
Das hast du Michael zu mir gesagt. Das sagt mir der nächste Eschelberg. Alle sagen Eschelberg zu mir. Jetzt letzte beim Wrestling auch. Der Eschelberg wird ein Autogramm haben. Die hat dann unterschrieben mit Eschelberg.
Ja, so gut. Das ist, wenn man als Reinhard Heinrich als Peter Cornelius angesprochen wird. Nicht ganz verschwimmen, aber fast. Walter, bitte.
Man soll ja niemals gegen Patrick Mahomes tippen, und es gibt da viele Faktoren in dem Spiel, wenn man sich mehrere Podcasts anhört, auch deutsche Podcasts dazu, was runterbrochen worden ist, jede Unit, und dann ein kleines Plus dann doch für die Philadelphia Eagles rausgekommen ist, auch aufgrund dessen, dass sie jetzt Saquon Barkley haben, den sie vor 2 Jahren nicht hatten und der ein Riesenfaktor gewesen ist in der Saison und auch im Playoff. Man soll nicht gegen Mahomes tippen, ich tue es, aber ich sage, das Ding dreht sich um, plus 3 Punkte Philadelphia.
Ja, super. Hörst. Nicola, dein Tipp auch, oder wie?
Ja.
Ja, gut. Tut mir leid.
Na gut, dann passt das ja. Das lassen wir kurz.
Aber wollen wir noch zelebrieren, dass die NFL 2026 nach Österreich kommt, nämlich nach Melbourne?
Achso, ja.
Ja, Austria. 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 In Austria. Land of the Kangaroos. Ähnlich sind sie da. Ist sie da. Jetzt haben wir nur noch ein Stadion. Wir haben ja gar kein Stadion, wo wir spielen könnten. Die Frage erledigt sich aber selbst.
Wie das Wiener Praterstadion eignet sich.
Ich wollte gerade sagen, das hat das Stadion eigentlich nicht.
Nein, das ist viel zu alt und viel zu, da dürfen ja nur 48.000 mehr rein, und du hast eine Laufbahn rund um und um. Nö, da geht die NFL nicht rein. Das macht sie nicht.
Also es müsste.
Dann macht sie München, das ist alles okay, da fahren eh alle hin von hier, und und die Leute werden auch nach Berlin fliegen, 100%ig, also machen wir da keine.
In Berlin auch eine Laufbahn, aber gut, der Stadion ist ein bisschen moderner, das stimmt.
Ja, eben. Nö, also solange wir hier kein Stadion haben, da wird ja schon lange davon geredet, dass es umgebaut oder neu gebaut werden muss, glaube ich nicht, dass ein NFL-Spiel hier stattfinden wird. Ich finde aber spannend, dass die am Cricket Ground in Melbourne spielen. Das ist echt lustig.
Ja. Das. Meine Tochter ist gerade dort. Ich werde sie gleich auf eine kleine Scouting-Tour schicken. Ich danke euch beiden. Das ist
ein wunderschönes Stadion übrigens, mit sehr viel Geschichte. Also kann ich nur empfehlen, wenn man Melbourne ist, da mal vorbeizuschauen. Egal, ob man NFL ist oder nicht.
Danke weiter. Nicola, wie gesagt, macht jetzt gleich mit Simon und mit Jan weiter. Kurze Pause.
Hey guys, this is Kevin McGee. I'm a pitcher for the Hoonstetten Storm, and you're listening to Sports Radio 360.
Big Show 697 bei Sport 360. Wir machen weiter mit Rugby und die Six Nations laufen wieder. Wir haben wieder unsere beiden Experten am Start. Zum einen Jan Rüdecke. Hallo Jan.
Hi, servus.
Und Simon Jung ist auch dabei. Hallo Simon.
Hallo.
Ja, irgendwie selber, also wir haben letzte Woche den Football-Teil sehr früh aufgenommen und irgendwie bin ich dann im Kalender durcheinander gekommen. Ich habe total verplant, dass die Six Nations ja auch losgehen. Deshalb ging das letzte Woche nicht mehr, aber deshalb reden wir diese Woche über Woche 1 und über Woche 2. Jan, die Six Nations also am Freitagabend losgegangen mit einem Spiel zwischen Frankreich und Wales. Wir haben diese Freitagabendspiel zwischen Frankreich und Wales die letzten Jahre immer wieder mal gesehen. Was wir aber nicht gesehen haben, ist, dass es dann 43-0 ausgeht für Frankreich. Wir wissen, Jan, Wales ist, ja, generell nicht besonders gut. Seit letztem Jahr wissen wir, die können auch ein Jahr durchkommen, ohne überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, sie haben irgendwie couragiert gekämpft. Frankreich hat nicht alle Chancen nutzen können, aber also 0-43 schon übel. Also die Räder fallen auch langsam ab, oder?
Ja, das ist wirklich krass, wie schlecht Wales geworden ist. Es wird auch international unter Experten so ein bisschen sich gefragt, ob das eigentlich der krasseste schnelle Verfall einer Nation aller Zeiten ist in den Six Nations. Und zumindest seit ich es verfolge, ist es so. Also die Six Nations noch gewonnen und ist jetzt chancenlos. Also Wales muss eigentlich allen Fokus auf das Spiel jetzt am Wochenende gegen Italien setzen. Das wird der Wooden Spoon Decider, weil ich glaube, dass das einzige Spiel ist, was sie irgendwie gewinnen könnten, auch wenn sie da für mich eher fast der Außenseiter sind. Also da ist, die hatten mal eine unfassbar gute Mannschaft. Mit großen Namen, die haben tolles Rugby gespielt, die hatten eine klare Identität. Großes Talent mehr da, da fehlt's an allen Ecken und Enden. Also Wales im Jahr 2025 ist wirklich eine Katastrophe.
Und Simon, also die Hoffnung, dass es besser wird, ist natürlich schwierig. Also die stellen so immer gefühlt bei jedem Spiel einen neuen negativen Rekord ein. Also das ist jetzt die 13. Niederlage am Stück, ist es sowieso ein Rekord, aber die haben seit über 30 Jahren nicht so hoch gegen Frankreich verloren. Das ist das erste Mal seit bald 20 Jahren, dass sie zu Null verloren haben, ein Spiel überhaupt. Ja, Simon, wie stoppt man diesen freien Fall?
Tatsächlich, das ist zwar ein schmerzhafter Prozess, aber mit Zeit. Also man kann nicht erwarten, dass Wales mit den Spielern, die sie aktuell zur Verfügung haben, jetzt einfach anfängt, Spiele zu gewinnen. Man muss sich das anschauen, was da los ist, was in den letzten Jahren passiert ist und dann schauen, wie man das von Grund auf neu aufbaut. Und das wird tatsächlich ein paar Jahre dauern, bis Wales wieder oben mitspielen kann, wenn sie es überhaupt schaffen. Es ist ein kleines Land, gerade das Rugby nicht so populär, wie es das noch vor einigen Jahren war. Deswegen, ja, Warren Gatland als Heilsbringer hat nicht das gebracht, was man sich gehofft hat. Wenn die jetzt gegen Italien verlieren sollten und bei den Six Nations wieder den Wooden Spoon holen, nach einem kompletten Jahr 2024 mit ohne einen einzigen Sieg, nur mit Niederlagen, dann glaube ich, wird er aufhören müssen. Und dann gibt es vielleicht einen Coachwechsel. Das kann ja oft zumindest mal in der Anfangsphase einen kleinen Aufschwung bedeuten. Aber die Probleme bei Wales, die sitzen tatsächlich tiefer. Und da muss man ja schauen, dass man irgendwie die Teams dazu bekommt, wieder besser zu performen und dann eben die Spieler daraus zieht, mit die auf einem höheren Niveau schon sind. Man kann nicht erwarten, dass Spieler, die mit den walisischen Regionen, also mit den Mannschaften in der URC oder auch im Challenge Cup, die da Woche für Woche Pleiten kassieren und einfach nicht auf dem Niveau der anderen Clubteams mitspielen können, dass dann die Spieler auf einmal mit der Nationalmannschaft beim Test Rugby mit den anderen Top-Teams mithalten können. Macht einfach keinen Sinn.
Goran Gatland hatte ja letztes Jahr schon gesagt, also wenn ihr einen besseren findet, dann nehmt ihn gern, aber scheinbar hat man keinen besseren gefunden, Simon, oder kann man sich einfach die Abfindung nicht leisten, oder was steckt da dahinter?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass Leute auch erkannt haben, es liegt nicht an Warren Gatland. Ich meine, er hat ja auch die großen Erfolge mit Wales geholt, von denen Jan vorhin gesprochen hat. Diese goldene Generation, die sie hatten, die hat er reingebracht, hat er die Talente erkannt und Wales zu einer Top-Mannschaft gemacht, die, glaube ich, vor der WM 2019 sogar Weltranglisten-Erster war. Ich meine auch nicht, dass die Lösung wäre. Ich meine, das wäre vielleicht ein Weg, wie sie mal wieder ein, zwei Spiele gewinnen könnten, wenn sie da frischen Wind reinbringen. Ein paar Spieler, die sich vielleicht unter Warren Gatland nicht wertgeschätzt fühlen, mit einem neuen Coach da neue Hoffnungen schöpfen. Aber die Probleme, die liegen tiefer und das liegt einfach auch am Personal. Du hast in dieser Mannschaft, jetzt haben sie wieder alte, ehemalige Superstars zurückgeholt, aber Tulupe Faletau hat sich kurz vorm ersten Spiel dann noch beim Training verletzt. Liam Williams und Josh Adams waren in dem Spiel, haben zu den besseren Spielern gehört, aber natürlich nicht mehr so wie früher. Dann hast du ein paar wirklich klasse Leute wie Daryl Lake, der jetzt zwar nicht gespielt hat, aber im Herbst fantastisch war, Jack Morgan, der wirklich Bombe gespielt hat, aber ein, zwei Spieler reichen dir ja nicht. Du brauchst 15, eigentlich brauchst du 23 oder sogar am besten 30, um da wirklich aus dem Vollen schöpfen zu können.
Also Wales 0-43, Jan Frankreich 43-0 für die. Natürlich super. Ein Wermutstropfen vielleicht gibt's. Romain Termack, der seit vor der WM nicht mehr dabei war, kassiert eine rote Karte. Wurde jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, für 3 Wochen gesperrt, könnten auch 2 Spiele werden. Bei entsprechender, wenn er an irgendeinem Seminar teilnimmt, fehlt aber jetzt gegen England. Aber ansonsten ja erfolgreicher Abend für die Franzosen.
Ja, erfolgreicher Abend, aber für mich tatsächlich ohne große Aussagekraft. Also Wales ist einfach so schwach, dass man für mich da jetzt nichts ableiten kann, so wirklich, was die Stärke der Franzosen angeht. Aber klar, also man kann ihnen auch nichts vorwerfen. Das war wirklich, wirklich stark, was sie da veranstaltet haben.
Ich würde einwerfen, es gab Zeiten vor 5, 6 Jahren, da hätten sie sich gegen so ein Team, egal welches das ist, das ein bisschen schwach daherkommt, abgemüht. Das war nicht der Fall.
Ja, das war nicht der Fall. Dafür ist Frankreich jetzt einfach zu stark. Aber es gibt offene Fragen bei Frankreich. Ne? Es heißt ja irgendwie, dass es da diesen Streit gibt, was Bordeaux-Spieler angeht, hier mit Jalibert und Pinot und so weiter und so fort. Dann diese Aktion von Entermack ist natürlich, geht gar nicht. Also Der hat ja irgendwie mal eine abbekommen von Ben Thomas und dann lässt er sich kurz vor Schluss zu so einer Szene hinreißen. Ist jetzt dann wahrscheinlich diese 2 Spiele gesperrt, weil er muss diese Tackle School da machen. Das ist ja jetzt immer wieder so, was irgendwie eine lächerliche Regelung ist. Aber ja, er ist 2 Spiele raus. Jetzt können die Franzosen ersetzen, wie auch immer. Aber sie sind für mich der Favorit dieses Jahr tatsächlich. Also waren sie vorher, weil wie gesagt, dieses eine Spiel hat jetzt für mich keine große Aussagekraft. Aber es gibt trotzdem so ein paar Fragezeichen bei denen.
Okay, dann das 2. Spiel, Schottland gegen Italien. Da war Simon im Stadion, kann gleich drüber erzählen. Simon, wir wissen alle, letztes Jahr haben die Schotten in Italien verloren und ich dachte am Anfang, okay, die erste halbe Stunde, sagen wir es mal so, das geht gut los, das sieht gut aus, die Italiener erstmal nur mit Straftritten und dann plötzlich, wann war das? 45., 50. Minute, diese abgefangene Ball und es steht 19-19. Ich denke mir halt, oh, was ist hier los? Wie hast du das im Stadion erlebt? Am Ende gewinnt Schottland zwar noch 31-19, aber bei mir ging wirklich so bei diesem Versuch kurz die Augenbraue hoch, so verlieren sie es nochmal.
Ja, das war genauso, wie sie letztes Jahr in Italien verloren haben, mit einem guten Start und dann den Fuß vom Gas genommen. Und die Italiener sind mittlerweile echt eine Mannschaft, vor allem bei den Six Nations, die dran bleibt. Und das war in dem Spiel so, Schottland super angefangen, hinten raus, klare Exits gespielt, 2 frühe Versuche und bei 14-0 dann irgendwie, oder nicht, es war nicht 14, es waren glaube ich 12-0, dann halt die Italiener leicht zu Straftritten kommen zu lassen und das zeigt aber auch, wie viel besser Italien mittlerweile ist, weil Italien früher bei so einem Spielstand wahrscheinlich gedacht hätte, oh, jetzt schon Gegner 2 Versuche, jetzt müssen wir auch hier selber über die Linie kommen. Und stattdessen nehmen sie die 3 Punkte und schauen, wie es weitergeht. Bekommen nochmal 3 Punkte geschenkt und konnten dann wirklich 3-mal punkten. Finn Russell vom Kicking-Team nicht den besten Tag erwischt. Und auf einmal bist du 10 Punkte dran zur Halbzeit. Und wir wissen es alle, die Momente kurz nach der Halbzeitpause sind so wichtig in so einem Spiel. Und da hat halt Finn Russell dann einmal gepennt, einen viel zu offensichtlichen Pass in die Arme von Drexler geschmissen. Davor hatten die Italiener noch eine Penalty geschenkt bekommen und auf einmal steht es 19-19. Hotten bekommen auf der anderen Seite den Strafschritt und versuchen wieder zur Gasse zu gehen und selber den Versuch zu legen, anstelle easy 3 Punkte mitzunehmen, schaffen es nicht. Und dann stand es echt einige Minuten lang 19-19. Die Fans im Stadion konnten es nicht glauben. Und dann war es eine Einzelaktion von Darcy Graham, der wirklich von rechts außen 3 Leute auf einmal gesteppt hat, durchgegangen ist und dann den Ball auf Hugh Jones gebracht hat. Das hat die Schotten dann wieder in Front gebracht und danach haben sie es dann auch nicht mehr nehmen lassen. Aber das war alles andere als sicher für die Schotten.
Und wie war es sonst im Stadion?
Hammer. Also mein erstes Mal überhaupt in Schottland, dann gleich Edinburgh und eigentlich war es, hatte ich einen anderen Grund, da zu sein und haben dann wirklich 2 Stunden vor Kickoff noch über einen Drittanbieter dann wirklich krass reduzierte Tickets bekommen, richtig gute Plätze und natürlich die schottische Hymne bei Six Nations Auftakt. Das war absolute Gänsehaut. Ich habe da rumgebrüllt. Das war nicht mehr fein, nicht mehr schön, glaube ich, für die Leute um mich rum, aber ich habe es einfach genossen, Flow of Scotland mitsingen zu können. Und dann, ja, die Stimmung rundherum nach dem Spiel, dann noch einfach außerhalb des Stadions, haben die riesen Leinwände aufgebaut, wo man dann noch das letzte Spiel schauen konnte, Irland gegen England. Und dann halt mit ganz vielen rugby-affinen Leuten um mich rum dann mit einem Bier in der Hand über das Spiel zu reden, das man gerade schaut und auch das, was man gerade gesehen hat. Und das war einfach, genau das, warum ich Six Nations liebe. Die Leute um einen rum, dieses Feeling und einfach nur Rugby feiern.
Ich war überrascht, als ich da war, wie eng es da tatsächlich dann in dem Stadion ist. Ich weiß nicht, im Fernsehen wird es größer.
Ja, also habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber vielleicht.
Aber ich war auch auf der kleinen Seite, also nicht auf der Seite mit der hohen Tribüne, sondern vielleicht ist es, weil es die kleine Seite war.
Ja, das kann sein, ja.
Jan, schon mal in Edinburgh im Stadion gewesen?
Aber sicher doch.
Ich
liebe dieses Stadion, ich liebe diese Stadt. Ja, das ist so eine besondere Atmosphäre da. Also dieses, dass um Stadion rum alles sehr weiträumig abgeriegelt ist und wirklich jeder quasi nur zu Fuß zum Stadion kommt und dann die Leute, die so quasi Partys und Verkaufsstände in ihrem Garten haben und das ist ein Traum da. Und dann noch dazu die Hymne mit dem Dudelsack auf dem Dach und A cappella später, es geht eigentlich nicht besser.
Es geht eigentlich nicht besser. Also Schottland gegen Italien 31-19 und dann das letzte Spiel Irland gegen England 27-22. Jan, das Spiel in dem Sinne vom Verlauf interessant. Also England geht früh in Führung, hält dann Irland eine gute halbe Stunde punktlos. Für 35. Minute war das, glaube ich, der Versuch der Iren. Geht mit einer 10-5 Führung in die Pause. Und dann aber ist auch Teil der Geschichte, dass England erstmal keinen Punkt mehr macht, 10-27 zurückliegt, 10 Minuten vor Schluss. Und dann, ja, 2 Kosmetikversuche zum 27-22. Was machen wir jetzt aus diesem Spiel? Also wir haben diese erste Halbzeit und diese zweite Halbzeit. Wir wissen, die Engländer, ja, Probleme gegen Top-Teams. Also was nehmen wir jetzt mit? Eher die erste Halbzeit oder die zweite?
Die kompletten 80 Minuten, denn das ist die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit ist, dass England einfach derzeit, obwohl sie bei den letzten Weltmeisterschaften immer gut abgeschlossen haben als bestes europäisches Team, nicht in der Lage sind, gegen die Top-Nation zu gewinnen. Sie sind nah dran, aber sie sind nicht in der Lage zu gewinnen. Sie haben eine besondere Taktik gewählt, die in der ersten Hälfte teilweise aufgegangen ist. Sie haben mit im Endeffekt 3 Open-Side-Flankern gespielt auf der dritten Reihe, was einfach eine extrem destruktive defensive Taktik ist. Und das war gut gegen die Iren. Sie haben die Bälle der Iren extrem, die Rucks extrem langsam gemacht damit. Aber auf der anderen Seite musst du viel attraktiver offensiv spielen. Das ist das, was uns seit Jahren fehlt bei den Engländern. Und ich finde, es geht auch beides zusammen. Du kannst defensiv destruktiv spielen und offensiv attraktiv. Aber zweiteres kriegen sie nicht hin, obwohl sie es eigentlich können. Das haben sie gezeigt, zum Beispiel mit diesem frühen Versuch von Caden Murley. Aber sie haben dann wahrscheinlich auch einfach zu viel investiert mit dieser Taktik in der ersten Hälfte, weil in der zweiten konnten sie nicht mehr mithalten. Da sind sie schon ein Stück weit auseinandergefallen. Ne? Auch wenn es am Ende ein enges Ergebnis ist und auch wenn sie sich hinten raus nochmal aufgerafft haben und nicht nachgelassen haben und nochmal einen Versuch gelegt haben. Aber die Iren waren einfach klar besser in der zweiten Hälfte. Und die wussten, glaube ich, auch genau in der ersten Hälfte, die müssen einfach nur ihr Spiel weiterspielen. England wird irgendwann Fehler machen. England wird irgendwann müde werden, wenn die so weitermachen. Und genau das hat dieses Spiel wieder gezeigt.
Simon hat das ja dann, wie er eben erzählt hat, wahrscheinlich auf dieser Großbildleinwand verfolgt. Wir wissen, du hast gewisse Affinitäten zu England. Nimm uns mal mit durch deine Gefühlswelt über diese 80 Minuten.
Ja, also wirklich, die Anfangsphase war ein bisschen das wie erwartet. Also wie Jan schon gesagt hat, die englische Aufstellung hat einem schon gezeigt, wie sie spielen wollen. Und es ist ihnen gut gelungen, aber man muss auch sagen, von irischer Seite, die Iren haben selbst dann nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen. Die haben in der zweiten Hälfte so souverän gemacht, die haben ihre Bank perfekt genutzt. Bei England, ja, es ist frustrierend, weil du siehst, wie nah sie dran sind und das sind so viele 50-50 Spiele jetzt gewesen in den letzten 9 Monaten, die sie wirklich hätten gewinnen können, aber nicht gewonnen haben. Und du sagst, boah, spiel das Spiel 10 Mal und sie gewinnen es 5 von 5 davon. Aber das kannst du halt nicht sagen, wenn sie die letzten, weiß Gott, wie vielen Spiele doch verloren haben. Also egal, wie eng es ist, England schafft es nicht, diese Spiele zu gewinnen. Und das ist ein Muster. Und es ist immer so um die 50-70-Minuten-Marke rum, dass sie so 15-20 Minuten haben in der zweiten Hälfte, wo sie einfach das Spiel aus der Hand geben. Ich weiß nicht, ob die Auswechselstrategie damit zusammenhängt, weil gefühlt bei England wenig Impact kommt. Bei Irland kamen die Leute von der Bank rein, Jack Conan, Dan Sheehan, Gary Ringrose, Ted Crowley, die da alle fantastisch gespielt haben. Und bei England hast du nicht den Impact gesehen, den du dir oft hast. Und Chandler Cunningham South fällt auf durch die erste Aktion, ist ein Late Tackle, aber er wird halt auch reingebracht, nachdem England einen Versuch kassiert hat. Die Iren wechseln auch, nachdem sie den Versuch gelegt haben. Das ist doch ganz anderes, als Auswechselspieler aufs Feld zu kommen, nach einer guten Aktion deines Teams, mit der Euphorie, als wenn du reingebracht wirst, nachdem deine Mannschaft in Rückstand geraten ist und du sollst es quasi richten. Und das gelingt den Engländern nicht, in den entscheidenden Momenten, vor allem der zweiten Hälfte, solche Spiele zu drehen oder die Kontrolle zu behalten, weil sie da einfach blass aussehen. Da verschwinden sie, tauchen sie unter. Und ja, hinten raus haben sie nochmal gepunktet. Dieser Losing-Bonus-Punkt in Dublin gegen solche starken Iren ist tatsächlich nicht schlecht, weil das muss man auch sagen, einfach Irland ist die bessere Mannschaft als England gerade. Das ist auch voll okay so. Das ist mega, was Irland zurzeit spielt die letzten Jahre und England eben nicht. Von daher ist das Ergebnis schon in Ordnung. Es ist nur frustrierend aus englischer Sicht, so oft in den letzten Monaten in die beiden Spielen dabei zu sein. Und die immer dann Mitte zweite Hälfte zu verlieren.
Ja, letztes Jahr hatten sie es noch gewonnen in Twickenham und dieses Jahr dann in Irland.
Das war der letzte Sieg gegen eine richtige Top-Mannschaft.
Genau, und das ist der einzige Sieg gegen Midwife, gegen ein Top-4-Team. 11 Spiele, 10 Niederlagen.
Oh. Und wie gesagt, dann kannst du nicht mehr von einmal Ausrutschern reden, dann ist da...
Dann ist das schon, the trend is not your friend. Ja, genau. So, am Wochenende Samstag 2 Spiele, Sonntag 1. Es geht los, Samstag 15:15 Italien-Wales. Jan, Italien in der seltenen Situation Favorit zu sein in den Six Nations, oder?
Absolut. Also es hat fast noch nie gegeben. Es hat einmal gegeben, glaube ich, irgendwann in den letzten Jahren und da sind sie nicht mit klar gekommen. Deswegen die spannende Frage, kommen sie mit klar? Also ich sehe sie favorisiert. Für mich sind sie die bessere Mannschaft, die reifere Mannschaft, die eingespieltere Mannschaft als Wales. Tatsächlich auch mittlerweile auf den meisten Positionen vom Skill-Level besser aufgestellt als die Waliser. Also in meinen Augen muss Italien dieses Spiel gewinnen. Selbst wenn es anders war, also für Italien wäre es ein absoluter Downer, das nicht zu gewinnen. Bei Wales muss man sagen, selbst wenn sie es gewinnen, das rettet jetzt nicht viel. Also Wales ist gerade für mich die schwächste Six Nations Nation. Ein Sieg gegen Italien wird da von der Stimmung her nicht viel retten. Wäre natürlich trotzdem hilfreich irgendwie, aber ja, also eigentlich muss Italien in der aktuellen Phase das machen.
Dann England gegen Frankreich. Simon in Twickenham. An das letzte Spiel gegen Frankreich in Twickenham will sich bei England keiner erinnern. Wie siehst du die Kräfteverhältnisse?
Boah, also tatsächlich, eigentlich spricht alles dafür, dass Frankreich dieses Spiel wieder deutlich gewinnen wird. Weil sie mussten nicht höher als in den dritten Gang schalten gegen Wales und haben da trotzdem mit 43-0 gewonnen. Was man auch sagen muss, die Null ist da auch nochmal beeindruckend bei so einem hohen Spielstand, dass man da nichts zulässt. Und ich jetzt auch nicht wirklich bei England so einen kreativen Spielaufbau sehe, der diese französische Mannschaft entschlüsseln kann. Andererseits, wenn du es schaffst in so einem Spiel, Dupont haben wir gesehen gegen Wales, ist viel rückwärts gelaufen, hat sehr langsam die Bälle nur verteilt, aber die Waliser haben ihm halt auch die Zeit gegeben, deswegen kann er dann die Kicks nach außen machen, kann die Bälle schnell rausbringen und außen sind die Franzosen halt bombenstark, das ist die große Stärke. Aber wenn Dupont die Zeit genommen wird, was die Engländer mit ihrer dritten Reihe machen können, dann könnte es ein engeres Spiel werden. Und wenn die Franzosen einmal frustriert sind, dann wissen wir, wie schnell das auch gehen kann. Deswegen, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass das Spiel sein könnte, wo England mal einen Sieg holt. Aber eigentlich kann man nicht damit rechnen, weil auch da wieder die Ausgangssituation des Frankreich ist so deutlich überlegen auf den meisten Positionen. Und haben wir natürlich mit Dupont den absoluten Weltstar in der Mitte. Aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass das ein Spiel werden könnte, was die Engländer mal wiederholen.
Und dann am Sonntag Schottland gegen Irland, Jan. Und wenn Schottland irgendwann mal wieder was gewinnen will, dann müssen sie eigentlich in dieses Spiel gewinnen. Trauen wir ihnen das zu?
Ja, trauen wir ihnen zu, auf jeden Fall. Zu Hause, alles drin. Schottland seit Jahren auf einem Top-Level. Allerdings haben sie sich gerade gegen Irland sehr schwer getan. Ich glaube, die letzten beiden WMs waren sie in der gleichen Gruppe, Schottland chancenlos. Aber es ist keine WM. Es ist Six Nations. Es ist drin. Allerdings, glaube ich, müssen die Schotten ihre Leistung da absolut nach oben schrauben. Finn Ruttle muss viel schärfer sein. Der hatte keinen guten Tag. Gegen die Italiener viel zu viele Bälle verworfen. Das würden die Iren in der Form, glaube ich, viel, viel härter bestrafen. Aber so gut die Iren sind, sind sie, glaube ich, auch nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Und deswegen traue ich das Schottland zu. Und das ist natürlich eine extrem richtungsweisende Partie. Ne? Danach wird eine Mannschaft im Endeffekt noch die Chance haben, die Six Nations zu gewinnen. Also safe mal den Grand Slam zu gewinnen. Aber wer das verliert, ist wahrscheinlich auch fast raus im Kampf um den Gesamtsieg. Und dementsprechend ganz, ganz wichtige, enge, richtungsweisende Partie.
Okay. Und dann noch kurz zur deutschen Nationalmannschaft, Jan. Die haben in Rumänien gespielt. Bis zur Halbzeit sah es eigentlich ganz gut aus. Am Ende steht trotzdem ein 10-48, bevor es jetzt am Wochenende nach Portugal geht. Was nehmen die Deutschen damit?
Ja, das erste Spiel war irgendwie typisch, wie auch die letzten Jahre. Erste Hälfte sehr gut mitgehalten, trotzdem einige Punktemöglichkeiten liegen lassen. Zweite Hälfte dann eingebrochen, weil wir einfach kein Profiteam haben, die Rumänen schon. Jetzt sind sogar die Profis, die wir dabei hatten, nicht mit dabei und viele auch Spieler aus dem Ausland, aus niedrigeren Ligen, sind jetzt nicht mit dabei in Portugal. Wenn man sich den Kader anschaut und sich anschaut, was Portugal gespielt hat die letzten Jahre, gerade auch bei der WM, dann ist leider davon auszugehen, dass wir eine noch deutlichere Niederlage kassieren als in Rumänien. Aber ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft sich da irgendwie gegen stemmt und ein gutes Spiel abliefert, mit dem sie selber stolz sein können. Werde das Ganze wieder mit Manu kommentieren, Sonntag für ProSieben Max. Kurz vor 18 Uhr gehen wir drauf.
Ja, und liebe Waliser, es kann immer schlimmer kommen. Schweiz gegen Georgien, 0-110. Ja, da fällt einem auch nichts mehr zu ein, ne, Jan?
Ja, mein Gott, die Schweizer sind Aufsteiger. Ist vielleicht ganz ermutigend für die Deutschen, dass man da ein Team hat in der anderen Gruppe, das man vermutlich hinter sich lässt. Es geht ja nicht nur um die WM-Qualifikation in diesem Jahr, es geht in diesem plus nächsten Jahr auch um den Klassenerhalt quasi in dieser Gruppe. Und von daher ist das vielleicht für uns ganz gut, wenn die Schweizer nicht so gut drauf sind.
42-0 zur Halbzeit und dann noch 28 Punkte in der letzten Viertelstunde. Ja. Kann man mal so machen. Aber gut, dann danke, danke Simon, danke Jan. Also am Wochenende wieder Six Nations, kurze Pause, dann geht's hier weiter mit der Big Show 697.
Hallo, hier ist Jörn Reuß und ihr hört Sportradio 360.
Moin. So, Big Show 697. Wir haben ihn vorhin schon mit Michael Körner angekündigt. Jetzt ist er da, der NBA-Chefkoch. Sepp Domitros. Hi, Sepp.
Hi. Hi, Jens.
Wir sprechen natürlich gleich. Es ist shocking. Aber zunächst mal, Dennis Schröder hat schon wieder eine neue Heimat. Und ich bin mir ganz sicher, glaube ich, ob er denn auch in Utah bleibt. Aber schon langsam, wenn Dennis für jedes Team, bei dem er mal gespielt hat, einen eigenen Raum schaffen möchte, dann muss er ein Schloss bauen mittlerweile. Ich glaube, das 13. Team mittlerweile trifft sowas. Dennis, denkst du, dass er von den Warriors an erster Nähe von Steph Curry nach Utah, blöde Frage eigentlich, aber ist Dennis einfach Profi, dass er das akzeptiert und gut ist?
Ja, es trifft ihn schon.
Also gerade wer Dennis kennt und Familie und Stabilität, ich weiß gar nicht, wie das um den Umzug bestellt war von Brooklyn nach Oakland. Er hatte damals gesagt, als er nach San Francisco, nicht Oakland, wir sind bei den Warriors jetzt 2025, ja. Aber dass seine Familie, erst wenn die da kommt, dass er sich dann richtig wohlfühlt, und dazu kam es, glaube ich, nie. Ich weiß nicht, ob er sich jemals wirklich wohlgefühlt hat. Da war einfach nicht genügend Zeit dafür, dass er jetzt wieder getradet wurde. Das war irgendwo auch möglich, im Stand immer im Raum. Ich glaube sogar du und ich haben vor Wochen, als wir damals den Trade analysiert hatten, darüber gesprochen, dass eine Möglichkeit besteht, dass er zur Trading Deadline nochmal getradet wird. Jetzt ist er theoretisch in Utah, aber dieser Deal ist noch nicht vervollständigt. Also der Trade Call mit der Liga hat noch nicht stattgefunden. Kann also gut sein, dass in Danny Ainge noch bis heute 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, glaube ich, haben sie noch Zeit, dass er den weiter verschifft. Wenn er nicht getradet wird, dann ist ein Buyout viel realistischer, denn Danny Ainge hat bereits diesen Second Round Pick abgestaubt, auf den er es abgesehen hatte. Deswegen hat er sich auch an diesen Trade dran gehängt. Eigentlich hatte Utah überhaupt nichts damit zu tun. Und es kann gut sein, dass Dennis dann, wie gesagt, zu einem anderen Team noch geschickt wird oder er bei einem anderen Team dann unterschreibt, wenn er nicht mehr getradet werden sollte. Denn für Utah macht er keinen Sinn. Und wie du schon sagst, also Dennis ist auf bestem Wege, den All-Time-Rekord dann zu brechen. 30 Teams, das hat noch nie jemand geschafft, wird Dennis vermutlich auch nicht schaffen, aber wenn es so weitergeht, dann bewegen wir uns auf die 20 zu bald. Ist natürlich schwer für jemanden, sich da zurechtzufinden. Und wie gesagt, mitten in der Saison ohnehin immer schwierig, selbst die Superstars, die dann kommen. Es hat schon seine Gründe, warum solche Trades so gut wie nie direkt eine Meisterschaft abwerfen. Also der einzige Prominente, der mir einfällt, ist Clyde Drexler, der damals von Portland nach Houston getradet wurde und zusammen mit Hakeem Olajuwon dann den Titel gewonnen hat, 1994. Aber mal schauen, wo Dennis letzten Endes landet wird. Ist natürlich für einen Familienvater, ist das natürlich verheerend, ne? Also wenn du deine Familie da immer hin und her bewegen musst. Und das geht vielen Ehefrauen und vielen Kindern in der NBA, wenn man die fragt, geht es ihnen ähnlich. Das sind immer so diese menschlichen Aspekte, die leider immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden, wenn hier von Anlagegütern und Assets und diesen ganzen Sachen gesprochen wird und Menschen tatsächlich dann wie so kleine Rädchen.
Humanmaterial, sagt man,
glaube ich, oder? Genau, ja. In diesem komplizierten System Sportfranchise analysiert werden, ja.
Ja, ob Salt Lake City jetzt der Platz ist, wo sich die Familie Schröder wohlfühlt auf Dauer, ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, wer schon mal in Salt Lake City war, aber ich lehne mich hier gerne aus dem Fenster, also bitte nicht. Also nee.
Ja, also Dennis könnte eines machen. Für Braunschweig läuft es in der Easy Credit BBL im Moment sehr, sehr gut. Er könnte mal ein halbes Jahr zurück nach Deutschland kommen und schauen, was geht. Aber das wird er natürlich nicht machen. Der Grund, warum Dennis Schröder nicht mehr bei den Golden State Warriors ist, heißt in erster Linie Jimmy Butler. Jimmy Butler, über den wir hier auch schon an dieser Stelle mit dir selbst gesprochen haben, very disgruntled bei Miami, bei den Miami Heat. Das ist sehr, sehr schnell und sehr garstig den Bach runtergegangen. Aber Golden State ist jetzt, nehme ich deinen Worten, nicht so gut, dass sie mit Jimmy Butler sofort jetzt ein Titelkandidat wären, oder?
Nee, das ohnehin nicht. Also Golden State kämpft ums Play-in. Golden State kämpft um den Einzug in die Playoffs und das wird jetzt auch nicht Jimmy Butler mirakulös über Nacht jetzt lösen. Das Team ist besser als vorher. Also mit Jimmy Butler hast du definitiv eine kleine Puncher's Chance, eine Außenseiterchance, wenn du es dann in die Playoffs schaffst. Aber mit Blick auf die bevorstehenden Gegner dann in Oklahoma City, Denver Nuggets, also da sind schon viel gefestigtere Teams dann vor der Nase. Aber wie gesagt, solange du Steph hast und Steph gesund in den Playoffs auflaufen kann und jetzt ein Jimmy Butler noch dazu, hast du eben eine bessere Chance als zuvor. Also dieses Golden State Team, so wie es konstruiert war, so wie die Spieler auch performt haben, so wie es da aussah die gesamte Saison über, das ging nirgendwo hin. Und es war klar, dass man diese letzten paar Jährchen in Steph Currys Karrierefenster maximieren möchte. Das hat man jetzt mit Jimmy Butler getan, also die Spatzen pfiffen es von den Dächern. In Miami hat er das Geld nicht bekommen, das er wollte. In Golden State bekommt er jetzt 120 Millionen für 2 Jahre, hat direkt die Extension unterschrieben bei den Warriors. Also das ist jetzt das Team. Da wird man dann um die 3 herum dann ein paar Sachen noch verändern, verbessern. Aber sie haben eigentlich nicht viel von Wert abgegeben. Also Andrew Wiggins, wie gesagt, sportlich sicherlich ersetzbar. Menschlich, da hat Steve Kerr auch sofort gesagt, einer seiner liebsten Spieler, die er jemals unter seiner Ägide hatte. Aber sportlich musste Golden State jetzt nicht auf viel verzichten, um Jimmy Butler zu addieren. Und viele haben nicht mehr vielleicht in Erinnerung, wie gut Jimmy Butler performen kann in den Playoffs. Ja, er ist älter geworden, aber das ist trotzdem ein veritabler Playoff-Performer, der dieses Team sicherlich besser macht, wenn sie es, wie gesagt, auf einen Platz 6 schaffen und dann diesen Schwergewichten aus dem Weg gehen können und nicht dann den schweren Weg durchs Play-in. Aber ist noch genug Zeit. Also 30 plus Partien stehen noch aus. Die können da sicherlich ein bisschen Boden gut machen. Nur jetzt da jetzt sofort von Golden State als großem Titelfavoriten zu sprechen, das wäre vermessen.
Mein letzter Stand war, dass wenigstens Daniel Theis sich verbessert hat. Ist das nach wie vor korrekt, dass Daniel ab sofort für die Thunder aufschlagen wird, hätten wir im Tenniszirkus gesagt, aber Daniel Theis bei Oklahoma City ist okay und nach wie vor, Frage ja oder nein und Nebenfrage, Anschlussfrage, welche Rolle kann er dort spielen?
Ja, die Rolle, die Daniel eigentlich seine gesamte NBA-Karriere eigentlich eingenommen hatte, das ist ein sehr guter Backup, also der ist erfahren, der weiß, wie es läuft und Oklahoma City ohnehin auf den großen Positionen nicht wirklich dick besetzt. Ja, Isaiah Hartenstein haben sie geholt, aber der war lange verletzt. Chet Holmgren nach wie vor verletzt und denen fehlt so ein bisschen Beef auf den großen Positionen. Und Daniel Theis, ein absoluter Vollprofi in der NBA jetzt nach so vielen Jahren, das schadet nicht. Und wenn man auf den Deal schaut, wie er strukturiert war, was OKC auch abgegeben hatte, die konnten sich das leisten. Die haben 50 Millionen Draftpicks, jetzt einen davon für einen Daniel Theis abzugeben, schadet ihnen nicht. Und sie haben ihn auch deswegen geholt. Ne? In den Playoffs weißt du nie, gegen wen es geht. Vielleicht gegen den Nikola Jokic, andere Big Men da im Westen. Da hilft dir so jemand, der weiß, was seine Rolle ist und der OKC definitiv besser machen kann. Oklahoma City ist das beste Team im Westen. Daniel Theis verstärkt es jetzt nur so ein bisschen und es war ja nicht mal ein Appel und ein Ei, den OKC da abdrücken musste. Und für New Orleans ging es eh nur darum, die reißen den gesamten Kader ein. Brandon Ingram wurde auch nach Toronto getradet. Die sparen jetzt direkt durch Daniels Trade, sofort rutschen sie unter die Luxussteuergrenze und sparen da Geld ein. Also das ist alles nur finanziell motiviert für ein Team, das ohnehin nirgendwo geht in dieser Saison. Deswegen für Daniel sportlich auch viel besser, denn als Profi willst du um irgendwas mitspielen, ne? Und willst dann nicht die Saison so auslaufen lassen, wo bereits im Januar oder im Februar feststeht, das wird nichts und wir konkurrieren nur noch jetzt da um die meisten mathematischen Wahrscheinlichkeiten für den Number One Pick. Das bringt ja als Profi, das ist sehr undankbar. Deswegen freue ich mich für Daniel, dass er da ein bisschen Winning Basketball spielen kann in OKC oder zumindest beitragen kann. Also selbst wenn du im Training in Anführungszeichen nur jetzt dich da mit den anderen kabbelst und vielleicht 5 bis 10 Minuten jetzt da siehst in irgendwelchen Blowout-Siegen, das ist trotzdem viel, viel besser, ein Teil eines sehr, sehr guten Basketballteams zu sein, als da im Niemandsland irgendwo vor dich hin zu vegetieren.
Alright, so. Heiko Holdep hat mir in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Meldung von bei Twitter war es, glaube ich, weitergeschickt, dass eben Luca nach Los Angeles getradet wurde. Das hat mich also sowas von kalt erwischt. Ich war wirklich für eine halbe Stunde einfach irritiert, weil ich dachte, was für eine geile Geschichte. Zuerst Dirk dort, 21 Jahre, ein Team. Jetzt Luca wäre seiner Nummer wahrscheinlich nicht ganz gerecht geworden, weil 77 Jahre wäre schwierig gewesen. Okay, Dirk hat 41 Jahre, aber anyway, ich habe gedacht, was für eine geile Geschichte. Und die geile Geschichte ist jetzt vorbei. Und das ist eigentlich für mich nach wie vor unglaublich. Zuerst mal dein Take, warum ist das passiert?
Ja, weil die Dallas Mavericks neue Besitzer haben und für die neuen Besitzer andere Werte zählen. Nicht mehr wie die unter Mark Cuban, das habe ich auch immer wieder versucht. Also jeder ist nach wie vor genauso überrascht, irritiert, wütend. Leute verstehen es nicht, schockiert. Also was auch immer da man einsetzen möchte, das trifft nach wie vor zu. Und ich glaube, je länger wir uns entfernen werden von diesem absoluten Schockermoment, desto mehr werden die Fragezeichen auch im Raum stehen bleiben. Denn das sieht tatsächlich aus wie der schockierendste Trade der NBA-Geschichte. Ich kenne mich nicht gut genug aus in allen anderen großen Sportarten, um zu sagen, das ist der größte Trade aller Zeiten oder der schockierendste Trade aller Zeiten in allen US-Sports. Aber das ist schon ein absolutes Erdbeben. Und ich habe schon gesagt, also im Basketball, in der NBA an sich, kommt nur ein Moment heran. Das ist Michael Jordans Rücktritt, 93, als er auf dem Höhepunkt seines Schaffens gesagt hat, that's it, I'm done. Das kommt tatsächlich absolut aus dem Nichts. Niemand versteht es, hat es so noch nie gegeben, dass man einen Spieler, der so gut ist und so jung ist und die Franchise ist, bereitwillig und aus eigenem Gutdünken irgendwo verscherbelt. Denn das war es. Das war jetzt nicht mal irgendwie eine offene Bekenntnis, dass wir nicht verlängern wollen mit Luca. Klar ging es um den Supermax-Vertrag, den er im Sommer hätte unterschreiben sollen, 350 Millionen für 5 Jahre. Das wollten die vielleicht nicht bezahlen. Aber dann lässt ein Wettbieten stattfinden und nimmst alles mit. Das wirft natürlich Fragen auf, wie sehr will diese Besitzergruppe wirklich gewinnen? Wie sehr haben diese ganzen Faktoren hinter den Kulissen, die mit Basketball nichts zu tun haben, wie sehr sind diese motivierende Faktoren, ne, für eine Besitzergruppe, die, wie gesagt, die handeln im Wettbusiness, bei denen geht es um Casinos. Es soll eine neue Halle gebaut werden in Dallas-Fort Worth, die dann auch die neue Mavs Arena mit einschließt. Und das Gesetz muss auch angepasst werden in Texas, damit Sportwetten legalisiert werden und die wollen dann so richtig absahnen. Da gibt's natürlich alle möglichen Verschwörungstheorien, muss man nicht alles glauben. Aber Fakt ist, dass es längst nicht mehr so läuft wie unter Mark Cuban, der da immer das Geld reingesteckt hat und für den es nur ums Gewinnen ging und dem Loyalität auch sehr, sehr wichtig war, der sich niemals hätte erträumen lassen können, einen Dirk Nowitzki zu traden, einen Luka Doncic zu traden. Hat ja damals prominent gesagt, also wenn es darum geht, Luca zu behalten oder seine Ehefrau, dann sitzt er im Büro seines Anwalts und bereitet sich auf die Scheidung vor. Aber wie gesagt, Mark Cuban hat nichts mehr zu sagen, ja, und jeder, der mir jetzt da ankommen will mit, er hat noch Anteilsrechte und so weiter, ja, das ist aber alles nur plakativ. Der hat absolut nichts mehr zu sagen, schon seit Jahren und leider hat es dazu geführt, dass Patrick Dumont, das ist der Schwiegersohn der Besitzerin, und Nico Harrison, der früher bei Nike gearbeitet hat. Und Leute vergessen, das ist derselbe Mann, der Steph Curry damals nicht bezahlen wollte bei Nike, obwohl Steph zu Nike wollte und ihn prominenterweise an Under Armour verloren hat. Also Nico Harrison hat jetzt nicht den Track Record der guten Moves. Und man hatte gedacht, hey, da stellt er jetzt einen Contender auf die Beine um Luca herum. Aber dieses ganze Team wurde ja über die Jahre, Jens, nur um Luca herum aufgebaut. Ja. Alles, was gemacht wurde, war mit Luca als Fixstern, war mit Luca als der Sonne in diesem Mavs-Universum. Und den schickst du jetzt, aus welchen Gründen auch immer, aus der Stadt, um dir Anthony Davis dann zu holen für ein paar Jährchen. Nicht vergessen, ja, er und Kyrie Irving, das sind beides, wenn man ein Team zusammenstellen würde, der verletzungsanfälligsten Spieler in der NBA, dann wären die beiden definitiv im First Team, Anthony Davis und Kyrie Irving. Und sind beide über 30, also dein Meisterschaftsfenster ist jetzt von 10 plus Jahren auf vielleicht 2, 3, 4 Jährchen zusammengeschrumpft. Da wollen die Mavericks jetzt all in gehen und sie vergessen leider, dass ein Team wie Oklahoma City viel, viel jünger und viel, viel besser ist, dass ein Team wie die Lakers jetzt nicht nur LeBron James, sondern auch Luka Doncic hat und dass Luka eben 25 ist, jeder, der ihn kennt, jeder, der seinen Charakter ein bisschen kennt, der weiß, dass das jetzt ein Rachefeldzug sein wird, dass der bevorsteht und vor allem, wenn es dann gegen die Dallas Mavericks gehen sollte. Niemand hat jemals schlecht über Luka geredet, kein Mitspieler, niemand hat jemals gesagt, dass der Mann schlechte Vibes reinbringt und alles, was man so sagt über seine Fitness und seinen Gesundheitszustand, weil er zu dick ist und dieses Fat-Shaming, was da immer betrieben wurde, das ist alles ganz, ganz miese PR, die aus einer Richtung immer nur kommt wie sein ehemaliger Mavericks-Teamkollege und jetzt neuer Teamkollege bei den Lakers, Mr. Morris, gesagt hat. Also wenn das out of shape ist, ein Triple-Double im Schnitt, dann weiß er auch nicht weiter. Also dann weiß ich nicht, was unsere Standards sind. Also nur weil jetzt nicht jeder aussieht wie David Robinson zu seinen besten Zeiten als Basketballer, heißt noch lange nicht, dass er nicht imstande ist, Meisterschaften zu gewinnen. Siehe Nikola Jokic, auch nicht der Modellathlet für einen Basketballer, wenn du ihn zeichnen müsstest, aber das sind alles sekundäre Faktoren und man beruft sich da leider auf ein paar Ausreden, denke ich, weil man nicht ehrlich sein will. Warum ist dieser Deal so zustande gekommen? Warum war es eine Nacht- und Nebelaktion? Warum hat man nur einen First-Round-Pick für einen der 2, 3 besten Basketballer nicht nur zur Zeit, sondern in den nächsten 10 Jahren abstauben können? Warum ist diese neue Besitzergruppe so aggressiv erpicht darauf, diese neue Halle jetzt da mit dem Wett-Gambling und so weiter zusammenzuführen? Also das sind alles sehr, sehr viele Sachen. Da werden bestimmt über die Monate und Jahre noch ein paar Geschichten rauskommen von hinter den Kulissen. Aber das ist ein ganz, ganz mieser Look für die Mavericks und zu Recht für alle Mavericks-Fans da draußen. Und davon gibt's in Deutschland, aber auch weltweit viele, viele Tausende. und zigtausende, die absolut empört sind und die das Recht haben, sehr, sehr verstimmt zu sein. Denn die Art und Weise, wie das jetzt zustande kam und auch wie dann kommuniziert wurde nach außen, das ist alles schon sehr, sehr schlechter Stil. Und im schlimmsten Fall ist es einfach katastrophal. Es ist einfach bizarr und es ist einfach inkompetent. Bis zum geht nicht mehr.
Ja, count me in, was das schockierende Element angeht. Also ich immer noch. Ich meine, es ist wurscht, es ist Sport und das, ob der jetzt seine Millionen, Milliarden da oder dort verdient, aber trotzdem, das geht mir kolossal gegen den Strich. Abschließende Frage, Sepp, wie passt Luca mit LeBron James zusammen, spielerisch?
Ja, es wird sicherlich Abende geben, an denen es ein bisschen holpern, ein bisschen verstopft daherkommen wird, sage ich mal, der Lakers-Angriff. Man erinnere an die Miami Heat damals, als LeBron und Dwayne Wade eine Weile gebraucht haben, um sich gegenseitig zu finden. Aber du hast mit Luca den vielleicht versiertesten Offensivspieler dieser Generation. Du hast mit LeBron James den komplettesten Basketballer aller Zeiten und beide wollen gewinnen. LeBron hat nicht mehr viel Zeit und der wird sicherlich nicht sich entspannt zurücklehnen. Luca wird der Franchise-Spieler sein. Das ist ganz klar auch jetzt die Staffelübergabe offiziell. Lakers haben irgendwie wieder einen der absoluten Megastars in seiner Prime nach Tinseltown zu lotsen. Ne? Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, dann Pau Gasol, dann Anthony Davis, LeBron James kam auch noch. Also jetzt nahtlos zu Luka weiter und wenn du es nicht verbockst, und das werden die Lakers sicherlich nicht, weil das haben sie mit ihren Stars einfach noch nie, dann hast du jetzt hier mindestens 10, vielleicht 15 Jahre Luka Doncic Mania in L.A. Also das ist schon der Hammer. Und sie sind, glaube ich, kein Titelfavorit, aber das ist definitiv ein Team, das Stand jetzt zu den Besseren im Westen gezählt hat. Ja, viele haben vielleicht nicht mitbekommen, wie gut die Lakers in letzter Zeit gespielt haben, zumindest was die Siege anbelangt. Die sind jetzt wohl positioniert, waren so ein bisschen, standen ein bisschen besser da, als fortgeschrittene Metriken das suggeriert hätten. Punktedifferenz, Net-Rating und so weiter. Also vielleicht ein bisschen overachieved bisher, aber das ist jetzt ein neues Team. Ja. Sie haben Mark Williams jetzt geholt aus Charlotte, einen sehr, sehr athletischen Center. Wenn der gesund bleibt, ist genau der Spielertyp, der neben Luka Doncic herausstechen kann. Sie sind auf dem Buyout-Markt jetzt definitiv der Number-One-Player. Da werden jetzt sicherlich viele Veteranen, die dann rausgekauft werden, noch nach der Trading-Deadline für ein Apple und ein Ei bei den Lakers unterschreiben, um auf Titeljagd zu gehen. Und das ist dann ein Team, das definitiv besser dasteht, auch in dieser Saison als zuvor. Und das dann in den nächsten Jahren dann richtig um Luka Doncic herum aufgebaut werden kann. Eben zu dem, was die Dallas Mavericks eigentlich auf die Beine haben stellen wollen und was sie eigentlich auch geschafft haben. Das ist ja das absolut Groteske daran. Das ist jetzt nicht ein Team, das seit Jahren underachieved. So, die standen im NBA-Finale. Luka Doncic hat die meisten Regular Season plus Playoff-Minuten aller Spieler in der gesamten NBA abgerissen in der vergangenen Saison. Und so jemanden kritisierst du dann, weil er sich verletzt hat hier an Weihnachten. Die Mavs standen super da ohne Luka. Und wenn der jetzt zurückgekommen wäre, dann hättest du definitiv wieder einen Push starten können. Das sind jetzt eben die Lakers. Das sind der Nutznießer. Deswegen werden Lakers-Fans aus dem Lachen gar nicht mehr herauskommen. Und wie gesagt, ich habe sie minimal weiter oben eingestuft jetzt für den Rest der Saison als zuvor. Vielleicht Top 4, Top 5 im Besten mit Außenseiterchancen fürs Conference Final. Aber hier geht's um die Zukunft. Also das ist eben nicht nur für diese Saison, sondern es ist für die nächsten Jahre und die Lakers sind back und das ist eben der Luka-Faktor und das ist das absolut Verwirrende nach wie vor aus Mavs Sicht, dass man da so einen Spieler abgibt, denn der macht dich eigentlich jedes Jahr zumindest zu einem Team mit Chancen und ich glaube, die sind jetzt weg in Dallas.
Das muss man erstmal verdauen. Kurze Pause. Danke Sepp in der Big Show 697.
Dobar dan, ovdje je Ivo Karlović, slušate Sportski radio 360.
Ja, hinten raus gibt's in der Big Show 697 natürlich noch ein kleines bisschen Tennis. Wir erreichen Paul Häuser, der vom Schwimmern kommt, jetzt beim Einkaufen war und trotzdem ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Pauli.
Ja, ist denn schon wieder Big Show?
Es ist schon wieder Big Show, was soll man sagen?
Es ist Wahnsinn, es geht immer weiter. Ja, Influenza hat eingeschlagen bei uns zu Hause. Wenn die Frau krank ist, dann bricht die Achse weg. Und jetzt war ich hier ein bisschen bespaßen, Michaelibad und ein bisschen einkaufen, ja.
Einfach, weil du es kannst.
Und du darfst dir sogar das Thema aussuchen. Möchtest du lieber Simona Halep loben oder auch rügen? Oder möchtest du lieber Sisu Bergs loben oder rügen? Also wer es nicht gesehen hat, Sisu Bergs, eine legendäre Aktion, nicht ganz absichtlich, aber doch spannend.
Ja, ich würde sagen, wir machen kurz Sisu Bergs und dann müssen wir natürlich Simona Halep auch ein bisschen würdigen. Da geht schon eine große Karriere zu Ende mit bitterem Nachgeschmack so ein bisschen, wie das gelaufen ist mit Doping und dass danach nichts mehr so richtig kam. Aber Sisu Bergs, also wer es nicht gesehen hat, unbedingt bei YouTube eingeben. Belgien gegen Chile, Davis Cup. Es ist das Break. Die belgischen Fans rasten aus. Ich finde die gehen im Davis Cup fantastisch. Ich kann mich erinnern, Belgien war ja vor ein paar Jahren auch mal im Endspiel, dann gegen Frankreich verloren. Mein Luca Puy war der große Hero gegen, ich glaube, Steve Darcis war es, der ja so ein bisschen auch der Schreck der Deutschen war.
Und hat gegen Zverev mal gewonnen, Steve Darcis, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Hat
ihn ganz feiner Slice.
Weggeschnipselt, ja, ja.
Ja, ja. Ja, genau. Ja. Und ihr merkt schon, wir driften ab, aber da steckt viel drin. Davis Cup Historie und die belgischen Fans sind schon steil gegangen und Sisu Bergs macht im dritten Satz das entscheidende Break. Also er hätte danach zum Match aufschlagen können, feiert sich komplett ab und sprintet zur Bank. Problem, er schaut, glaube ich, nur Richtung Fans und schaut nicht, dass ein Christian Garin, der ja am Netz war und der eigentlich nur entspannt niedergeschlagen zu seiner Bank gehen wollte und läuft ihm aber komplett über den Haufen. Also, ja, Gehirnerschütterung war die Diagnose, ne?
Ja.
Der fällt auch irgendwie um. Ich meine, jeder, der schon mal so richtig umgecheckt worden ist, beim Fußball ist mir das mal passiert, wenn du auf den Ball schaust, aber nicht schaust, wo sind jetzt die Gegenspieler, wenn du da einfach so richtig überfahren wirst, ist schon unangenehm. Das Problem ist, er ist auf diesen Hallenboden geknallt. Und jetzt nicht auf dem weichen Fußballrasen. Ja. Also, deswegen war, glaube ich, schon unangenehm. Und wie ging es dann weiter, Jens?
Naja, es sind ganz viele Dinge zusammengekommen, weil erstens mal ist Carlos Ramos involviert gewesen. Wer sich erinnern kann, Carlos Ramos, damals der Schiedsrichter bei Serena Williams und Naomi Osaka 2018 bei den US Open, der, ich glaube, nichts falsch gemacht hat, aber im Nachhinein betrachtet als Sündenbock herhalten musste für all das, was Serena da von sich gegeben hat. Und der hat halt auch mit der Supervisor, die haben gesagt, naja, du musst weiterspielen. So schlimm ist das nicht, ja, das war unabsichtlich. Und die haben ihm dann Time Violation nach Time Violation gegeben, bis dann eben eine Disqualifikation im Raum stand, gegen die Chile jetzt nun Einspruch eingelegt hat. Keine Ahnung, ob das was helfen wird, aber schon eine ganz interessante Geschichte, weil lustigerweise Andy Roddick hat über den Vorfall auch gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, Paul. Aber der sagt auch, also in Belgien hat man ihn auch mal, und in Chile übrigens, in Belgien und in Chile, es waren zwei Auswärtsspiele im Davis Cup, wo er auch ganz üble Erfahrungen gemacht hat mit dem Publikum. Fand ich ganz spannend von Andy Roddick. Aber Fakt im Moment ist, dass Belgien aufgestiegen ist, dass Belgien damit im Herbst, ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen, aber eben noch dabei ist in der Weltgruppe und dass Chile jetzt um den Verbleib in der Weltgruppe kämpfen muss in einem Relegationsspiel. Und dass das Ganze natürlich schon ein bisschen einen sauren Beigeschmack hat. Ich habe bei Insta gelesen oder bei Facebook irgendwo, dass jemand gesagt hat, naja, warum spielen die nicht den fünften Rubber dann noch aus? Ja, nur um sicher zu gehen, ja, dass wenn dieser Spieler umgedreht wird, warum nicht? Ich weiß nicht, im Nachhinein betrachtet gar keine so üble Idee, finde ich, aber natürlich, ich hätte jetzt nicht sofort dran gedacht, dass man das fünfte Match dann noch spielen sollte. Einfach nur, um das erwähnt zu haben. Ich weiß es nicht.
Ja. Ganz viele, also Australien hat gegen Schweden auch 3-1 gewonnen, Deutschland, Israel war ja auch 3-1. Ich weiß jetzt nicht.
Ja.
Ich sehe hier auch einige 4-0 Ergebnisse, aber nur der Vollständigkeit halber, also Belgien trifft jetzt auf Australien.
Auf Australien, okay.
Die Österreicher ja auf Ungarn.
In Ungarn leider.
Ja. Und Deutschland auf Japan.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Das deutsche Team, die Armen, muss ich mittlerweile sagen. Jetzt waren sie in Vilnius, haben dort gegen Israel gespielt, natürlich aus guten Gründen, auf einem neutralen Grund, und waren aber letztes Jahr schon in dieser unsäglichen Zwischengruppe in Shuhai in China. Mhm. Und Michael Kolmer muss jetzt mit seinem Team nach den US Open nach Japan gondeln. Und man weiß ja jetzt schon, dass Sascha da nicht dabei sein wird. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil...
Ja.
Wenn da direkt danach Tokio wäre, dann wäre es natürlich super. Ne?
Naja, weißt du, was ich mir denke? Es ist direkt danach der Laver Cup. Und der Laver Cup ist im kommenden Jahr in San Francisco.
Okay.
Das ist jetzt ja gar nicht, ich meine, das ist natürlich immer noch saublöd, aber...
Ja, aber 6 Stunden, 7? Nee, schon ein bisschen mehr. Da fliegt schon 8 Stunden. Ja. Das geht ja noch.
Ja, es ging ja noch, aber ich glaube auch nicht. Ja.
Ja, jetzt schauen wir mal. Japan ist halt die Frage, wie spielen die? Nishioka wahrscheinlich dann auch mit Nishikori, oder?
Nishikori hat das entscheidende 5. Spiel gewonnen gegen Billy Harris. Und Nishioka, Nishioka hat die beiden Einzel gewonnen. Und Jacob Fearnley, oder Fearnley spricht mir, glaube ich, aus, hat ja gegen Nishikori am ersten Tag gewonnen. Das Doppel haben dann die Engländer gewonnen, aber eben die 3 Einzel für die Deutschen. Ist ein bisschen schade. Ich meine, bei den Deutschen, Struffi war nicht dabei. Hat jetzt auch erste Runde Rotterdam gegen Marochan verloren. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Aber
der war schwer erkältet. Ich habe mit dem neuen Trainer gesprochen, Markus Wisselsberger, der jetzt erstmal in Rotterdam und Doha betreuen wird. Und dann schaut man weiter. Aber ja, Struffi hätte nicht Davis Cup abgesagt, wenn er nicht... Der hatte auch Influenza hier, oder also eine brutale Grippe. Und war auch in Rotterdam dann noch geschwächt, konnte dann... Jetzt ein paar Mal trainieren, aber joa, es geht jetzt langsam wieder bergauf. Gegen Marojan war bitter, da hat er schon gute Chancen gehabt. Eigentlich der erste Satz war ein bisschen zu schnell, zu leicht weg. Und dann, ja, im dritten Tiebreak, ne? Da waren es die berühmten Details, die 2 Punkte.
Ja, gut.
Genau, aber noch kurz zum Davis Cup. Also Sascha hat mir letztes Jahr in so einem größeren Interview mal gesagt, er wird kein Davis Cup mehr spielen. Ich hänge jetzt gerade ein, solange das Format so ist, wie es jetzt ist. Die haben den Davis Cup kaputt gemacht, hat er gesagt. Und das unterstützt er nicht, da hat er keinen Bock mehr drauf.
Ja, ja. Das ist, ist schwierig, es ist schade. Irgendwo, ich meine, die Österreicher in Ungarn, wenn Kanada gewonnen hätte gegen Ungarn, dann wäre Österreich Heimspiel gegen Kanada gewesen. Hätte ich mir gerne angeschaut, auch wenn die Kanadier, man weiß ja nicht, in welcher Aufstellung die dann kommen, aber jetzt in Ungarn, ich war noch nie in Budapest, vielleicht fahre ich nach Budapest, ich weiß es nicht.
Ja, bestimmt aber auch echt lässig, also gut, und eigentlich gar nicht so schlechte Chance für Österreich.
Ja.
Also Marojan ist natürlich stark und aber Fucovic ist weit weg von dem, was er früher gespielt hat. Mal gucken.
Das stimmt. So, Paul, pass auf. Wir passen uns heute im Tennisteil kurz, weil ich bin krank, du bist, deine Familie ist krank, aber ein bisschen Tennis muss in jeder Big Show sein. Danke dir, Paul, für die spontane Bereitschaft. Super, dass du mit deinem Buben im Michaelibad warst. Da war ich noch gar nie. Aber ich stelle mir das Wasser kalt vor im Michaelibad.
Nee, die haben es ein bisschen aufgehört. Also das war, ich war da ein paar Mal so, als da Energiekrise war, uiuiuiui. Also da hätte ich eigentlich die Jungs alle in so ein Neopren packen müssen. Neoprenanzug. Aber nee, mittlerweile ist es schwer in Ordnung. Wenn wir uns aufwärmen müssen, dann gibt's ja auch ein feines Dampfbad. Also das ist ein Geheimtipp.
Alles klar.
Michaelibad. Aber wir müssen noch ganz kurz Simona Halep.
Ja.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Welches Match von Simona Halep, wenn du auf ihre Karriere zurückblickst, bleibt dir vor allem in Erinnerung?
Ich glaube.
Oder darfst du auch 2 sagen?
Ja, okay. Also, ich glaube, für sie selbst war das Wichtigste ich sag 2,5, okay. Ich glaube, dass sie selbst nicht glauben konnte, dass sie Serena Williams im Finale von Wimbledon schlagen kann. Mhm. Aber wahrscheinlich war dieser erste Sieg in Roland Garros wichtiger gegen Sloane Stephens ein Jahr davor im Finale. Aber was mir in Erinnerung bleibt, ist diese Niederlage gegen Caroline Wozniacki bei den Australian Open.
Australian Open. Wahnsinnsmatch. Wahnsinn. Ja. Vorher auch, ich glaube, das Halbfinale gegen Kerber, ne?
Ja.
Auch eins für die Geschichtsbücher. Unglaubliches Match, ja.
Aber, pass auf, ich komme jetzt mit etwas um die Ecke, womit du nicht rechnest. 2017, Roland Garros, ich war im Stadion.
Ja.
40 gegen Jelena Ostapenko, ich glaube mit Satz und 3-1 und verliert das dann noch. Und Ostapenko weiß bis heute wahrscheinlich nicht, warum sie dieses Match gewonnen hat.
Hey, ich habe es gesehen und also das war Ostapenko, die hat alles getroffen.
Ja.
Also das war, da ging plötzlich der Stern. Also die hat natürlich vorher auch eine super Reise gehabt in dieses Finale, aber und man wusste, wie fragil dieses Spiel ist, aber wenn die angeknipst ist, die hat da Halep dann phasenweise vom Platz geschlagen und Halep war schon die beste Sandplatzspielerin in dieser Zeit. Also das war krass und Ostapenko war doch nicht in den Top 50 damals, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
Ja,
also so kurz davor.
Und 2017 war ich in Stuttgart beim Porsche Tennis Grand Prix und war am ersten Wochenende dort und da war Qualifikation. Und Ostapenko musste Qualifikation spielen und ich war irgendwie, habe ich die Spannung gefunden, habe nach dieser Qualifikation mit ihr geredet. Das heißt, die war nicht fürs Hauptfeld qualifiziert. Sie hat danach, glaube ich, Prag gewonnen und dann ist sie eben nach Roland Garros gekommen. Aber wie ich mit ihr geredet habe, da war überhaupt kein Gedanke dran, dass die auch in die Nähe eines Grand Slam Siegs kommen könnte.
Wahnsinn. Ja.
Aber das ist mir eigentlich als, wie wäre das auch dein Halep-Match gewesen?
Halep Ostapenko, ja, hat sich bei mir irgendwie auch eingebrannt, aber klar, um ihre Karriere, also das war, glaube ich, echt eine sehr bittere Finalniederlage und sie ist ja diesem Grand Slam auch lange hinterhergelaufen und ja, dann war das natürlich mehr als verdient, dann dieser Sieg gegen Sloane Stephens und Wimbledon war für mich auch überraschend, dass sie so gut auf Rasen spielen kann und das war ganz klar gegen Serena, ne? So 6-2, ja. 6-2 und Serena ziemlich... Ja, war da ziemlich neben der Spur, wurde von Halep so richtig ausmanövriert und gab doch dann auch, als dieser Dopingfall war mit Roxadustat, hat Serena relativ schnell dann auch am Handy bei Twitter damals noch, jetzt X, rausgehauen. Gut, dann gibt's quasi ein, zwei mehr. So. Also das war so ein bisschen... verklauselt, so ein bisschen kryptisch, aber es ging, glaube ich, das wäre eher Achter Wimbledon-Titel dann, ne?
Naja, und das wäre vor allen Dingen auch ihr 24. Grand-Slam-Titel gewesen.
Richtig.
Das hat sich schon... Ist eigentlich unter der Würde von Serena, muss man sagen. Also so
ja, habe ich auch gedacht, ey, komm, das hat sie überhaupt nicht nötig. Ja. Und ja, es ist immer... Also diese Karriere ist natürlich durch diesen Dopingfall schwer beschädigt worden und ist jetzt auch... Also dann war das ja... eine ganz zähe Geschichte, auch juristisch. Patrick Mouratoglou hat sie unterstützt, hat gesagt, er hat volles Vertrauen zu Simona Halep, die trifft keine Schuld und das ist ganz unglücklich gelaufen und ja, dann wurde die Sperre reduziert nach langem Kampf auf 9 Monate und dann war aber das große Problem, dass die Form komplett weg war und jetzt sind es ja vor allem, was ich so gelesen habe, ganz schlimme Knieschmerzen auch. Also sie ist nicht mehr fit. Sie war immer eine, die eigentlich, so wie Kerber, die fitteste war und die intensivsten Ballwechsel gehen konnte und jedes Tempo auch mitgehen konnte. Und wenn natürlich da die körperliche Basis wegbricht, dann geht's nicht mehr. Und dann hat sie auch natürlich nicht die Power und nicht den Aufschlag, um Gegnerinnen da so wegzuschießen, wie Serena noch konnte.
So, zwei Dinge noch ganz schnell. Erstens, Mouratoglou nehme ich da nicht aus der Verlosung raus, auch wenn er sie dann unterstützt. Aber sie hatte zu jener Zeit, als sie da positiv getestet wurde, mit Mouratoglou zusammengearbeitet. Und es gibt nicht wenig Leute, die sagen, naja, da hat sie dann halt ein paar Nahrungsergänzungsmittel auch von ihm angeblich bekommen. Und es ist also schon klar, dass er sie unterstützt. Und das andere ist aber dieses Finale, das sie dann gewonnen hat in Roland Garros gegen Sloane Stephens. Das hat sie, du hast gemerkt, dass die Nerven blank liegen und das hat sie nur gewonnen, weil Stephens einfach müde geworden ist, weil die im zweiten Satz nicht mehr konnte. Ich glaube, Sloane hat den ersten Satz gewonnen, im zweiten mit Break geführt und dann ist sie einfach eingebrochen, weil sie einfach zu faul ist, Sloane Stephens, und nicht gescheit trainiert, damals schon nicht, weil sie eh wurscht war, nachdem sie die US Open gewonnen hat. Und da ist Simona Halep dann, glaube ich, ich habe jetzt nochmal die Bilder gesehen, bei X auch, dann, wie sie dann, ich meine, diese Erleichterung, das war wirklich mehr Erleichterung, als dass es Freude war, dass sie endlich diesen Grand Slam Titel gewonnen hat. Schön.
Ja, was mir da gerade noch einfällt, also sie war schon auch eine, die mit den Nerven zu tun hatte, auch dann in dieser, sie wollte mit Mouratoglou dann wieder komplett angreifen. Und da war ein Match, glaube ich, gegen die chinesische Olympiasiegerin jetzt, aber das war eben dann vor diesem Dopingfall, Zheng Qinwen, und da hatte sie eine Panikattacke im Match. Da ging gar nichts mehr.
Okay.
Und wo du denkst, wie kann denn das sein bei einer zweimaligen Grand Slam-Siegerin, ehemalige Nummer 1, so, ne? Aber der Tennissport ist crazy und Halep hatte da auch immer auch ihre Themen, ja.
Naja, gut, ist ja schön, wenn's jemanden gab, dem das was wert war. Übrigens, apropos Grand Slam-Siegerin, ich habe es schon erwähnt, hört euch die aktuelle Ausgabe von Surfed an mit Andy Roddick. Da ist
Björn Frantangelo. Maddie. Ja, und Maddie Keys ist am Ende noch für eine gute halbe Stunde bei Andy Roddick. Es ist sehr, sehr hörenswert. Paul, jetzt haben wir, jetzt haben wir doch eine Viertelstunde aus uns rausgeholt. Herrlich.
Viertel haben wir
schönen
Geschichtsunterricht.
Genau, Paul freut sich schon auf den Auswärtssieg des SV Werder Bremen am Freitag in der Allianz Arena. Ich unterstütze das auch. Ja. Und nächste Woche schauen wir mal, ob es wirklich so gekommen ist. Danke, Paul. Ja. Danke allen anderen, die dabei waren. Das war's, die Big Show 697.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!